Das ploppt aber nicht so gut. Weißt du,
ach komm, das hat eigentlich super geploppt.
Max, wir müssen ploppen.
So, jetzt machen wir... Genau. Und jetzt machen wir das andere Bier. Jetzt machen wir das andere Bier.
Genau, das solltest du vielleicht dann irgendwie einen Sicherheitsabstand machen.
Nee, das explodiert nicht, sondern es ist einfach schäumt. Das ist
ja, genau. Also hier damit.
Oh, mit Profi-Equipment.
Ich habe das extra aus deiner Küche geholt.
Extra aus meiner Küche geklaut. Ja. Hast du jetzt aus deiner Hosennähe.
Ja.
Das schäumt einfach. Das ist Roddy-Bier. Das hatte ich in der letzten, in der Märchenstunde, am Montag haben wir auch schon ein Roddy-Bier getrunken.
Ich finde, das ist nicht so schlimm.
Es schäumt ganz ordentlich, aber bitte sehr.
Kannst du mich noch ein bisschen lauter, meine eigene Stimme irgendwie, ich bin so ein bisschen dumpf, höre ich mich ziemlich dumpf.
So, besser?
Ja, so ein bisschen.
So. Wir haben ja auch einen Gast, habe ich mir sagen lassen.
Genau, ah ja, das stimmt. Den hast du hier hinter dem Sofa versteckt, ne? Ja, Prost, Gregor.
Hallo.
Prost. Ich komme gleich dazu, sobald ich mein Bier eingegossen habe.
Das ist ja alles ein bisschen. Gregor Sedlak, das ist so ein.
Ah, jetzt klappt's. Es schäumt.
Es schäumt.
Ein umtriebiger. Das ist ein bisschen
gut, ne? Jetzt, ja. Jetzt müssen wir gleich nochmal über das Bier
ein erzählen. Umtriebiger Geist in der Internetszene, in der Cheers. Berliner Internetszene oder so, ja. Vielleicht so kann man das vielleicht am besten. Ja, aber erzähl doch erstmal was über das Bier. Das ist erstmal wichtiger.
Das ist erstmal die wichtigen Sachen tatsächlich.
Das hat
Mobile Max-Kollege Roddy hat das selber gebraut. Und hat dann bei diesem Potlove-Treffen jedem, der da war, eins geschenkt. Mhm. Und ich war nicht da, aber ich habe mich am nächsten Tag mit zweien getroffen, die da waren, nämlich mit Martin Hering und mit. Oh, Scheiße, hab ich seinen Namen schon wieder vergessen? Nein, hört eh nicht wem mehr. Media Atelier heißt er auf Twitter. Wir haben uns im Oberholz getroffen, die sind direkt nach Hause geflogen und hatten ein bisschen Respekt davor, das Bier so im, also nee, die hatten sowieso nur Handgepäck und du darfst ja keine Flaschen mit ins Handgepäck nehmen. Und darum haben sie überlegt, ob sie es jetzt noch kurz köpfen oder halt mir geben. Und dann habe ich ihnen so ein bisschen zugeredet, so, also ihr könnt, also ich würde es nehmen. Also, dann habe ich das halt an mich genommen und habe dann dadurch zwei Flaschen von diesem Roddy-Bier.
Und eine hast du schon getrunken?
Eine habe ich Montag in der Märchenstunde schon getrunken.
Oh gut. Das ist einfach ein Podcast-Bier.
Das ist durch und durch Podcast. Von Podcastern für Podcaster.
Ja, vor allem schmeckt es.
Das ist lecker, ne? Gut, ne? Ja. Ich mag's auch.
Also die Produktionsbedingungen sind ja jetzt also nicht
dunkles,
wie,
ne?
Wie bei Andreas Brok mit allen möglichen, sondern der hatte irgendwie ein paar Sachen, hat die irgendwo in den Eimer geschmissen und dann war das Bier fertig, oder?
So im Wesentlichen schon, ja.
Ja,
stimmt, der hat ja bei Mobile Max das mal erzählt, ne?
Mhm.
Also es ist schon...
Ne, kann man machen.
Kann man echt machen. Bei Andreas Bock kann man sich jetzt... Der hat jetzt irgendwie rumgefragt, ob man sein Bier jetzt zugeschickt haben möchte oder ob man sich selber abholen will. Weil er drauf gekommen ist, dass ja noch Versandkosten entstehen von nicht ganz unerheblicher Gebühr. Ich hab meine Adresse reingeschrieben, hab gesagt, aber ich kann es mir auch selber abholen. Ich weiß jetzt nicht, wie das weitergeht. Ich kriege ja noch.
Hast du schon einen Kasten bestellt?
Oder? Nee, ich hab das gebäckt und habe aber nur eine Flasche gebäckt.
Ah, okay. Nur eine Flasche
Kasten. Nur eine Flasche. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was man für eine Flasche reinwerfen muss. Also so ein ganzer Kasten war mir dann doch ein bisschen teuer. Und
Na toll, dann hätten wir jetzt hier lecker Bier gehabt. Aber wir können ja auch mal noch Kasten kaufen.
Der kann uns ja sponsern hier.
Ich glaube nicht.
Das Bockbier ist doch diese weiße. Die würde ich doch eher im Sommer trinken.
Stimmt, das ist eigentlich auch ein Sommerbier, ne?
Ja.
Ist es?
Ja. Ich glaube, das sollte jetzt einfach irgendwie auf Vorrat für den nächsten Sommer so und dann wird das der neue Sommerhit, ja? Sollte jetzt einfach alles auf Vorrat brauen und jetzt erstmal alles so auf Kredit finanzieren. Ich hatte ja sowieso echt ziemlich viel da gecrowdfundet gekriegt.
30.000 oder sowas waren
es? Ja, war ja ungefähr viel mehr, als er gefordert hat. Das wäre doch eigentlich eine Idee, weil ich glaube tatsächlich so, wenn du da jetzt ganz, wenn du jetzt Hektoliter Weiße produzierst, dann könnte das so der neue schicke Sommerdrink werden.
Er hat ja auch so eine tolle Tagline von Napoleon, das Champagner des Nordens.
Oh, ja. Stimmt. Ja.
Das ist historisch verwirkt, sagt Andreas.
Hat er, als er ganz viel getrunken hat, der Napoleon, hat er das mal gesagt. So, jetzt wer bist du eigentlich?
Hallo, ich bin Gregor. Und ich kenne euch und ihr kennt mich.
Ja.
Ja. Ich kannte dich bisher, also ich kenne dich so ein bisschen von Twitter und so und ja. Ich habe ja immer, wenn ich Gesichter einmal gesehen habe, also dein Gesicht kannte ich jetzt.
Ja.
Aber Namen bin ich ja wirklich totale Niete mit.
Ich habe immer mal versucht, dich zu grüßen, aber du hast immer mit großem, verständnislosen Blick auf mich gestarrt.
Niedergeschaut.
Ja, das meine ich. Dass ich das dann irgendwann aufgegeben habe. Okay. Bei den verschiedenen sozialen Gegebenheiten, wo wir uns über den Weg gelaufen.
Das war der Versuch, meinen arroganten Blick rauszuholen.
Gut, dass wir drüber geredet haben.
Nein, es war ja auch insofern schön, weil es mir dann klar geworden ist, was das für so eine asymmetrische Intimität Podcasting erzeugt. Weil ich ja dich kenne über meinen Lieblingspodcast Mobile Max.
Genau.
Also meinen bisherigen Lieblingspodcast. Vielleicht ändert sich das ja.
Ja, wir hoffen so, ja.
Ja, genau. Das wäre also. Ja.
Und Max, da warst du mir so nah, dass ich einfach aus so einem natürlichen sozialen Impetus heraus, ohne drüber nachzudenken, dass du mich ja gar nicht kennen kannst, dass ich sofort gesagt habe: Hallo Max.
Das geht vielen Leuten. Ja, so. Das ist die erste Sache daran ist, das ist auch so, man kann also Geschichten nicht mehr recyceln. So dieses, ich erzähle jetzt mal was, und dann, ja, kenne ich doch schon, hast du schon erzählt.
Mm.
Ja,
stimmt. Genau, wenn man jemanden kennenlernt.
So umgebe ich mich auch nur mit Menschen, die meine Podcasts nicht hören. Was allerdings wieder, ich habe das Gefühl, es werden wieder mehr. Also es ist
die Podcasts nicht hören?
Ja, ja.
Ja, okay, das ist super, ja. Hat man wieder eine größere Auswahl.
Ja, kann man endlich wieder mit Leuten reden.
Genau.
So, wir müssen ein bisschen reden, wird aber so im sozialen Nahfeld doch gar nicht gehört, oder? Im
sozialen Nahfeld? Doch.
Ja, von euch.
Doch, es sind schon einige Leute, die das so hören. Ja. Ich kann mal kurz in den Chat gucken. Also,
ist das so ein Laber-Podcast?
Ja, ja, aber das ist ja auch nett, oder nicht?
Es gibt schon viele Leute, die das hören. Erstaunlich viele, ja.
Das ist XBG.
Erschreckend viele.
Irgendwie und dann irgendwie, keine Ahnung, wer ist denn hier
auch. Viele hat man natürlich auch darüber, man umgibt sich. Also
Anti-Schocke beispielsweise.
Man umgibt sich da natürlich auch tendenziell oder trifft dann eher Leute, die wissen, wie sie sich einem gegen. Nein, die, also Ralf Stockmann zum Beispiel, den ich mittlerweile fast.
Ganz kurz Meta-Einschub. Wir wollten uns ans generische Femininum halten.
Oh, stimmt. Das geht so schnell,
dass wir es. Genau. Das war so ein bisschen der Plan. Also Max hatte die Idee aufgebracht, weil wir sind momentan in der Innenwoche. Und die Innenwoche ist tatsächlich so ein, ja, ich weiß nicht, von wem kommt denn das eigentlich?
Anatol Stefanovic ist es, glaube ich.
Der hat das gemacht,
ja. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass es auf ihn zurückgeht, weil das ist, also das fand ich bei der ganzen Aktion so ein bisschen.
Ich dachte, das gilt nur für Angehörige der Piratenpartei.
Der Piratinnenpartei.
Der Piratinnenpartei.
Der Piratinnenpartei.
Ja.
Was? Das
Das generische Femininum.
Nein, die wehren sich ja so da heftig dagegen.
Ja, beziehungsweise ja, eben, teils, ne? Also ja, also klar, das hat auch so ein, beziehungsweise ist halt nerdintern, ist das, glaube ich, so ein bisschen so diese Sache.
Also wir sind jetzt ein Unterstützer-Podcast.
Wir probieren das mal.
Genau, ich hab's leider diese Woche nicht geschafft, da so zu twittern mit generischen Filmen. Und einfach weil ich auch irgendwie gerade ganz andere Dinge im Kopf habe. Und aber wir können das ja mal für diese paar Stunden, genau, können wir das mal ausprobieren.
Ja. Man kriegt 10 Extrazeichen bei Twitter, wenn man das generiert.
Nein. Ich habe gerade vorhin auf dem Klo dreimal hintereinander Hörerinnen, Hörerinnen, Hörerinnen gesagt.
Und immer an die Hörerinnen denken.
Genau.
Und schon hat man komplett anderes Bild.
Ja.
Man muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich so. Das ist ja,
Sprache ist schon wichtig, ja.
Ja. Und,
zu den Open Mind Vortrag von Anatol Stefanovic, der jetzt, finde ich persönlich, jetzt die grundlegende Referenz gebildet hat für diese Thematik im deutschen Sprachraum.
Der großartig ist, der
wirklich, wirklich großartig.
Hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen und das ist so ein bisschen, ja, so ein epochenmachendes Ding wie so Quantenmechanik der Sprache. Also wirklich so bis unter die Atomgrenze hat er richtig dargelegt, dass noch auf der untersten Ebene das Maskulinum lauert und entsprechend den Sinn verzerrt.
Ja. Genau. Und das unterhaltsam erklärt, nicht irgendwie so phlegmatisch, dogmatisch, weiß der Teufel was, irgendwas, ja, sondern wirklich mit vielen Lachern drin.
Stimmt. Wollen wir mal kurz ein Pad wieder aufmachen? Ja, also,
ja, das ist doch eine gute Idee.
Das ist Piratenpad. Nee, wie war das? Piratenpad, was haben wir denn
am Also es ist jetzt auch echt schwer, das nicht ins Lächerliche zu treiben. Also es ist jetzt nicht ein Padinnen oder irgendwie sowas.
Nee.
Sondern es ist jetzt, ich muss dazu sagen, also da gilt das Motto meiner Lieblingsfernsehsendung, Failure is always an option. Also es ist, wir können, also ich kann sein, dass das nachher, dass wir irgendwann einfach sagen, so, oh Gott, nee, geht gar nicht mehr. Ich habe mir nämlich sagen lassen von meiner Freundin, die ihre Magisterarbeit in dieser Form geschrieben hat, komplett. Also ich habe sie gestern nochmal gefragt, wie ist denn das dann eigentlich? Wie lange braucht man denn, bis man sich daran gewöhnt hat? So an das generische Femininum, wie heißt das genau? Und sie meinte, also jetzt bis zum Ende ihrer Magisterarbeit zu schreiben, wäre das immer noch kompliziert und anstrengend gewesen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt einfach sagen, soll das mal die nächste Generation? Generation ist aber die Generation, das ist ja sowieso nur
Einzahl. Ich glaube, es sollten natürliche Personen sein. Oder natürliche Personenkreise.
Gruppen von Personen.
Mhm.
Genau.
Ja.
Aber eine Generation ist doch eine Gruppe von Personen eigentlich.
Ja, aber nicht direkt zu. Also, es ist keine natürliche Person.
Die 68erinnen? Nee.
Das ist eine Zuschreibung.
Aber die 68erinnen müsste es eigentlich sein, oder?
Ja. Nee, oder?
Doch.
Echt?
Ja, natürlich.
Ich sage
es.
Ja, stimmt eigentlich. Doch, ja. Genau.
Das heißt dann aber auch Alt-68erinnen.
Gut.
Probieren wir es mal.
Aber das war jetzt so der kleine Einschub vorweg.
Wir probieren es. Erinnert uns dran, wenn wir scheitern.
Genau. Ihr müsst irgendwie unsere Namen highlighten im Chat oder so, damit wir dann einen Fehler machen. Das würde uns sehr helfen. Gut, und jetzt können wir aber weitermachen bei Gregor. Wir haben immer noch nicht Gregor vorgestellt. Gregor, du bist, wo sind eigentlich deine Ursprünge? Du bist also Grafiker,
ja.
Beziehungsweise Illustrator.
Genau. Meine Ursprünge sind schon im grafischen Bereich und zwar dort Science-Fiction-Illustration, verbunden mit der wunderbaren, schon über 50 Jahre laufenden Periroda-Weltraumserie. Und für diese Weltraumserie habe ich als Teenager angefangen, die fiktiven Raumschiffe mitzuentwickeln. Und das hat mich dann über das Raumschiff-Design zu allgemeinem Grafikdesign und so weiter gebracht.
Also du hast du das so als Teenager zu Hause gemacht?
Ja.
Ach so, also nicht, dass du da irgendwas mit denen zu tun hattest.
Naja, das ist so ein. Man ist erst Fan und dann zeichnet man das. Also man sieht das halt abgedruckt, diese Risszeichnungen, so Phantomzeichnungen, technische Blaupausen quasi von diesen Raumschiffen, mit denen die Helden durch das Weltall fliegen. Und in den 60er Jahren, als das aufgekommen ist, war das von echten technischen Zeichnern gemacht, also vergleichbar heute, wenn jemand CAD-Daten nehmen würde von irgendeinem Auto und dann so eine spezielle Werbeansicht mit so halbem Phantom- oder Röntgenblick ausrendern würde. Das ist etwa der vergleichbare professionelle Maßstab. Und das hat natürlich mich so fasziniert, dass ein fiktiver Erzählkosmos quasi so unterfüttert ist mit technischen Illustrationen.
Also ich hab nicht eine Folge von Perry Rhodan in meinem Leben gelesen. Ja. Das sind, glaube ich, nicht. Ich kenne aber jemanden, der da totaler Fan von war.
Ja.
Der mir auch davon erzählt hat. Das sind irgendwie wie viele? Es sind diverse Autoren, die daran schreiben.
Genau. Es ist so ein Autorenkollektiv und die Exposition aus dem Jahre 1961 war, dass der erste Mann auf dem Mond, dass der den Außerirdischen begegnet und dass dann die gesamte Geschichte der Menschheit sich verändern würde. Irgendwann hat die Serie dann aber die reale Welt überholt. Das hat die aber nicht weiter gestört. Sie haben sich nämlich über Jahrtausende hinweg in die Zukunft weiterentwickelt, diese Serie. Aber jetzt vor einem Jahr haben sie das nochmal neu gestartet mit einem quasi parallelen Neo-Universum und da haben sie das alles nochmal irgendwie 30, 40 Jahre in die Zukunft verrückt, weil das irgendwann nicht mehr so klar zu machen war, dass das ja so eine Art parallele Vergangenheit war.
Aber also Perry Rhodan ist eine Person?
Oder das ist so? Quasi die Hauptperson und
die gibt es auch bis zum Ende?
Ist so eine Art, also dir als Mobile Max Mensch kann ich sagen, ist so eine Art Steve Jobs, ja? Der, aber so des gesamten
Kosmos. Aber er lebt noch.
Der lebt noch, weil er nämlich so ein mit seiner meritokratischen Gruppe so Geräte verliehen bekommen hat, mit denen er unsterblich ist. Relativ. Also man kann ihn töten, aber so von der Alterungsprozess ist gestoppt. Und deswegen ist das so eine fiktive Geschichte in die Zukunft hinein. Und witzigerweise habe ich dann auch dann später Geschichte studiert. Und da habe ich dann immer gesagt, ja, das wäre halt alles, was vor Band 1 passiert ist.
Also bist du bis heute noch so richtig Fan.
Du willst ja dann noch das Prequel.
Und du hast dann sich zu Hause hingesetzt und hast aus diesen Zeichnungen, die du dann hattest, hast du dann so quasi reale Bilder gemacht.
Ich habe eine ganz tolle, nicht reale Bilder, sondern das sind nach wie vor so technische Ansichten, perspektivisch. Ach so, okay. Und an bestimmten interessanten Stellen wird dann quasi in die Maschinen hineingeguckt. Und das ist natürlich totale Fantasie. Es muss natürlich nur so aussehen, dass wenn man drauf guckt, dass man denkt, der Zeichner hätte eine Ahnung von dem, was da passiert. Also es ist mehr so eine Darstellungsform.
Du kanntest die Dinger doch in- und auswendig, oder?
Ja, ja. Ich kannte vor allen Dingen die Zeichnung, die ich dann gesehen habe und mich inspiriert hat, es selber zu machen, war halt irgendwie so schlecht, dass ich gesagt habe, das kann ich besser.
Okay.
Das konnte ich natürlich nicht so gut, aber das hat mich dann am Laufen gehalten. Und ja, ich mache das immer noch in unregelmäßigen Abständen, veröffentliche ich hin und wieder so Zeichnungen. Nach wie vor, weil die Serie gibt es ja noch.
Aber mit der Serie, also mit den Machern selber hast du nie was zu tun gehabt?
Doch, doch.
Ach so.
Ja, man ist dann irgendwann, gehört man dann quasi zu dem erweiterten Mitarbeiterkreis als Risszeichner, weil dafür gibt es dann auch ein kleines Honorar. Das sind Raumschiff? Die Zeichnungen sind, je nachdem wie viel Arbeit man reinstecken will, irgendwie zwischen 20 und 240 Arbeitsstunden, und deswegen ist das okay. Jetzt kein echter Verdienst,
ja,
sondern mehr so eine Anerkennung. Und dann, ja, wird das halt veröffentlicht, und wenn die Zeichnung gut ist, ist es halt ein schönes Gefühl, weil man weiß, dass wenn demnächst die Leser irgendein...
Leserinnen.
Oh, die Leserin. Ja, stimmt. Dankeschön.
Wobei ich glaube, bei Perry Roden kann man das sagen.
Ich muss jetzt auch immer Risszeichnerin sagen. Ja.
Stimmt, ja.
Also als Risszeichnerin ist es dann...
Der Chat warnt uns nicht gut genug.
Genau, ich finde, Chat, du könntest ein bisschen mehr auf uns aufpassen.
Ja. Chatten.
So ein Buzzer.
Chatterinnen.
Ja.
Liebe Chatterinnen.
Und ist halt ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die Leserin mit der Zeichnung im Kopf dann die aktuelle Handlung verfolgt.
Und du machst aber nicht diese technischen Zeichnungen, sondern du machst dann sozusagen nur diese perspektivischen Zeichnungen.
Also richtige technische Zeichnungen gibt es nicht. Also diese...
Ach so.
Also richtige technische Zeichnungen wären ja so Baupläne. Die gibt es nicht. Sondern das sind so... die geben sich technisch.
Okay.
Ja, und sollen so aussehen, als ob.
Und dann denkst du dir so ein Raumschiff aus?
Genau.
Also du hast irgendeine Grundlage, auf der du das machen musst?
Ja, ähnlich wie bei Raumschiff Enterprise gibt es dann natürlich, dann weiß man, da haben die immer diese komischen Gondeln hinten dran, wo die Warp-Triebwerke drin sind, ja. Und meistens ist so eine Scheibe. Also es gibt so ein paar Grundelemente, die müssen immer wieder kommen. Und das hat sich dann so über die letzten 40 Jahre quasi so ein Kanon entwickelt, wie eine Zeichnung auszusehen hat. Und wenn man diese Regeln kennt, kann man sie natürlich auch brechen.
Ah, okay.
Ja. Frau kann sie brechen. Ja.
Kann Frau sie brechen?
Ja.
Probieren wir es mal.
Dafür Mensch, muss man auch
eine,
nee,
eins. Mensch.
Mensch oder eins?
Nee, Mensch ist ja wieder genderneutral, aber wir wollen ja tatsächlich generisches Feminin.
Okay. Also Frau. Ich
durchaus sagen Frau.
Ja.
Gut, das kann man durchaus so machen, finde ich, glaube ich. Ja.
Gut.
Ich habe noch eine schöne Grüße an IHDL und an PikiHH, die auch tatsächlich nochmal dieses generische Femininum uns auch nochmal herangetragen haben an uns, dass wir das
tatsächlich. Ja, danke, die werden sich jetzt totlachen.
Ja.
Aber ich habe neulich so ein YouTube-Video gesehen von Spielerinnen von, wie heißt dieses Spiel, hier mit den Würfeln, dieses hässliche, wie heißt denn das jetzt hier gleich?
Rubik's Cube.
Nein, das ist dieses Computerspiel, dieses 3D-Spiel, wo man Welten bauen kann.
Tetris.
Nein.
Minecraft.
Minecraft, genau.
Ja, Minecraft. Ah ja, klar.
Und
ja,
die haben eine komplette Enterprise in Minecraft nachgebaut.
Im Dock, die hängt da im Dock herum.
Genau.
Und zwar der Next Generation.
Genau, die Idee ist das, glaube ich.
Ja.
Und der macht da so eine Führung durch, und an einer Stelle ist es definitiv totaler Schwachsinn. Also in einem dieser Warp-Gondeln liegt einfach eine riesengroße Duracell-Batterie. Aber an anderen Stellen so, ja, das ist das Landedock 2, das hat man in der Serie in den und den Folgen gesehen, und das ist Landedock 3, das hat man nicht gesehen, weil dafür hatten sie nicht das Geld, um das Studio umzubauen und sowas alles. Also, aber das ist schon, macht einen sehr detaillierten Eindruck und macht da so ein bisschen auch den Eindruck, als ob die da mehr Erkenntnisse haben teilweise als die Macher der Serie.
Ja, ich habe so einen Kollegen unter den Risszeichnerinnen, der? Ja.
Ja, der mal was Map gemacht hat. Er accountet uns.
Wow. Oh nein.
Doch. Map, du bist der Größte.
Der hat Map eine Zähl-App entwickelt, jetzt extra für uns, Rasch?
Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall accountet er uns.
Aber jetzt will ich gar nicht euch und die Hörerin mit Perry Rodan so voll spammen. Aber es gibt nämlich einen wunderbaren Podcast von dem Tim hier aus dem Podcaster-Viertel. Ja. Der hat mal mich interviewt zum Thema Perry Rodan bei
CERN. Podcasterinnenviertel, bitte.
Podcasterinnenviertel. Der hat mich zu Perry Rodan mal in CAE interviewt. Aber wenn ihr jetzt wisst, dass ich mich für so spekulative Raumfahrttechnik interessiere und Science-Fiction-Design, ist ja klar, warum ich in der Seabase gelandet bin.
Ah.
Ja.
Weil, wo alle Irren irgendwann mal landen.
Ja, die Seabase war ja ursprünglich eben nicht ein Hackerspace oder Hackerinnen-Space, wie er heute vielleicht genannt wird, sondern das war so ein lebendiges Environment, in der Frau hineingehen konnte und auf einmal all diese Vorstellungen aus den Science-Fiction-Welten so regelrecht fassbar waren.
Das war das Raumschiff unter Berlin.
Das war das Raumschiff unter Berlin. Und meine These ja zu dieser Seabase...
War das wirklich so dieses als Kunstprojekt eigentlich? Hat das,
das war kein Kunstprojekt. Nee, das wurde nicht. Immer nur als Kunstprojekt von Kuratoren so verstanden.
Ja, natürlich.
Wenn du ein Hammer... jetzt einfach nur mal Kuratoren... Ja doch. Auf jeden Fall... wenn du einen Hammer hast, siehst du überall Nägel und so geht's natürlich Kuratorinnen.
Ja, natürlich, aber das ist natürlich auch ein beliebiger Kunstbegriff, den du da anlegen kannst. Also warum soll man nicht auch Kunst schaffen, ohne dass man jetzt bewusst Kunst schafft?
Ja, das stört mich aber auch total bei den Hackerinnen-Spaces momentan, dass von den Kuratorinnen mit ihrem speziellen Kunstdiskurs wird den armen Hackerinnen gewissermaßen, die werden objektiviert und ihnen wird gesagt, ihr seid Kunst, aber die verstehen den Diskurs gar nicht. Die kennen die zum Teil gar nicht.
Das ist aber auch nicht wichtig. Ich meine,
das ist
doch nur heiße Luft sowieso beim ganzen Kunstdiskurs, ehrlich gesagt.
Darum geht's ja gar nicht. In dem Moment, wo alle diesen Diskurs ernst nehmen und sakrale Bauten für Millionen auf teuersten innerstädtischen Grund aufbauen, hat das eine Bedeutung, so wie Kirchen ja auch eine Bedeutung haben. Das kannst du nicht wegdiskutieren.
Also
Kunst ist genauso unfassbar wie Religion.
Also sieh mal, ich ganz ehrlich, ja, ich kenne echt mittlerweile schon einige Künstler, von denen ich sagen würde, das sind gute Künstler. Und die auch einigermaßen anerkannt sind. Und
nimmst wenn ich du das mit denen zusammen, ernst
und
mit
wenn ich, und wenn, und wenn Künstlerin, sorry, ich bin, ich,
ja.
Für mich ist es echt sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuch's aber. Okay, also ich kenne ganz viele Künstlerinnen. Und wenn ich mit denen zusammen ein Bier trinke, dann,
lassen die Namen droppen.
Nein, die lassen keine Namen droppen, sondern das ist dann wirklich so, dass dann auch einfach gesagt wird, eigentlich habe ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für diese Diskurse. Ich mache einfach, wo ich gerade Bock drauf habe und was ich irgendwie lustig finde, was ich cool finde, was mich antörnt. Und ja, und das muss ich dann irgendwie in diesem ganzen sozialen Kladderadatsch, den da so diese Kunstszene, muss man sich schon irgendwie anbiedern.
Ja.
Aber eigentlich mache ich das auch nur aufgesetzt, weil das ist halt so, wie ich mein Geld verdiene. Aber dafür kann ich halt einfach irgendwie coolen Scheiß machen. So, ja?
Also, Michi, du kennst aber die tollen, reflektierten Künstlerinnen. Ich kenne Künstlerinnen, die im normalen Gespräch, obwohl sie wissen könnten, dass ich nicht Insider der Kunstszene bin, da ist ein typisches Gespräch. Ich bin nachher noch auf einer Ausstellung von der Monika Sambradivi und dann gehe ich noch weiterhin zum in die Galerie Ernst Eugen.
Ja, aber
und
aber das ist ja das ist
und
auch ein
dann wird so und es wird einfach so getan, als wäre es sonnenklar, als ob man Sony Center und was weiß ich der Bundespräsident sagen würde und jeder weiß Bescheid. Die haben keinerlei Reflexion, dass das eine Konvention ist.
Sag mal, haben nicht irgendwie Linus und ich uns auf deinem Geburtstag mit dem Ehepaar Nagel gestritten?
Ja.
Von die Galerie im Nagel hier machen?
Genau, der Doyen der Berliner Galerieszene.
Ah, ja, echt?
Worüber redet ihr? Wer, was? Ich habe ein Geburtstagsdinner Gesellschaft gegeben.
Okay.
Im .hbc, weil ich
Anfang nämlich
noch
Jahres.
von der nullten Spackeria so beeindruckt war, ja. Weil es dort Austern gab.
Da gab es Austern.
Und es war alles sehr fluschig und flauschig und dann habe ich gedacht, das wäre ein toller Ort, um ein paar Freunde und Bekannte
wie
zusammen.
Wie viele Leute passen da rein?
In das Lokal selber. So ja. Viele habe ich nicht eingeladen gehabt. Also schon in das Restaurant. das ist schon ein richtiges Restaurant. Also nicht so eng wie jetzt hier bei dem Imbiss.
Ja, ja, nee, nee.
Und das fremde Leute.
Ja, wir suchen ja immer noch nach einer Hochzeitslocation.
Ach so. Ja, ja, das ist toll.
Wohl HBC, warum
das
nicht?
Ist, das ist
dunkel.
Das aber ist so cool.
Also eigentlich ist es auch
ja,
cool.
Ja, du hast einen Ballsaal.
Ja, wir brauchen 150 Leute. Das ist
ja, aber die sind ja nicht immer alle zur selben Zeit da.
Naja, es muss ja auch ein Essen geben, dann brauchst du Bestuhlung für alle.
Ja, aber das geht schon.
150 Leute kommen ins Restaurant, das kriegen
wir
unter.
Mal, ja. Das müssten wir mal.
Das wäre toll.
Das wäre eigentlich cool.
Ja.
Das wär super.
Ja. Aber jetzt nochmal zu den, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben überhaupt? Künstlerinnen.
Künstlerinnen, die mit dem Diskurs.
Ja. Ach, jetzt sind wir aber raus. Ich wollte eigentlich über Seabase was erzählen.
Erzähl,
ja, ja, ja.
Aber nur ganz kurz, ja. mit diesem Name-Dropping,
ja.
das kenne ich, also das ist, ich kenne das von auch von anderen Leuten. Ich kenne viele Leute, die machen das einfach, egal ob du eine Person kennst oder nicht, die reden auch, wenn sie von einer Person, die du gar nicht kennen kannst, und dann gehe ich nachher noch zum Peter und obwohl absolut klar ist, dass du diese Person nie kennengelernt hast,
ja.
Nehmen die dir diesen Namen und ich habe mich damit einfach. Ich denke mal einfach, na okay, dann ist das halt der Peter und dann oder die Petra. Und muss ich ja nicht kennen, aber wenn dann zum fünften oder sechsten Mal derselbe Name fährt, dann habe ich dann trotzdem irgendwann Bezug. Also hilft ja dann auch nicht viel zu sagen, ich gehe nachher noch zu einem Freund. Also ich gehe nachher noch zum Peter oder zur Petra
Freundin.
Oder zu einer Freundin. Ja.
Ja. Also, ja dann aber das ist doch genau der Quatsch. Also, dass diese Frauen, diese Menschen.
Ja. Frauen.
Ja, ja. Menschen ist.
Ja, ja, also in der, okay, da bist du, ja.
Nicht sich so weit zurücknehmen können, dass sie einfach diese Zumutung einer ersparen, dass ein vollkommen wildfremder Name gedroppt wird. Und in der Kunstszene ist es quasi das Standardmuster, ständig mit solchen Namen wie Fixsterne zu hantieren. Und ja, und dadurch entsteht eben durch den Diskurs einfach eine Realität. Aber ich wollte nur noch mal sagen,
sowohl die Hacker... Ja, mir doch auch, wenn Michi hier irgendwelche Gäste einlädt oder überhaupt über Leute erzählt. Wenn wir uns irgendwie auf ein Bier treffen, ja. dann ist der und so und ich kenne die
ja, Leute aber die sind doch, ja, aber die sind doch alle irgendwo in dieser erweiterten Twitter-Blase herum. Ja, da bist du doch auch
ich kenne unglaublich viele davon nicht. Also ja. Ich bin relativ weit raus gerade. Das ja. ist... keine Ahnung, ob das ewig ist, aber im Augenblick dann droppt Michi die Namen und dann weiß ich bei einigen, da frage ich dann nochmal.
Ich war auch ein bisschen erschrocken, dass du nicht wusstest, wer Gregor ist, als ich ihn eingeladen habe.
Ja, ich wusste zum Beispiel bei dir, weil ich bin, also ich kenne dich jetzt auf Twitter so ein bisschen, ich glaube, ja. Ich folge dir auch und kenne dich da auch und so, aber ich bin, was Namen angeht, halt unglaublich schlecht und
ich finde das auch keine Schande, dass du mich nicht kanntest.
Das ist mir schon ein bisschen unangenehm.
Nee, ja. das muss ja nicht. Schon okay.
Willst du jetzt noch was zu meiner Person fragen? Dann tust
genau,
jetzt,
genau,
sonst
ja,
diskutieren wir hier ja, über ja, wilde
das ist,
Themen.
Also ich meine, das float ja auch das Gespräch. Das ist doch alles total super. Aber du bist ja irgendwann, du hast ja in Frankfurt gelebt eigentlich ja. ganz lange, ne?
Ja.
Und mein was, oder?
Ja.
Mein.
Okay.
Ja.
Und dann bist du.
Bin ein Westkind.
Wann bist du nach Berlin über? Hast du rüber gemacht?
Weil ich mein Studium abgeschlossen hatte.
Ach.
Ja.
Als
dann bin ich, ja, aber sehr spät.
Ich dachte,
spät.
Man geht, wenn man Studium abschließt, nach Frankfurt.
Ich gehöre zu der Generation Langzeitstudentin.
Ja.
Und zwar, glaube ich, habe ich bis zum 19. Semester überlebt.
Wow.
Ich finde, das ist schon ganz gut.
Und dann aber noch fertig geworden?
Und dann auch noch fertig geworden. Ich habe aber in der
Geschichte,
also ein Magistra-Studiengang mit allem Pipapo, weil eigentlich wollte ich Theater, Film und Fernsehwissenschaften studieren. Das gab es in Frankfurt nur als Nebenfach. Und dann musste ich mir Hauptfächer suchen. Das erste war Philosophie. Das habe ich nach einem halben Jahr aufgegeben. Und Geschichte fand ich irgendwie angenehmer. Und dann kam ja diese Perry-Rodan-Connection dazu, dass ich mir das dann zurechtgelegt habe. Alles, was vor Band 1 passiert ist, ist Geschichte. Und ja, dann irgendwann war das dann fertig. Achso, und dann habe ich noch zwischendurch illegalerweise ein Zweitstudium gemacht in einem vollkommen anderen Kanal, was ich aber eigentlich nicht durfte. Aber zu der damaligen Zeit waren die Prüfungsämter quasi nicht miteinander, die Autoritäten nicht miteinander verknüpft. Ich habe ein berufsbegleitendes Abendstudium für Werbung und Marketingkommunikation hinter mir.
Ach.
Ich bin, also mein Beruf ist staatlich anerkannter Werbefachmann mit dem Diplom der Akademie für Marketingkommunikation.
Wow.
Werbefachmann?
Ja, Werbefachmann.
Werbefachfrau.
Ja.
Aber das muss man jetzt vorlesen, was da drin steht in deinem.
ich finde, in der Woche des generischen Femininums
bist du meine Werbefachfrau.
Bin ich eine Werbefachfrau.
Okay.
Ja. Ja, und das, da habe ich quasi so eine zweijährige Pause eigentlich. Da wurde auch gestreikt an der Uni. Das war 88 und das waren wilde Zeiten.
Zwischen 88 und 90 wurde gestreikt oder nee?
Das wurde relativ häufig gestreikt und ich habe mich da nicht so ums Studium gekümmert und habe dann erst in den 90er Jahren wieder mich verstärkt darum gekümmert. Und da bin ich dann auch an die neuen französischen Philosophen rangekommen, weil...
Marketing?
Beim Magistra-Studium, so. Weil nämlich die französischen Philosophen, die waren so übel beleumundet, dass sie bei den echten Philosophen in Frankfurt, nee, Philosophinnen in Frankfurt nicht gelehrt wurden. Und deswegen hatten die Romanistinnen quasi der französischen Philosophie, also Derrida, Foucault, Roland Barthes, Lévi-Strauss, so diesen ganzen Bedeutungsstrang quasi in Obhut genommen. Und das war alles, was so Poststrukturalismus und so dieses philosophische Kram war, kam in dieses Curriculum von den Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften rein. Das war nämlich nur so ein Kombi-Containerfach, das gab es gar nicht. Das waren einfach nur Veranstaltungen, die in anderen Fachschaften stattgefunden haben. Und die wurden dann quasi nochmal zweitverwertet in diesem quasi virtuellen Studiengang Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Und so bin ich dann da rangekommen. Und das war ganz toll. Da habe ich nämlich einmal ein Referat über Foucault gehalten. Und dann hatte die Professorin gesagt, passen Sie auf, es wird sehr voll werden, weil die ganzen Philosophen werden sich ihr Referat anhören. Also das heißt, da kamen dann ganz viele Leute aus dem klassischen Philosophikum rüber zu den Romanistinnen, um meinem Referat zu lauschen, weil das quasi verbotene Lektüre war. Das war so 90, 91 und wenige Jahre später war es dann aber so, dass diese ganze poststrukturalistische, postmoderne Philosophie dann sehr stark sich verbreitet hat. Aber ich war quasi so in dieser ersten Phase, wo das noch richtig, noch nicht anerkannt war, dass man überhaupt akademisch darüber verhandelt.
Okay. Du hast ja, und dann muss man bei der Gelegenheit erwähnen, dass die CRE-Folgen zum Poststrukturalismus, und das sind sogar zwei Folgen, weil es so lange gedauert hat, die auch im zeitlichen Abstand produziert wurden, dass die beide mit Gregor sind. Und die sind auch tatsächlich sehr hörenswert. Ich kenne mich tatsächlich selber in diesem Bereich ein bisschen aus und ich fand das wirklich eine sehr, sehr gute Einführung.
Eine zu lange CRE-Folge?
Die erste war, hatte externe Gründe, dass sie war nicht im Studio und sie war nur 2 Stunden lang und so kamen wir quasi nur zum Vorgespräch.
Achso, okay.
Kann ich mir vielleicht. Genau, Poststrukturalismus 1 und 2 im CRE kann man sich sehr gut anhören. Gut, dann bist du nach Berlin gekommen und hast die C-Base gegründet.
Genau, ich hatte dann irgendwann mein Geschichtsstudium, also dieses Magistralstudium zu Ende und ich hatte dann schon als Grafikdesigner gearbeitet, weil durch diese Risszeichnerei bin ich quasi zum allgemeinen Grafikdesign gekommen und habe dann, weil ich auch Werbung studiert hatte, entsprechend in einem kleinen Werbestudio gearbeitet, überwiegend so Investitionsgütermarketing für ganz langweilige Geschichten für Großkonzerne, die es heute gar nicht mehr gibt. Und und dann hatte ich nach dem erfolgreichen Magistra-Studiengang eine kurze Depression. Also es war wirklich die klassische Nachprüfungsdepression, das konnte ich gar nicht glauben, dass es das gibt. Aber es war wirklich so, der Druck war weg und da hatte ich so für ein paar Wochen so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann war auf einmal...
Ich hatte so seit 15 Jahren.
Bin ich auch schon seit einiger.
Ich hatte aber familiäre Bindungen zu Berlin und dann war hier die Reichstagsverhüllung und das war das erste Mal, dass ich quasi so dieses Nachwende Berlin so richtig erleben durfte und es hat mir so gefallen und ich war auch gerade hatte auch quasi so einen familiären Grafiker-Job da in diesen Tagen und Wochen quasi abgearbeitet und dachte mir, ach, das kann man ja auch Grafikerinnen-Job, das könnte man ja auch in Berlin machen und dann habe ich gesagt, ach, da habe ich einfach meine Wohnung gekündigt, ohne hier eine neue Wohnung zu haben und um mir so ein bisschen Druck zu machen.
Ja, damals war es einfach, dass man hierher gegangen, ne?
Ja.
Ja, da waren ja auch die Mietpreise da noch gut, ne?
Da ist man auch teilweise einfach in Wohnungen reingegangen.
Also naja, 96 war das. Das war jetzt nicht mehr Berlin offene Stadt oder so.
Ja, ja, aber so lange, so viel Zeit dazwischen kann da nicht vergangen sein. Ich weiß, von der Firma, bei der ich mal gearbeitet habe, der eine Chef, der hatte eine sehr schöne Wohnung am Kollwitzplatz.
Ja.
Und zu der ist er gekommen, indem er einfach irgendwann sich reingesetzt hat. Ja. Also sie stand leer und ist dann rein und jetzt ist das seine Wohnung. Ja. Und jetzt also irgendwie dann auch rein formell übernommen und jetzt gehört ihm die. Ja. Und das also quasi für ein Appel und ein Ei und das wird wahrscheinlich 300.000 wert sein oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja.
Und damals ging das alles noch.
Das war halt eine revolutionäre Situation.
Ja, ich fürchte, wir müssen... Ich gehe mal noch Bier holen.
Alles klar.
Ich gehe mal noch Geld holen. Ich gehe mal kurz Kippen holen.
Komm aber wieder.
Er war nie wieder gesehen. Ja, so, und dann, also, aber du warst in Berlin und dann hast du was gemacht. Also bist du dann, war da schon die Siebes, gab es da schon? Oder?
Ja, die gab es schon und ich bin durch das 030. Es gab so eine erste Seabase, quasi so Opening Party und da hatte 030 dieses, ich weiß nicht, gibt es dieses Stadtmagazin heute noch?
Ich glaube ja.
Das war damals ja auch viel wichtiger, auch so als für einen Neuankömmling, weil das Internet war noch nicht so verbreitet wie heutzutage.
Stimmt, was war, wir reden von 96.
96.
Ne? Ja, das war ja fast, da hat ja, haben wir ja nur ein paar Gigs benutzt. Ne?
Naja, es war schon so. Also es war jetzt nicht mehr der ganz neue Kram. Also 96 Internet zu haben, fand ich jetzt nicht mehr per se avantgardistisch.
Also ich hatte 96, glaube ich, noch kein Internet. Beziehungsweise, ich überlege gerade, so eine AOL-CD ist da, glaube ich, hat schon mal den Weg in so einen Podcasten gefunden, glaube ich. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war auf jeden Fall, ich kannte so das Netz, also sozusagen so im Netz sein, kannte ich halt von meinem Kumpel Marte, der halt schon damals immer im Fidonet rumgehangen hat.
Im Fidonet konnte man gar nicht rumhängen.
Der hat sich halt immer so Sachen aus dem Fidonet geladen.
Das hatte ich auch. Fidonet genau. Fand ich auch super.
Genau, und der war auch so in dieser ganzen Demo-Szene, ne, irgendwie unterwegs und hat da viel gemacht. Und ja. Dadurch habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Aber ich glaube tatsächlich, mein erstes wirklich aktives Internetleben habe ich, nimm einfach, also. Und habe ich, glaube ich, tatsächlich erst 98 oder so angefangen.
Trinkt man das jetzt aus der Flasche?
Jetzt können wir aus der Flasche trinken.
Okay. So Das war wegen dem Roddy-Schaum,
okay, genau. Ich habe jetzt, genau. Wir können jetzt auch weiter aus, aber es ist ja albern, wir können ja auch einfach aus der Flasche trinken.
Naja, jedenfalls, okay, also es gab noch kein Internet, nicht wirklich Internet.
Aber es gab schon die Seabase, aber die war schon irgendwie schon ein Jahr quasi als Verein schon gegründet. Man muss dazu sagen, Seabase, wer das jetzt draußen weiter im Lande nicht kennt, zu der damaligen Zeit war das ein ernstzunehmendes archäologische Explorationskommando, das versucht hat, in den Hinterlassenschaften unterhalb von Berlin-Mitte eine Raumstation, also die Raumstation wieder erstmal zu erforschen und dann möglichst auch wieder aufzubauen. Und das besterhaltene Stück von dieser Raumstation ist der heute quasi von seinen Deflektorschilden 1968 befreite Fernsehturm.
Genau, also das ist die Antenne, die so.
Ja. Und der war aber die ganzen Jahrhunderttausende schon unter so einer Tarnkappe, damit nicht für die primitiven Menschheit so ein komisches Artefakt da steht, dass dann zu so einer zu so einem Heiligtum wird.
Ah.
Also wie bei 2001 der Monolith, werden die Affen drumherum getanzt.
Das iPhone 5, das da, ja.
Genau. Mhm. Und
jetzt war auch iPhone 5 aus
2001. Jetzt tanzen wir auch um die
ganzen genau. iPhones. Also liebe Hörerinnen, das könnt ihr jetzt nicht wissen, was der Max jetzt sagen will.
Genau. Aber was ich, na doch, den Monolith beim iPhone 5 hat man schon, das Bild, glaube ich, ist relativ einfach. Das war dann noch in der alten Seabase vermutlich am Anfang, oder? Das war, wo war die? Die war irgendwo.
Die war am Hackischen Markt, Oranienburger Straße 2. Und das war ein wirkliches Teil auf dem vermuteten Absturzgelände. Ich glaube im Habitatring.
Habitatring?
Es gibt so 7 Ringe von der Seabase. Und jetzt wüsste ich auch nicht aus dem Stegreif, wie die alle heißen. Und
wie groß war denn dieses Raumschiff so?
So eine Meile.
Eine Meile? Ja. Das ist okay.
So 1682 Meter im Durchmesser. Also so 700 Meter. 768, glaube ich, einmal um den Fernsehturm herum, um die Antenne herum.
Okay, also das ist jetzt aber am an einer
Hackescher Markt war dann quasi so, so ein äußerer Ring. Ich meine, es ist der Carbon, also der Bereich, wo die Kohlenstoffeinheiten auf der Seabase gelebt haben. Und die neue Seabase ist außerhalb des Absturzbereichs. Und zwar aus folgenden Gründen.
Wegen der Mieten, nein.
Nein. Nein, es war ein taktischer Rückzug für den Fall, dass das Rekonstruktionsprojekt Erfolg hat. Mhm. Ist quasi das. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den Archäologen im alten Ägypten. Die haben ja ihre Station, ihre Vereinsheim, ihre Werkstätte ja auch nicht in der Pyramide, sondern die haben das außerhalb. So, nur mit unsere Pyramide könnte unter Umständen auch mal wieder launchen.
Okay.
So, und wir werden.
Dann will man da nicht im Weg rumstehen.
Und interessant ist, dass die meisten Bundesministerien auch nicht auf dem Gebiet.
Was für ein Zufall.
Ja, und zwar das Einzige, meines Wissens das Einzige, das sich auf dem Absturz, also direkt über dem vermuteten Absturzbereich des Seabase angesiedelt hat, ist ausgerechnet, dass das auch für Reaktorsicherheit zuständig ist. Weil natürlich in der Seabase bestimmte sehr hochtechnologische Anlagen zur Energiegewinnung drin waren, weswegen ja auch die vier Atommächte, das über Jahrzehnte hinweg quasi ihre Hand da drauf hatten.
Also das ist so eine...
Das ist die verbürgte Legende. Das kann jetzt jeder mal selber nachforschen, inwieweit diese Arbeitshypothese real ist.
Einfach mal rausgehen in Berlin und graben.
Einfach ein bisschen buddeln.
Ja.
Genau.
Ja.
Und in der Original Seabase, also in der Location, konnte man dann auch im Keller buddeln?
Das Tollste war, wenn Frau Gäste quasi aus der Seabase dann ins Eschlorak.
Gästinnen, ne?
Gästinnen?
Ja, Gästinnen.
Nee, das gibt's nicht.
Doch.
Die Gäste?
Doch, Gästinnen.
Nein,
es gibt Personen, es ist eine Gruppe, es ist Gästin.
Gast oder Gast? Also unsere Gästinnen.
Die Gast.
Ja, doch.
Nee,
die Gast.
Ja, es wird einfach, manchmal kann das doch auch...
Es ist die Gästin, oder?
Ja doch, ist die Gästin, ja.
Die Gästin, ist doch das Thema. Und dann die Gästinnen, ja.
Gut.
Gregor, du bist überstimmt.
Gut. Wenn man aus der Seabase dann rausgegangen, wenn Frau aus der Seabase rausgegangen ist und hat die Person ins Eschlorak rein gelotst. Dann haben die geglaubt, dass unterhalb von ganz Mitte eine Raumstation verbuddelt ist.
Sah das so geil aus?
Nee, weil das einfach so, das passte. Also, wir haben dann immer gesagt, wir bei der Raumstation, bei der Seabase, wir sagen ja, dass es diese Raumstation gibt. Aber die Leute hier von der Eschlorak-Bar, die haben das einfach nur sich zusammengeklaut und behauptet, sie hätten hier eine coole, komische Spermelbar aufgesetzt. Aber in Wahrheit sind diese Aliens, die dort quasi rumzucken, also diese der Chicken-Teile, natürlich Teil des erweiterten Seabase-Projekts.
Ah, und wenn man dann einfach nur genug getrunken hat, dann...
Genau, das war ja auch im selben Block irgendwie. Also musste einmal... eigentlich so Haus an Haus, eigentlich konnte es sein, es gibt eigentlich einen Geheimgang von der Seabase, Oranienburg 2 zum Haus Schwarzenberg und ja, die waren dann wirklich bedient. Das war toll.
Also du bist einer der Irren von der Seabase.
Heißt das so in der Stadt?
Ich
die
das
Irren
auch.
Von der Seabase?
Die Irrenninnen.
Nein, die Irrenden.
Die Irrenden. Ich finde mal, die Seabase ist so ein bisschen immer sehr sympathisch, aber durchaus ein ziemlicher Verpeilerverein.
Du bist da auch nicht so oft.
Ich bin da nicht so oft.
Ja.
Nee, das ist, ich weiß nicht, ich habe so richtig den ganz starken Bezug habe ich da nie so herstellen können. Mhm. Also ich habe öfters mal Herrn Schmidt, kennst du wahrscheinlich auch aus der Seabase. Der war mit einem Freund von mir sehr gut befreundet und so, und der war durch öfters, aber ich war irgendwie so.
Na gut, wenn Herr Schmidt quasi so dein Prototyp des Seabase-Menschen dann mag ja vielleicht deine Einschätzung
mit dem Irre sein.
Eine gewisse Plausibilität haben.
Naja, ich habe auch mal, vielleicht habe ich die sogar von dir gekriegt. Ich habe irgendwann mal eine Mail gekriegt, da war ich noch bei Spreeblick, so von jemanden von der Seabase so, hey, wir sind kurz vor der Pleite und wir brauchen dringend Spenden.
Nein, das war ich nicht.
Das warst du nicht. Und und
bist du nicht der Irre von der
und ja, und wir brauchen und weist darauf hin und mach doch mal einen Artikel darüber. Und dann habe ich sofort geantwortet, ja klar, gib mir eine Kontonummer, auf die die Leute das überweisen sollen. Nie wieder was von gehört.
Ja.
Wirklich so. Und dann habe ich irgendwann mit Johnny darüber, ja, die bei der Seabase sind verpeilt.
Ja.
Also hat auch was davon, oder?
Aber das Geld ist geflossen.
Trotzdem.
Ich fand es ein bisschen peinlich, weil das ist. Seabase war zu der damaligen Zeit schlimmer als heute Griechenland. Also was die Desorganisation anging, weil einfach die Hälfte des benötigten Jahresetats durch Getränke, Selbstbedienung in so einem Nirvana diffundiert sind. Es war so eine Art Alien-Share, ja. So, weil da sehr, sehr gute hippieske Strukturen da waren und die sagten, es ist eine Vertrauenskultur und jeder, der sich so ein Bier oder eine Clubmate holt, der wird die dann schon auch bezahlen.
Irgendwann mal.
Irgendwann mal. Und das ist dann aber nie so richtig passiert und das wurde auch mit besten Absichten. Bringst du mir meine Mate mit, ich zahle die dann später, der Abend und die Nacht wurde länger und irgendwann geht die Sonne wieder auf und dann hat Frau halt diese eine Clubmate und die vielen anderen, die dann noch getrunken wurden, irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Ja, und dann wurde einfach mal die Getränkekasse abgesperrt und seitdem ist im Prinzip das Ganze wieder im Lot.
Ach so. Also war das mit dem, die von der Seabase sind verpeilt, war das gar nicht.
Dieser Notruf in die Welt hinaus war unglaublich toll, weil vor allen Dingen aus der internationalen so Hacker-affinen Community unglaublich tolles Feedback kam, natürlich auch in Form von Geld, aber es hat dem ganzen Verein klar gemacht, dass Seabase vielen, vielen Menschen da draußen was bedeutet.
Ja.
Unter Umständen mehr, als es den Leuten selber im Verein bedeutete. Und das hat dem Ganzen echt gut getan. Ja.
Ja. Na, ich überlege gerade, warum ich so bei der Seabase so, eigentlich müsste ich da ja quasi mein Leben verbracht haben, aber habe ich halt. Und ich frage mich ein bisschen, warum nicht? Und ich glaube, das war so, zum einen diese etwas merkwürdigen Öffnungszeiten, also wann durfte man als Nichtmitglied überhaupt hin? Das ist natürlich absolut nachvollziehbar, dass das also war es ja immer.
Mit wem hast du denn wieder gesprochen?
Das war irgendwie mittwochs durfte man da offiziell. Also ich war da irgendwann, ich war ein paar Mal zu Nichttagen da und bin dann wirklich so
angeraunzt worden.
Ja.
Ja.
Und
das sind aber immer das sind so der mythische Troll-Member. Ich glaube, das ist nur eine einzige Person. Aber der scheint wirklich alle Leute, die ich kenne, irgendwie anzuranzen. Und das ist überhaupt klar. Es gibt so, wenn du um 14 Uhr dort bist, dann kann es halt sein, dass noch keiner da ist. Aber ansonsten sollte es so sein, dass wenn Frau dort ein Anliegen hat, dass man das dann auch entsprechend artikuliert und dass es dort eine Willkommenskultur zu herrschen hat.
Ja, also das war so tatsächlich die paar Male so am Anfang, als ich da war das eigentlich nie der Fall.
Ja.
Und dann war das so ja, sehr nett alles, also und auch sehr sympathisch, aber irgendwie habe ich dann so nicht den Anschluss gefunden und dann geht man da unten, also dann war ich dann halt auch nicht mehr da.
Und ich komme ja noch so aus einer ganz anderen Zeit und da war das ja viel, viel stärker, wie gesagt, so als ein Live-Science-Fiction-Environment zu verstehen und die Leute, jetzt schließen wir mal diesen Thread, die Leute haben sich nicht als Künstlerin verstanden, sondern als so Rollenspiel, Cosplay, Science-Fiction-Fans plus noch erste zaghafte Internet.
Da gibt es ja auch diese Bibliothek auch, ne, extra, also mit den ganzen Science-Fiction.
Ja, das kam dann noch dazu. Ursprünglich ist das entstanden aus einem Freundesklicke, die alle überwiegend aus dem Lette-Design studiert hatten. Und das war eine große WG da am, ich glaube, bei Victor. Bayerischen Viertel jedenfalls eine große Wohnung und die hatten so ein Social Room, wo einfach Fernseh geguckt worden ist, rumgedaddelt worden ist und den haben die sukzessive mit so ein bisschen Pappmaché in so eine Art Command Headquarter, so ein Science-Fiction-Teil umgewandelt und irgendwann waren ganz viele Leute dort, die überhaupt nicht zu dieser WG gehörten. Und aus diesem,
ich kenne solche WGs auch.
Aus diesem akuten WG-Problem entstand dann quasi die Erkenntnis, aha, es gibt ja da eine Nachfrage, und dann tauchte urplötzlich auf einmal diese ersten Hinweise auf eine Raumstation aus, und dann wurde das quasi dann outgesourced.
Okay. Das war noch Zeiten, als man als kiffende
Space-WG hieß die dann
auch. Kiffende WG in Berlin noch einfach so mal eben irgendwo einen Laden anmieten konnte und den sowohl finanzieren konnte als auch den Mietvertrag gekriegt.
Da muss ich jetzt nochmal sagen, auch wenn der Michi hier unterbrechen will, die Jutta Weitz ist ja quasi die geheime Kultusministerin von Mitte und von der ganzen Berliner Republik gewesen. Die hat sich dafür eingesetzt, die war bei der WBM zuständig für all die, also eigentlich eine Wohnbaugesellschaft und eigentlich für
Wohnungsbaugesellschaft,
Mieter,
bitte.
Ja, für Mieter zuständig. Die hatten aber zu DDR-Zeiten war das ein bisschen anders. Da wurde quasi auch unheimlich viel so Kleingewerberaum über die WBM mit organisiert.
Eigentlich alles, was so.
Ja, alles, was halt kein eigenes Kombinat war. Mhm. Und das brauchte es nach der Wende nicht mehr. Und deren Aufgabe war es quasi, diese Gewerbemieter irgendwie zu bespaßen und möglichst mit Zwischennutzung, so bis dann irgendwann mal die Besitzverhältnisse in den ganzen Mitte Häusern geklärt sind, irgendwie dafür zu sorgen, dass dort Einnahmen generiert werden. Und deswegen hat die alles, was man kennt, von Sniper über WMF, über Haus Schwarzenberg, Seabase, CCC, nenn mir eine coole Location, irgendein cooles Team, White Trash. Was? Ich sag dir, Jutta Weitz hatte die alle entsprechend an die unter ihre Fittiche genommen. Und die hat das alles organisiert. Und dass es überhaupt diesen Mitte-Boom in diesem Subkultur-Leben überhaupt gab, ist meines Erachtens nur dieser Frau zu verdanken. Jedenfalls in dem Maße.
Jutta Weitz, wir bauen dir ein Denkmal.
Bitte, ja.
Ja. Genau. Das ist, ich habe so.
Aber ich wollte gerade ganz kurz, weil das Thema jetzt natürlich jetzt nahe liegt. Du hast ja in der Seabase, war jetzt letztes Wochenende, war jetzt die Spackeriade, und du hast die Keynote gehalten.
Nee, die Eröffnungs.
Keynote.
Nee, das war eine Art Countdown. Du weißt das doch.
Ich habe den Vortrag jetzt auch nochmal wieder gesehen. Ja. Das war ganz lustig. Also Gregor hat den Vortrag schon mal gehalten.
Auf Englisch.
Auf Englisch. Und das Demandment war, dass wir jeweils für unsere Vorträge, ich habe auch einen Vortrag gehalten, wir jeweils für unsere Vorträge, glaube ich, eine Viertelstunde Zeit hatten. Und,
aber ich war die Einführung.
Genau. Und Gregor hat halt diesen Vortrag, den er jetzt irgendwie auf der Seabase gehalten hat, der eine komplette Stunde, also wirklich komplett eine Stunde gedauert hat, den hat er auf Englisch dort, also hat er dann noch ein bisschen gerafft, irgendwie musste er dann auch raffen, aber dann hat er irgendwie auch schon über 30 Minuten geredet, obwohl er irgendwie, ich glaube 35, 40 Minuten hast du dann geredet.
Tante kam jedenfalls nicht mehr zu Wort.
Genau. Dann hatte ich meinen Vortrag, und Tante, der eigentlich auch sozusagen
aus Oldenburg eingeflogen wurde auf Staatskosten.
Der hat dann eigentlich nur gesagt so, ja, was soll ich jetzt noch in der kurzen Zeit sagen?
Ich bin Tante auf Twitter. Folgt mir. Follow me.
Genau. Ja, das war sehr lustig. Ich finde das aber sehr cool. Aber das Konzept des Vortrags, das ist ja auch sehr besonders. Das kann ich mal kurz erzählen. Also, oder kannst du es dir selber erzählen?
Nee, du musst
die ganze Zeit mal reden.
Ich finde es immer interessant, wenn du erzählst oder wenn andere Menschen erzählen,
genau, wir haben jetzt
genug, was du so Tolles gemacht hast.
Ja, ich habe jetzt genug über mich geredet, jetzt kannst du mal was über mich sagen. Ja. Jedenfalls, Gregor hatte diese wunderbare Idee, seine Slides in Form von Surkamp-Ausgaben zu gestalten. Und zwar mit effektiven Edition Surkamp.
Irgendwann so einen Regenbogen ergeben.
Genau. Und da hat er dann diese Titel gestaltet und sich
das waren alles Slides.
Es waren alles Slides, also beziehungsweise du hast es mit Coverflow gemacht, mit dem Apple Coverflow. Und dort waren die dann angeordnet, und das waren für jedes Jahr, jedes Nachkriegsjahr.
Nein, nach Mauer. Bau.
Nach Mauerbau. 61. Okay, 61 ging's los. Okay. Ja. 61 ging's los. Und dann bis heute hat er dort die Geschichte der Counterculture, also des, ja, wie soll man sagen, der linken
Gegenkultur,
der linken Gegenkultur nachgezeichnet, bis er dann irgendwann in den 80ern natürlich auf den CCC stieß. Dies ja wieder auch und es ist halt eine Geschichte der Spaltung sozusagen. Also es gab immer Counterculture und davon wieder die Gegenbewegung, die sich davon abgehoben hat, wo die dann auch wiederum so von der vorherigen dann auch ein bisschen bekämpft wurde, also Kämpfe ausgetragen wurden. Und das geht dann bis zum CCC und hat dann eigentlich, und das war so der Clou, die Spackeria, also die datenschutzkritische Spackeria, die den Kongress ausgerichtet hat, hat er dann sozusagen in diese Tradition mit hineingebracht, sozusagen als eine, die so aus der Hacker-Szene heraus getreten ist, um die Hacker-Szene wiederum zu kritisieren oder auch, ne? Das kannst du jetzt vielleicht besser erzählen.
Ja, also die Beobachtung, also erstmal, warum ich diese Einführung gemacht habe, war, dass diese erste Veranstaltung im Zuge der Transmediale oder eine transmediale Sidegig-Veranstaltung stattgefunden hat. Resource hieß die. Und dass das Zielpublikum, also die Leute, die uns zuhören würden, Tante, dir und mir, dass die überwiegend gar wirklich kein Deutsch können und aus aller Herren Länder in diese internationale Stadt Berlin eingeflogen sind und irgendwo in so einer Kuratorinnenblase vor sich hinschwimmen und ganz relevante Fakten über die deutsche Gegenkulturgeschichte überhaupt nicht kennen und dann auch gar nicht erkennen können, was, warum, wie wichtig wurde. Und deswegen hatte ich diese Einführung gemacht, weil ich diesen Menschen, die hier in Berlin leben und arbeiten, einfach so ein bisschen so die Wurzeln dessen zeigen wollte, auch auf der Szene, der sie sich letztlich zugehörig fühlen und auf der sie sich weiterentwickeln. Und deswegen halt die ganze Geschichte auf Englisch und auch so ein bisschen ausholend in der Geste. Und
extrem ausholend, bei 61 anzufangen, die Spackerie jetzt wirklich. Ja.
Aber wichtig in dem,
halt ein bisschen weiter.
Ja, in dem Zusammenhang.
Meine Tante hätte 1742 angefangen.
Ich habe nicht 1492, ich habe nicht 1517.
Du hast dich eigentlich schon extrem gekürzt.
Ich habe auch nicht 1789, nicht 1848, nein, ich habe 1961 gewählt. Hatte auch Gründe dafür. Und
ja, das würde mich interessieren, weil ich meine, also ich hätte das natürlicherweise, glaube ich, schon bei diesem Kampf der alternativen Szene versus CCC oder beziehungsweise diese Abspaltung des CCC, die Geburt des CCC aus der alternativen Szene heraus, dort hätte ich das, glaube ich, den Anfang gesetzt.
Ja, aber so. Ich wollte schon bei den Alt-68erinnen schon auch diese Kommune 1-Geschichte, diese Spaß-Guerilla-Fraktion mit reinbringen. Und die hatte schon diesen postprivatären deswegen gab es ja dieses Langhansgate, der wurde nämlich zur nullten Spackeriade wieder ausgeladen, also 2011, weil ein Kompromat von ihm aufgetaucht ist, in der sich, ich habe mir das dann auch nochmal angehört, das war schon mehr als nur missverständlich. Das war mehr so typischer Piratenfunktionär, man wird doch mal sagen dürfen.
So was hat er gleich gesagt? Dass er
Es braucht wieder Autorität. Früher haben die Leute, es war schon, also ich bin jetzt, wie heißt das? Ich gehöre nicht zum Zentralrat der Erregten, ja, aber das war schon,
der Erregtenen.
Das hat mir nicht gefallen und da habe ich mich auch schuldig gefühlt, weil ich nämlich den Langhans mit Wau Holland und mit Ossi Urchs mal auf ein Panel gecastet hatte. Und
da hat er was gesagt, ne?
Nein, aber das war schon vorher da, aber das YouTube gab es noch nicht. Es war also noch alles nicht so verfügbar. Das heißt, das war 2000 oder 2001.
Was hat er denn gesagt?
habe ich doch versucht wiederzugeben. Ja. Er hat irgendwie sich über Wehrmacht und die hatten damals noch Ideale und die sind zwar in die falsche Richtung.
Er hat wirklich was über die Nazi-Ideologie gesagt. Er meinte halt irgendwie, im Grunde genommen war das so, sein Credo war, at least they believed in something. So, ja? Also es war so irgendwie, das war, also er hat dann tatsächlich kokettiv damit gespielt, dass die Nazis ja im Grunde genommen zwar,
so Werte gebunden.
Nicht Werte. Werte war eben nicht sein Begriff. Aber es war halt einfach sozusagen, das war eine Gemeinschaft, die an Dinge geglaubt hat, ja. Und dort sah er dann tatsächlich diese Parallele zu dem, was er gemacht hat mit der Kommune 1, dass halt auch eine Gemeinschaft war, die an Dinge geglaubt hat. Ja. Er meinte zwar durchaus, dass halt diese Nazis. Es
durchaus Unterschiede gab.
Woran die an Nazis geglaubt haben, dass er sich jetzt nicht unterstützt, ja, aber halt nur sozusagen in Form dieses, aber das ist natürlich definitiv ist ein No-Go, sich so über den Nationalsozialismus.
Wir müssen das mal verlinken. Ich habe über das in meinem Blog futurama.de mit PH, also Futurama, habe ich über diese ganze Sache geschrieben. Und ich habe auch das Link gefunden zu diesem Beitrag. Und das sollte man sich dann echt mal angucken und anhören. Und ja, auf jeden Fall aus diesem Grunde wurde quasi diese schon bei dieser ersten oder nullten.
Nee, er wurde aus anderen Gründen übrigens ausgeladen. Er hat sich auch noch andere Fauxpas geleistet. Unter anderem hat er Assange Geld gespendet von seinem Dschungelcamp.
Stimmt,
das hat er ihn. Hat er,
damals waren ja die.
Genau, das war damals zu den Vergewaltigungsvorwürfen, hat er ihm 10.000 Dollar gespendet, nicht WikiLeaks, sondern tatsächlich Assange persönlich, ja, zu seinen Prozesskosten oder sowas, ich weiß nicht, wo er da was hatte. Und das wurde sehr kritisiert und dann war...
Also das war die Kritik, von der ich wusste.
Genau, und dann hat er sich auch, glaube ich, über den Feministinnen oder so, über Feminismus hat er sich auch irgendwie...
Also Rainer Langhans ist so das Postergirl der ganzen Post-Privacy Bewegung geworden, wegen schon Kommune 1, dann eben auch so Sachen wie Dschungelcamp, auch Polyamorie-mäßig mit seinem Harem, mit dem er immer in den Talkshows schon seit gefühlt 40 Jahren herumtigert. Das passte schon irgendwie sehr, sehr gut, um diese Spackeriade so eine Öffentlichkeitswirksamkeit zu geben. Aber da wurde er wieder ausgeladen und dann war ich irgendwie auf dieses Spackeria-Ding sensibilisiert. Ich bin da auch hingegangen und fand das toll, vor allen Dingen, weil die Menschen, weil es eine angenehme Atmosphäre war. Auch mit dem HBC hatten wir ja vorhin schon gesprochen und vielleicht findet da ja auch dann die Hochzeitsfeier statt. Und ja, also deswegen musste ich aber für Ausländer erklären, was ist Kommune 1? Und das ist ja nun 68. Und dass man dann nochmal 7 Jahre vorausschaut und sagt, ja, 61 haben sich endgültig Westdeutschland und Ostdeutschland durch die Mauer so weit voneinander entfernt gehabt, dass in beiden Gesellschaften sich eigenständige Entwicklungen anbahnen konnten und eben auch quasi diese Gegenkultur, und das ging dann halt von unpolitischen Krawallen in München, wo auch der Andreas Bader schon drin aktiv war.
Hauptsache drauf.
Das war ja echt ein Vollspacke. Ne? Also das war ja ein Krawall-Heini, der dann irgendwann die Politik und diesen komischen Jargon für sich entdeckt hat. Mhm. Und deswegen dachte ich schon, das ist spannend, das runterzubringen. Und 10 Jahre danach, also nach 68, war dann eben 78 im Nachklapp von der Depression des deutschen Herbstes, wo dann wirklich die Linke so im breitesten Sinne gemerkt hat, wir können uns damit nicht mehr identifizieren, so wie die Netz-Community jetzt bitte unter einem anderen Vorzeichen irgendwo sich mit Assange nicht mehr identifizieren konnte. Also jetzt müsste man sich vorstellen, der hätte jetzt aber auch noch gebombt oder ganz schlimme Dinge gemacht, außer den Vorwürfen, die ihm jetzt in Schweden vorgeworfen werden. Und jetzt musste sich quasi die ganze Linke undogmatisch neu aufstellen. Und aus dieser Geschichte hat sich dann ja auch die Taz entwickelt. Und die Idee, jetzt muss man was tun, ist denn es gab ja alternative Lebensformen und die funktionierten da im Wendland und auf den Bauernhöfen alles schon ganz gut. Und es, das waren ja diese Ansätze für dieses Netzwerk von Bioläden und diese ganze alternative Lebensform, das war so eine Regenbogenfraktion, die hat sich dann in der Partei der Grünen gesammelt. Und jetzt kommt halt diese erste Abspaltung, nämlich dass der Bau Holland und so die ersten Computerfreaks der damaligen Zeit gesagt haben, wir müssen den Computer als Strukturverstärker für unsere Bewegung einsetzen. Und dass dann eine sehr, sehr starke, zumindest Desinteresse oder Ignoranz bis hin zu Verdächtigung, weil der Computer, das war ja das, mit dem Horst Herold seine Rasterfahndung gegen die Terroristen gemacht hat. Computer, das waren die Versicherungsanstalten, das war IBM, das waren einfach die bösen kapitalistischen Großstrukturen, die hatten Computer und dieser Bastelkram im weitesten Sinne, das wurde entweder nicht ernst genommen oder wenn, dann wurde es so verstanden, das kann nichts Gutes bringen. Wir tippen lieber auf der Schreibmaschine und kümmern uns nicht um Computer. Und das war also, darunter leidet die Grüne Partei heute noch.
Genau, es gab ja tatsächlich diese witzigen Anwandlungen. Ich weiß, es gab so einen Abgeordneter von den Grünen, der einer der ersten Abgeordneten war, der tatsächlich einen Home-PC bei sich im Büro aufgestellt hat, um damit zu arbeiten. Und der hat so einen Shitstorm aus seiner eigenen Fraktion und aus seiner eigenen Partei bekommen, dass er den halt wirklich wieder abbauen musste. Ja?
Wer hat denn das so erzählt?
Weil Computer benutzen nur die Bösen. Und tatsächlich, der CCC hat damals ja auch irgendwie ein Gutachten für die Grünen geschrieben, so wo sie halt über die Chancen des Computers auch für demokratische Prozesse und so weiter und so fort, auch für Alternative und so weiter, halt angefertigt haben, was aber dann komplett durch die Grünen auch rundherum abgelehnt wurde. Und
so richtig raus ist es aus den Grünen bis heute nicht.
Ja, das genau. Ist, und dieser technikfeindliche Grundrauschen, das tragen die Grünen immer noch mit sich.
Ich habe neulich irgendwo was gelesen, gehört, ich weiß nicht mehr. Das war eine Frau, die dann auch darüber erzählt hat, dass sie den Computer ja rundweg abgelehnt hat und dass es den einzigen Computer, mit dem sie tatsächlich hin und wieder mal in der Berührung kam, das war irgendwie an der Uni, wo man den brauchte, um ein paar Bücher rauszusuchen und sie über Jahre den Plan entwickelt hat, wie man diesen Computer sabotieren kann, indem man mal unauffällig einen Kaffee reinkippt. Mhm. Und das war wirklich so das einzige Ziel, war diesen Computer zu zerstören. Also das war so, nicht und das hat sich dann auch nicht getraut oder so. Das
elektronische Gehirn. Damals hieß es ja noch das böse elektronische Gehirn.
Also ist der CCC sozusagen der digitale Arm der Grünen?
Ja, nicht. Ja, eben der abgetriebene,
der unerwünschte
Arm. Das ist ja das Interessante. Und dieses erste Treffen, daraus ist noch nicht gleich der CCC entstanden, aber es waren die Leute, die dann Jahre später...
In den Räumen der Taz, ne? Also,
das war erstens mal in den Räumen der Taz und es war der Schreibtisch der Kommune 1. An dem
dieser große Konferenztisch. Ja,
an dem sich die Freaks zusammengesetzt haben, die Computerfreaks mit Wau Holland und ist auch wieder hier Referenz, CRE, irgendwas. Da gibt es so einen Veteran, der das dann alles schildert und...
Ist das nicht Hans Hübner?
Nee, es ist...
Es gibt auf jeden Fall so einen Hacker...
Gibt es bei euch Shownotes? Dann
ja, aber die werden leider von unserem Chat nicht wirklich...
Ja. Leider. Und... durch diesen CRE bin ich dann überhaupt auch auf die Idee gekommen, diese Poststrukturalismus-Sache zu machen, weil das war 78, da tauchte zum ersten Mal eben Michel Foucault beim Tunix-Kongress auf und nach Tunix kam Tu-Wat. Also erst quasi so Verweigerung, und zwar vor allen Dingen Verweigerung gegenüber dieser dogmatischen Linken, wo der Mensch ja immer nur arbeiten muss und funktionieren muss in diesen riesigen Strukturen. Und die alternative Kultur war ja viel kleinzelliger und hat gesagt, wir machen eine Fundamentalopposition auch aus diesen klassischen linken Strukturen des Realsozialismus beispielsweise. Ja. Und dann haben die aber gemerkt, der tut nix, das ist mal so, das kann man mal machen wie so ein Stoppschild, aber die nächste Umdrehung war halt Tu-Wat und in diesem
Das war irgendein Textdokument, das war Tu-Wat.txt, was
genau lag, ne? In dem Zusammenhang hatte sich dann diese Arbeitsgruppe zum Thema Computer und was man daraus Tolles machen kann entwickelt. Daraus wurde dann der CCC. Und jetzt kommt die für mich historische Analogie, weil ich hatte das vorher gar nicht so ernst genommen, aber ich habe gemerkt, dass die Granden des CCC, und Granden ist deswegen ganz lustig, weil schon 1998, als ich das erste Mal mit leibhaftigen CCC-Menschen in Kontakt getreten bin, nämlich über die Seabase, wurde schon so geraunt, ja, der gehört zu den CCC-Granden. Also das war schon zu damaligen Zeit so unberührbare, weißt du, so irgendwelche Hacker, Menschen, die...
Legenden.
Normalerweise, wenn die schlecht drauf sind, lassen die irgendwelche Atomkraftwerke irgendwie so abstürzen. So, oder weil sie es können.
Ja. Tschernobyl, das war...
Tschernobyl, genau.
Da hatte Frau Holland mal einen schlechten Tag, ey. Da hat er echt irgendwie ganz schlecht gegessen.
Ja, also und das, genau, das hat sich ja nicht richtig verändert, sondern im Gegenteil, das hat sich, glaube ich, sogar ein bisschen auch über die persönliche Lebensspanne bei der einen oder dem anderen auch so ein bisschen weiter verdichtet. Und ich habe dann gemerkt, so im persönlichen Gespräch, so Spackeria, das ist ein richtig rotes Tuch. Und das fand ich gut. Weil bisher war der CCC waren ja immer so die Guten, ja. Und die sind immer vorne dran und hatten ja auch einen wahnsinnigen jetzt einen Lauf, ja, was alles beim Bundesverfassungsgericht mithilfe des CCC an Zumutungen weggeschlagen worden sind. Und da gefiel mir auf einmal diese Idee, dass da jemand genau gegen geht. Eben mit dieser datenschutzkritischen Spackerie.
Die Plomben meinte irgendwie, der CCC ist staatstragend geworden.
Ja, ja. Was er in einer gewissen Weise auch schon immer war. Und
kannst du halt gegen Kultur und staatstragend sein? Das ist halt die Frage. Ja. Ne?
Aber jetzt kommt die Analogie.
Doch, ich glaub schon.
Ja, jetzt kommt die Analogie, dass ich gesagt habe, so wie die Grünen oder sagen wir das ganze alternative linke Spektrum der Gegenkultur den Computer quasi so weggeschoben hat, als Zumutung verstanden hat, so versucht momentan diese klassische Hackerkultur die Chancen der Vernetzung, also diese Metacomputerisierung mit Big Data, mit der auch zunehmend nicht mehr möglichen Datenschutzdurchsetzung. Und zwar nicht, weil es die bösen Behörden oder die bösen Kapitalisten es so wollen, sondern weil wir alle ständig Daten sammeln und aggregieren und irgendwann auch werden diese Daten mal gegen irgendjemanden verwendet werden. Ja, Latitude und die Funkzellengeschichte. Wir haben ständig unsere Apparate an. Demnächst Google Goggles. Gibt es ganz viele Leute, die ständig vielleicht irgendwelche Filme haben. Das heißt, auch für die jetzt mal Kriminalpolizei, irgendwas passiert, dann gucken die sich die 10 Leute, die Google Goggles auf hatten und sagen, wir brauchen mal eure Daten, weil ihr könntet, du hast zwar nicht hingeguckt, aber vielleicht, du hast es zwar nicht gesehen, aber die Aufzeichnung hat es vielleicht gesehen. Ja,
zwar fragen sie nicht mal nach, sondern fragen bei Google, wer war denn zu dem Zeitpunkt an dem Ort und gibt uns mal die Videos raus.
Genau, und daraus entsteht also, dass das Datenschutz insofern schon kritisch ist, weil es nicht mehr so diese 12 üblichen Verdächtigen sind, die Daten quasi missbrauchen können, sondern weil es jetzt Millionen Leute sind, die Daten gewissermaßen vollkommen ungeschützt und nicht schützbar vorhalten. Und damit ist einfach dieser Threshold zum Datenmissbrauch viel, viel kleiner geworden. Und da muss man reagieren drauf. Und das kann halt nicht mit einer Totalverweigerung sein und sagen, das, was früher gegen, ja, hier wie bei Kraftwerk, Deutsche Bank und BKA haben unsere Daten da. Nee, das ist dein Nachbar und das ist der Freund vom Nachbarn und das sind du und ich.
Wir haben alle unsere Freunde und die besten am meisten Daten von dir.
Alle haben wir unsere Daten da. Und dann kam für mich, das war mal der eine Punkt, das ist quasi der Verteidigungsgrund, dass man es nicht verteidigen kann. Das andere ist, ich glaube, das ist deine Theorie, Michi, die radikale, wie war das?
Das radikale Recht des anderen.
Das radikale Recht des anderen. Das fand ich nämlich noch den positiven Aspekt, dass man...
Filtersouveränität, ja.
Ja, ich will jetzt erst nochmal auf diesen Punkt, nicht Daten, das sind nicht meine Daten, sondern Daten über mich. Und das heißt, in dem Moment, wo ich Daten über mich dem allgemeinen Flow vorenthalte, schade ich der Allgemeinheit. Das ist so ein bisschen, als ob ich mein Geld unter der Matratze lagere. Ja. Und es nicht dem Kreislauf. Da wird gewissermaßen versucht, der Omi beizubringen, bring's doch wenigstens auf die Bank, dann kann das Geld arbeiten und das ist für alle gut. Und genauso muss das mit den Daten werden.
Oder wenigstens für die Bank.
Ja. Und
genau dort würden ja dann tatsächlich Frank Rieger und Co. halt reinspringen und sagen, ja genau, das ist nämlich die Metapher und da hast du auch recht, ja, weil nämlich die Bank ist hier in diesem Fall Google und Google macht damit viel Geld und du als Individuum Individuum glaubst zwar irgendwie der Gemeinschaft was zu tun und vielleicht hast das ja vielleicht den einen oder anderen positiven Aspekt, aber Google ist böse.
Ja, aber es geht nicht um gut oder böse, sondern es geht darum, dass man mit diesen diese Algorithmen, das ist Mathematik, das ist frei, das ist, jeder kann Algorithmen schreiben oder im Experiment auf irgendwelche Daten anwenden. Und das heißt, man muss mit diesen Datensätzen arbeiten, man muss schauen, was man daraus entwickeln kann, und es müssen die Hacker tun, weil die diesen spielerischen Zugang haben und dabei Know-how entwickeln und damit auch das Gegengewicht und die Gegenkontrolle zu den Institutionen sind, die damit vielleicht Böses und Ungutes im Schilde führen. Und das ist quasi dasselbe, was vorher auf der Basis des einzelnen Computers passiert ist, muss jetzt auf Basis der vernetzten Metacomputer-Konglomerate passieren. Und da habe ich das Gefühl, dass das jetzt wie eine Wiederholung ist in der Technologiefeindlichkeit durch diese konservative, aluhütige Teil der Netzgemeinde, die diese Chancen und auch die Möglichkeiten quasi, sich ein Know-how zu arbeiten, um überhaupt ein Gleichgewicht herzustellen, das kann nicht mit so einem Spackenverbot einhergehen. Und deswegen habe ich das so in einer gewissen Weise unterstützt und ich fand das so spannend. Und ich wollte einfach quasi diese historische Parallele mal so aufzeigen.
Aber beim CCC ist ja auch wirklich ganz spannend. Die sind ja wirklich geradezu überrollt worden. Die sind ja immer von den ewigen Computerfreaks. So, guck mal, die sind die einen PC haben und hahaha, was sind das denn für Idioten? Über die Experten, die dann auch irgendwann gut bezahlt worden sind, als sie gebraucht worden sind, bis hin zum Berater des Bundesverfassungsgerichts, was ja nun wirklich ein Ritterschlag hoch drei ist. Aber eigentlich in dem Rahmen auch wieder komplett überholt worden, weil mittlerweile sind, dieses, wir ziehen die Gesellschaft, wir wollen die dahin ziehen, dass die alle mit Computern umgehen kann. Das ist nie so passiert, sondern die Leute benutzen Computer, aber sie benutzen sie genauso unaufgeklärt und naiv, wie sie vorher ihr Telefon benutzt haben und benutzen sie nach wie vor ihr Telefon, ihr mächtigeres Telefon. Und der CCC steht daneben und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und ist plötzlich der Bremser, weil er sagt, nein, du schmeißt Facebook nicht deine Daten rein.
Das ich meine mal ohne Scheiß, also allein der Besitz eines Smartphones, hättest du das Leben eines Besitzes eines Smartphones in der Datenschleuder Anfang der 90er beschrieben, dann wäre das ein Horrorszenario geworden. Dann wäre das als Horrorszenario verstanden worden, glaube ich.
Klar.
Absolut. Also dieses Gerät, das halt sozusagen mit zentralen Diensten die ganze Zeit kommuniziert und irgendwie Daten hinterlässt und man kann eigentlich nichts machen, ohne irgendwie Daten zu hinterlassen. Es wäre nur noch eine Dystopie gewesen, glaube ich. Also,
das ist ja für viele bis heute.
Und das ist eigentlich eine unglaublich Schmähung, glaube ich, das CCC, dass halt tatsächlich heutzutage alle so ganz enthusiastisch diese Dinger benutzen und die CCC-Leute, die ich kenne persönlich, alle auch. Also alle.
Ja, natürlich.
Also auch auf Frank und so. Also und sogar Padelun irgendwie ist mit seinem Smartphone.
Das ist natürlich so. Dieses so, also, man nutzt es, obwohl man es eigentlich besser weiß.
Ja, genau. Und das ist ganz witzig, also alle machen mit, auch die Leute, die immer sozusagen davor gefahren
haben. Ja, natürlich.
Und ich fand halt, was mich auch tatsächlich an diesem Diskurs, an diesem Post-Privacy-Diskurs wirklich interessiert hat, war tatsächlich auch diese Diskrepanz zwischen dem, was man predigt und dem, was man sozusagen für richtig hält und dem tatsächlichen Umgang damit. Nicht nur über den, und der Normalität des Umgangs damit, ja, und die dann doch ja gar nicht so unfassbar riesige, große Gefahrenquelle, die als die Daten immer angesehen wurden. Ja. Also es ist ja nichts passiert. Also
ja, aber auf der anderen Seite
nicht wirklich was Relevantes. Also
es
gab ein paar gehackte Datenbanken und Kreditkarteninformationen, die rumgeleakt wurden und so. Aber es war jetzt hier irgendwie nicht irgendwie eine Dystopie oder so. Es ist jetzt niemand unterdrückt worden oder so deswegen.
Also. Ja, bisher stehen wir noch nicht vor dem unlösbaren Problem, aber es ist, also es ist natürlich dadurch, dass so eine Technik nicht einfach plötzlich im Raum steht, sondern dass sie ja doch irgendwie nach und nach kommt, hat man auch eine Chance, damit umgehen zu lernen. Also gerade die Kreditkartenfirmen.
Man würde jetzt sagen, man ist als Frosch in einem immer heißer werdenden
Wasser. Nee, will ich gar nicht sagen, sondern man lernt einfach als Frosch in einem immer heißer werdenden Wasser sitzend, ich dachte, du wolltest immer heißer werdenden Wasser sitzend, lernt man auch, wie man sich kühlt. Und das ist ja so dieses...
Lernt Frau.
Ach, stimmt, lernt Frau. Oh Gott,
ich achte, glaube ich, aber tatsächlich nur auf andere. Also wenn ihr
Das ist ja super dann. Ja, klar.
Und ich bei mir zum Beispiel.
Geht mir ja kein bisschen geht mir ja kein bisschen anders. Insofern weist mich einfach drauf hin. Jetzt habe ich den Faden.
Aber ich komme jetzt irgendwie so als ewiger Besserwisser, obwohl ich es selber nicht besser mache. Was ist es? Kennst du das? Ich meine, du machst etwas nicht besser, aber dir fällt es bei anderen auf.
Ja, ich weiß, dass du nichts besser machst.
Apropos, ich bin, glaube ich, der beste MS Pro-Puller, den es gibt.
Das stimmt.
Ja, das mache ich jetzt.
Das machst du jetzt? Okay. Dann,
das Original.
Kriegst du hier mal
das, bin das
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den Fröschen im kochenden Wasser.
Ja, und so bin ich halt. Jetzt war halt die Ausschreibung CFP zur eigentlich dann offiziellen ersten Schmackeriade vor ein paar Wochen rumgegangen, und dann habe ich Tante getroffen und habe gefragt, sag mal, du warst doch damals auf diesem Podium, wo du nicht zu Wort gekommen bist, da hatte ich ja diesen Vortrag, was meinst du?
Ich mache das gleich nochmal.
Das ist auch nie veröffentlicht worden. Weil das ist nämlich eine öffentlich geförderte Veranstaltung, die schaffen es dann halt nicht.
Da dürfen keine Kamera stehen.
Doch, es war eine Kamera, aber es ist dann irgendwann versandet. Das ist halt so. Das ist auch so ein Teil. In der Medienkunst funktioniert all das nicht, was so im normalen Leben funktioniert mit Technik.
Ja, bei der Republika funktioniert es ja auch nie insofern. Das, ja.
Ja, und dann meinte er, ach komm, schreib ein Abstract und er würde es gerne sehen.
Ich wollte aber nochmal was zu den Daten sagen. Ja. Ich finde das gerade auch im aktuellen Rahmen, finde ich es ja schade, dass diese Diskussion nur so stark um den Datenschutz geht. Und aber dieses Musterbeispiel von der Bahn, die ja nach wie vor ihre Fahrpläne nicht rausrückt, also und auch ihre Echtzeitdaten, die sie selbstverständlich hat, wo die Züge gerade sind, man könnte da so geile Anwendungen draus entwickeln. Also ich meine, wenn drückt das hier Michael Kreil in die Hand, ja, und der macht dir eine geile Grafik draus, hat er ja sowieso gemacht, ja, unabhängig davon. Aber auch so, ich meine, so wenn man diese Daten, die wir alle die werden geheim gehalten von den entsprechenden Unternehmen, und es gibt leider auch niemand, der ihnen da auf die Füße tritt und regelmäßig mal wirklich mit großem Fuß, also mit großer Stimme, auch lauter Stimme auch darauf hinweist, so, ey, die dämliche Bahn rückt immer noch nicht ihre Fahrplandaten raus, was ja wirklich extrem naheliegend ist. Ich probiere es jetzt mal als Frage zu formulieren.
Ja.
Kommt das vielleicht daher, dass der CCC auch so datenschutzfreundlich ist und auch diesen Unternehmen? Nein, das ist aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das zusammenhängt, wenn man das nicht von Einzelpersonen verlangt, dass man das dann auch nicht von Unternehmen so richtig verlangen kann, oder beziehungsweise, dass da der Fokus falsch ist.
Ja, also ich glaube, dass die CCC Orthodoxie, weil es sind ja auch viele Leute, die eher so spackenmäßig drauf sind, die auch im CCC tätig sind, aber die gehören irgendwo jedenfalls nicht an einem bestimmten Führungszirkel an, der quasi nach wie vor das Sagen hat in dem Verein. Und ich fand es halt interessant, dass es wirklich über das sachliche Format hinaus so eine richtige persönliche Aversion war, die mir da entgegengeschlagen ist und die auch dazu geführt hat, dass sich die gesamte Gemeinschaft ja Spackeria nannte.
Ja, klar.
So wie ihr euch ja Grusel-Podcast nennt, nach Melanie Mühl.
Grusel, ja genau, Melanie Mühl.
Melanie Mühl ist eure Konstanze.
Unsere Konstanze Kurz.
Witz ist ja tatsächlich, als
sind beide bei der FAZ.
Ja, genau.
Das war bei beim 27C3 bei dem Abschlusskongress, wo Konstanze Kurz das von den Post-Privacy-Spacken redete. Ja. Da fühlte ich und Plom fühlten uns dort irgendwie angesprochen. Also meines Empfindens waren wir die Einzigen, die diesen Diskurs in Deutschland geführt haben.
Ja. Weltweit?
Nein, nicht weltweit, würde ich nicht sagen. Es gab ja tatsächlich Transparency, wie heißt es nicht? Transparency
Post-Privacy International. Spenden Sie jetzt.
The Transparent Society von diesem einen Autor, diesem klassischen Autor. Es gab ja diverse Diskurse schon, auf die man aufbauen konnte. Aber der Witz war ja, dass irgendwie in Deutschland wir diesen Diskurs gemacht haben. Mhm. Und dann aber fand ich dann ganz erstaunlich, weil sich ja dann plötzlich ganz viele Leute von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt, irgendwie, dass die sich auch dort angesprochen gefühlt haben, die dann ja auch diese Spackeria gegründet haben. Ja. Ne? Also ja. So beispielsweise Fasel und andere. Und das fand ich dann irgendwie ein abgefahrenes Erlebnis, war so im Februar dann da drauf. Mhm. Und der Witz ist, was ich auch noch dazu sagen wollte, meine Twitter-Bio ist ja momentan Social Media Berufsprovokateur. Mhm. Und das ist auch von Constanze, also auf mich jetzt konkret.
Nee, das sagst du jetzt. Nein, ich habe diese Kolumne gelesen. Außer einigen Social Media Provokateuren, das ich würde sagen, du bist ja auch in dieser Gruppe zu verordnen.
Nein. Will niemand das Urheberrecht abschaffen? Also außer ein paar Social Media.
Und war definitiv Pro der Einzige ist, der das Urheberrecht abschafft.
Ich bin der Einzige in Deutschland, der damit mit dieser Position zitiert wird.
Ja, stimmt. Weißt du, wer jetzt? Ich nehme das zurück. Ja, du bist.
Weißt du, wer jetzt mit dir übereinstimmt?
Ja.
Die Republikaner in Amerika.
Echt?
Die Republikaner in Amerika, es gibt
eine tolle Partei.
Ja. Die sind jetzt nachdem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es waren Wahlen in Amerika und die Republikaner haben nicht gewonnen und Obama ist Präsident geworden nochmal.
Weil sie das Urheberrecht abschaffen wollten.
Nein. Und jetzt ist halt, jetzt sind natürlich die Republikaner komplett im Arsch und die ganzen alten Säcke und die ganzen vor allen Dingen diese Tea Party-Idioten, die werden jetzt gerade mal so ein bisschen, also Die sind jetzt erstmal für 3 Wochen ein bisschen leiser und jetzt gibt's
weil
so eine.
Die auch verkackt haben.
Naja, ich glaube nicht, dass die. Ich glaube, bis zur nächsten Wahl sind die wieder fit und wieder ganz vorne dabei und schreien yeah, wir ignorieren alles, was uns nicht in Kram passt. Und aber jetzt sind plötzlich mal wieder für die etwas vernünftigeren Stimmen bei den Republikanern, die haben plötzlich mal wieder Platz und die haben jetzt eine Urheberrechtsdiskussion in ihren Kreisen angefangen und die auch, die natürlich nicht das Urheberrecht abschaffen wollen, die es aber ganz massiv abändern wollen und mit einer Begründung, die ich sehr spannend finde, weil sie so überhaupt nichts mit deiner zu tun hat, sondern eigentlich so dem total entgegensteht. Aber die Begründung ist, dass ja auch bei das Urheberrecht, das ist ja so ein staatliches Monopol. Und Staat und Monopol, das ist ja so bei Republikanern schon mal so wirklich so komplett unten durch. Und das ist ja nicht Markt.
Das ist genau das, was Marcel Weiß ja auch. Das ist ein Monopolverwertungsrecht, das staatlich garantiert ist, ja.
Und das ja sozusagen, gerade man als Kapitalist eigentlich darum, an einem schwachen Urheberrecht schon Interesse haben müsste, genau, sozusagen.
Mehr Wettbewerb, ja.
Mehr Wettbewerb und also sozusagen die wahrscheinlich bist du der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
Das ist ja kaum einer glaubt. Also es gibt ja echt eine ganze Menge Netzgrößen, die Republikaner sind. Also beispielsweise John Perry Barlow, ja, der ist Republikaner. Ich meine, das ist.
Also erstmal, geht es überhaupt ums Urheberrecht oder geht es ums Copyright?
Nee, Copyright natürlich, klar.
Das ist dann schon ein großer Unterschied.
Nee, das ist aber nicht mehr so groß. Deutsche Entsprechung.
Nicht mehr so groß.
Naja.
Oder die Amerika. Also die Gesetze sind ziemlich angeglichen worden die letzten 10, 20 Jahre.
Also mir scheint es nach wie vor, dass das Urheberrecht aus einer sehr klugen, wirklich philosophisch ableitbaren Konstellation kommt, nämlich dass das Mensch, die Menschen,
die Menschheit,
die einzelne Individua, ja,
Person,
die einzelne Individua durchaus in der Lage ist, Ideen zu entwickeln, die
die Republikanerinnen
eine
natürlich
original,
sein, stimmt, die weiß mich doch darauf hin.
Eine originale Sorry. Schöpfungshöhe hat und quasi in dieser Schöpfungshöhe, das ist jetzt religiös motiviert, weil das noch aus einer Zeit kam,
das ist komplett metaphysisch, das ganze Quatsch,
ja,
Copyright.
Genau, deswegen nun sind wir ja quasi in so einer Endmoräne metaphysisch-religiös.
Das ist doch so eine Sekte, dieses Urheberrecht.
Wir sind so in einer Endmoräne, ja. Das gibt gar nicht mehr diesen Gletscher, das war nämlich die Religion, aber der ist jetzt abgetaut, aber diese ganzen Strukturen, die Gletscher sehen all das, was der Gletscher mal geformt hat, das bestimmt nach wie vor unsere Gesellschaft. Und in diesem Sinne ist auch quasi diese Ableitung, warum das Urheberrecht zumindest mal so als Menschen- und Personenrecht relevant ist, muss man das historisch verstehen, weil dadurch nämlich klar wurde, dass die einzelne Person, Mensch, durch seine Tätigkeit diese Ebenbildhaftigkeit zur Göttin leben kann. Durch das Schaffen von originären Dingen.
Genau,
klar, ist jeder
Gott gleich.
Ja, weil er das ja auch, weil sie das ja auch gemacht hat, die Göttin, dass sie aus dem Nichts heraus nur aus ihrer eigenen Es heideggert.
Ich habe gestern mit Zeitraffer ein bisschen rumgeheideggert.
Ja.
Das ist lustig. Okay. Das muss man einfach machen. Das ist eine schöne Sein- und Zeitbeschäftigung.
Aber jetzt will ich, und das ist einfach ein philosophisches Konzept. Ja. Und aus diesem Konzept, wenn man das für und die Humanisten, das heißt das auch Konzept ohne Gott,
stellt, stellt auch sich vor,
auch die Humanistin,
die einzige Rolle, die ich noch habe, hier die, den Mörper zu spielen, die Mörperin,
die Buzzerin. Auch die Humanistinnen ohne eine transzendente Letztbegründung in Gott nehmen quasi dieses Menschenbild auf und ja, und daraus gibt es halt bestimmte Ableitungen, nämlich dass, wenn denn mal so eine originäre Idee entstehen sollte, auf die Erde fallen könnte, aus so Kopfgeburtmäßig aus dem Gehirn heraus, dass man das Frau die auch schützen sollte. Und das
oder dann, sich gar nicht darum kümmern müssen sollte.
Aber das Copyright ist ein reines, auf mechanische, so auf so GEMA-Dinger beruhendes, technisches Restriktions- und Limitationsrecht.
Urheberrecht ist Menschenrecht.
Urheberrecht ist Menschenrecht. Copyright ist so eine fordistische Massenkontroll- Instanz gewesen, okay. Das kann man reformieren, wie auch immer. Das
schafft das Urheberrecht ab versus Urheberrecht das Menschenrecht. Deswegen, ich hole schon mal den Eimer, damit ich nachher aufwischen kann.
Deswegen kann ich bei allem schafft das Urheberrecht ab, das ist ein Angriff auf
die humanistischen Grundlagen.
Auf alles, was heilig sein dürfte und könnte.
Nein, aber so ist das ja nicht. Also ich meine, allein in den USA zum Beispiel das Copyright, das ist ja relativ spät eingeführt worden. Also das gibt's ja gar nicht so lange in den USA.
Ja, aber die Menschenrechte sind auch relativ frisch.
Ja, das stimmt schon. Aber auf jeden Fall, das gab es zum Beispiel in England schon, aber es gab es noch nicht in den USA. Und das wurden die ganzen Romane, die in England geschrieben wurden dort halt geraubdruckt, so ja, in den USA. Und weil das auch die einzige Möglichkeit war, da ranzukommen. Und das war dann auch eine sehr florierende Geschichte. Und erst als die USA selber eine Art irgendwie kulturelle Vormachtstellung sozusagen erlangt hat, hat man überhaupt diese Notwendigkeit gesehen, einen Copyright einzuführen.
Naja, aber so ist es doch immer. Ja, genau. Ich meine, es ist doch in China ist es doch jetzt genau das Gleiche.
Genau, und mit Deutschland war es auch jetzt ganz
mit Deutschland war es lange Zeit das Gleiche. Also es ist ja
und das ist halt, es ist immer irgendwie das ist immer unter ökonomischen Beweggründen eingeführt worden.
Wo ist eigentlich das Problem? Ich finde die Urheberrechtsdebatte
es ist halt ein
auch
Kind von wem
Sinne.
Er, ja.
Also es ist, ich finde es das langweiligste.
Das ist mein bisschen besser. Also das reicht, wenn das Mikrofon ein bisschen nach oben ziehst.
So, das ist besser. Die langweiligste Debatte der Welt. Also, und wenn ich MS Pro da wenigstens diesen vollkommen absurden, aber aus rein prinzipiellen Gründen wichtigen Standpunkt alles abschaffen vertreten würde, wäre die total spaßbefreit.
Ja, danke. Aber ich ehrlich gesagt, ich langweile mich dabei auch immer. Gut. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter auf der Spaghiriade rumdingsen, weil die ist ja tatsächlich noch weitergelaufen als nach deinem Vortrag ging es ja tatsächlich noch weiter.
Ach so, ich dachte, darüber könnten wir jetzt schweigen.
Ach so.
Weil.
Du meinst, das war schon das Beste, was du da geliefert hast. Das war danach ging dann.
Eigentlich war danach
nichts
mehr.
Ich habe dann nicht mehr so viel mitbekommen nach meinem Vortrag.
Warum bist du dann weggegangen?
Ich bin dann erstmal weggegangen.
Okay.
Ja.
Ja, also es gab dann noch diverse andere Vorträge. Also der erste Tag war eigentlich geprägt vor allem auch durch selbst Experimente, die zum Beispiel unter anderem SkyTail gemacht hat, also Sky jetzt in Twitter, der hat seine Devices so modifiziert, dass sie randommäßig von ihm Bilder machen, die er dann auf eine Dropbox legt, auf die dann wiederum Leute Zugriff haben. Und das ist halt so eine Art Post-Privacy-Experiment, so im Privaten, ja, was macht das mit mir, was ist jetzt dabei? Natürlich kommen da jetzt keine Ergebnisse raus, die einen jetzt wirklich irgendwie vom Hocker hauen, sondern halt einfach immer nur Skys Fresse.
Ja, und dann der typische Pipi-Kaka-Tabu möglicherweise Bruch. Das war furchtbar und es war interessant, dass danach ja noch der Johannes P. Osterhoff mit seinem iPhone Live kam.
Ich mag den Johannes ja sehr gerne. Wir waren ja bei ihm auf der Ausstellung. Wir haben ihn auch ein paar Mal hier schon im Podcast erwähnt.
Genau, das ist der, der jedes Mal, wenn er eine iPhone-App beendet, der Screenshot, der dann vom iPhone sowieso gemacht wird, den lädt er auf den Server hoch.
Ja.
Ich finde das ein sehr schönes, konzeptionelles Projekt und ich finde auch die Ausstellung, also sozusagen seine Ausstellung, da finde ich auch gut. Aber wirklich sein Vortrag war sehr überdenkenswert. Also er hat dann wirklich am Ende war es wirklich eine Dia-Show von seinem zweimonatigen Aufenthalt in Korea.
Schön.
Es ist ein tolles Land und er hat irgendwie, keine Ahnung, 48 Mal sein Essen fotografiert, dass er dann auch wirklich immer jedes Mal durchgeskippt hat und ab und zu mal erklärt hat, was das jetzt so auf dem Essen fotografiert wurde. Aber das war jetzt irgendwie, das war jetzt irgendwie so ein bisschen.
Das funktioniert halt, das funktioniert halt in der Kunstwelt. In der Kunstwelt ist nämlich interessant an Johannes P. Osterhoff, dass er erstmal ein tolles Konzept hat. Das ist den Kuratorinnen ja schon oft genug.
Ja.
So, dann hat er auch noch so coole Sachen, die für unsere eine aus der Hackerinnenkultur ganz logisch sind. Nämlich er hat sein iPhone gejailbreakt. Das heißt, sie verlassen There Might Be Dragons oder wie heißt
okay.
Er?
Ja.
Das ist aus dem Corporate von Apple Ghetto und da muss man ja Hackerin sein, um damit man so etwas kann.
Bestimmt
das,
Blödkolben.
Ja, das ist also schon mal so eine im Kunstkontext ist das eine Nachricht. In Nerdistan ist das quasi keine. So, und interessant war quasi der Johannes, der in der Kunstwelt im Prinzip dasselbe macht und der SkyTel, der das aus der Nerd-Perspektive macht. Und in der Nerd-Perspektive ist, dass er sagt, ja, die Fotos beim Sex oder die mich möglich oder wenn ich Porno schaue, dann mache ich das System dann doch aus. Und das ist genau das, was Johannes eben nicht macht. Da sind dann eben auch mal die drei peinlichen Sachen wie SMS an die Ex-Freundin oder irgendwas oder die Mutter erinnert ihn, bring doch mal die schmutzige Wäsche wieder vorbei. Das ist dann halt auch alles da. Und wenn man es dann suchen will, dann findet man es auch. Und da geht er halt künstlermäßig einen Schritt weiter. Und das finde ich interessant, aber im Prinzip sind für die Spackeria fand ich diese Geschichten langweilig, weil worüber wir uns vorhin unterhalten haben, dass es ja um mehr geht als um so Entäußerung und Exhibitionismus, sondern
ich finde das aber auch nicht irrelevant.
Aber
ich finde das auch nicht irrelevant. Und dann kam ja so Frank Rieger, hat da dann ja irgendwie auch getwittert, irgendwie von wegen so, ich glaube, er sogar auf mich geantwortet und meinte irgendwie so, ja, da sieht man es doch irgendwie, die Leute mit Post-Privacy, die haben einfach kein interessantes Leben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, Frank, was willst du uns jetzt damit sagen, dass du dein geheimes, super krasses Zweitleben irgendwie, ne? Also ganz ehrlich, ich glaube, das Leben von jedem von uns ist aus der Perspektive eines anderen komplett uninteressant. Und dass wir überhaupt diese Langeweile überbrücken können, liegt daran, dass halt alles, was wir erleben, viel, viel anschlussfähiger für uns selbst ist als für jeden anderen. Ja,
ja klar.
Und das heißt mit anderen Worten, die intersubjektive Teilbarkeit eines ungefilterten Stroms an Informationen, den wir aufnehmen, der ist, glaube ich, auch tatsächlich für niemanden interessant.
Ja.
Und diese Langeweile.
Du destillierst die interessanten Informationen raus.
Diese Langeweile, und deswegen fand ich auch diese Langeweile, die sowohl bei Skies als auch bei Johannes, ich meine, man muss ja sagen, Johannes hat kein langweiliges Leben. Er hat fucking 2 Monate in Korea gelebt. Das ist alles andere als langweilig. Ja? Also das ist alles andere als das, was man als langweiliges Leben bezeichnen würde.
Ja.
Und aber dennoch ist es langweilig wie halt jeder Dia-Vortrag von deiner Oma, wie sie irgendwie 1962 in Ägypten war. Ja, es ist einfach langweilig. Und der Witz ist, glaube ich, dass... Und ich glaube, der Witz ist, dass das aber auch eine Erkenntnis ist, und zwar eine nicht unwesentliche Erkenntnis über
die
über
aber Daten, auf die man quasi auch mit reiner Vorstellungskraft schon hätte kommen können. Also, dass es jetzt nochmal experimentell bewiesen ist, dass auch relativ interessante Menschen in der Masse dessen, was quasi an Dokumenten da erzeugt wird, eine gewisse Langeweile erzeugen, das weiß jeder.
Na, Frank anscheinend nicht.
Ja, weil ich kann...
Das muss jetzt Frank auch mal gezeigt werden.
Weil Frank halt wirklich ein unglaublich, in seinen Geheimexistenzen halt ein unglaublich spannendes Leben.
Der hat ein weißes und ein schwarzes iPhone.
Sein dritt und vier Leben.
Das können wir haben nämlich vorhin darüber gesprochen, dass Bruce Wayne wahrscheinlich ein weißes iPhone hat und Batman hat ein schwarzes iPhone. Und dann muss immer das iPhone gewechselt werden. Genau. So ist es bei Frank Rieger auch.
Ich glaube auch.
Ich wusste das jedenfalls schon länger, dass das mit dem Leben nicht so spannend ist, weil sich unser Leben ja in unserem Kopf abspielt, ja, und nicht mit irgendwelchen materiellen Kompromaten. Und zwar hat mal Charlie Watts wurde mal gefragt, wie das denn so wäre als Rolling Stones, als Mitglied der Rolling Stones. Und dann hat er gesagt, ja, es wäre eigentlich, in der Regel würde er irgendwo warten.
Ja,
also er sitzt am Flughafen, dass er weiterfliegt, erwartet, dass das Konzert beginnt, erwartet, dass in der Garderobe und also it's just waiting to be a Rolling Stone.
Na, klar, aber was ich ja bei Johannes noch ganz lustig finde, das hat ja Skywalk war der andere. Das war Skywalker. Das war der auch der mit dem schwarzen. Ja, ja, schon.
Der hatte auch ein weißes iPhone.
Der hatte auch ein, und im Gegensatz zu seinem Vater, der hat ein schwarzes.
Genau.
Das ist alles. Akku leer. Nee, dass er ja, Skytel ja ein System gebaut hat, das er nicht austricksen kann. Also was bewusst eben nicht alle 10 Minuten ein Foto macht, sondern eben immer ein bisschen kurz vorher oder kurz nachher, damit er eben gerade nicht Bescheid weiß. Aber er schaltet dann das System offensichtlich an. Und gegen Johannes, mit dem habe ich ja gesprochen, so, sag mal, bevor du dann jetzt irgendwie, du weißt ja, wann der Screenshot gemacht wird, versetzt du denn die App dann noch vorher rasch in einen Zustand, in dem du weißt, dass es da nichts Peinliches ist? Ja, klar. Also, und das ist ja eigentlich, wobei das kriegt der Außensehende ja nicht zu sehen, das finde ich das Spannendere an dem Experiment ja. Also erstens für sich zu sehen, wie das eigene Telefon, was dieser Privatsphäre-Bereich, zu dem nicht mal meine Freundin den PIN-Code weiß, plötzlich zu etwas Öffentlichen wird. Das finde ich erstens das eigentlich spannende Experiment. Das sieht man nicht, wenn man auf diese Seite geht oder man kann es höchstens erahnen. Und zum Zweiten dieses, wie lernt man eigentlich selber damit umzugehen? Das ist ja eigentlich doch schon ganz spannend.
Das war der Grund, warum Sky überhaupt diesen Random reingebracht hat, weil er gemerkt hat, als er das halt sozusagen mit Cronjob getimed hat, dass er natürlich einfach dann irgendwie auf die Zeit geguckt hat, oh, schon wieder 7 nach und dann Massen geschnitten hat, ja, vor dem Screen. Das heißt also sozusagen immer inszeniert hat dann auch, ne?
Wenn er ja, aber das könnte auch gerade spannend sein.
Ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich dann auch eher diese künstlerische Herangehensweise zu sagen so, nö, wieso, diese Inszenierung interessiert mich ja, ne? Also ich sehe das als Gesamtkunstwerk und dann versuche ich da halt irgendwie möglichst die ständig auch zu inszenieren.
Ja, aber trotzdem.
Ich habe ein Projekt, was ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist LOL Comets. Das ist, wenn man, ich habe das, bei mir lief es leider nicht auf Anhieb und dann habe ich es halt wieder abgeschaltet und seitdem nicht wieder probiert. Ein paar Kollegen von mir machen das und zwar, wenn man so auf Git, also so Versionskontrollsystem, jedes Mal, wenn man einen Commit macht, also Code hochschickt, wird automatisch ein Foto von einem gemacht wiederum und die Commit-Message, die man eingegeben hat, wird so als
Bildunterschrift
ja. genommen, so eingebaut und dann wird das in, aber auch nicht veröffentlicht, sondern einfach in eine Datei auf deiner, also einen Ordner auf deiner Festplatte gelegt und dann kannst du dir das im Nachhinein angucken, was teilweise sehr, sehr lustige Bilder sind und vor allen Dingen, wenn man so eine Hackfresse dazu sieht, jedes Mal zu diesem Edit bla 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 to the UI Table View Controller, dann wirkt das plötzlich wie so ein LOLCAT-Bild. Das ist sehr, sehr lustig. Also das kann man auch mal ausprobieren. LOLCOMITS.
LOLCOMITS.
Ja, aber jetzt nochmal zur Spacker Reale, so allgemein. Ich hatte so das Gefühl, so richtig toll ist die Veranstaltung so gefühlt nicht abgehoben. Und zwar von allen Seiten, sowohl in der Außenwirkung als auch so von den Protagonisten und von den Organisatoren. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht und es liegt, finde ich ja schon, erstmal diese erste Aufruhr aus der Spackenzeit, das hat sich so ein bisschen gelegt. Zweitens, es war halt Ende 2011, also vor knapp einem Jahr, war es halt direkt parallel gegen Kongress, den Kongress programmiert. Und es war auch einfach von der Location so ein total flauschig, loungiges Gegenmodell zum Kongress. Ja. Und es gehörte irgendwie dazu und es war einfach toll. Und ich finde, dieses Resonanzfeld, das fehlte jetzt auch. Jetzt musste sich die Spackeriade als eigene Veranstaltung wirklich bewähren. Und das ist aus meiner Sicht nicht gelungen, weil relevante Leute nicht da waren, auch aus der kleineren Szene, hatten keine Vorträge da. Dann sind auch ein paar interessante Projekte auch aus der Frauenperspektive dann. Erst hieß es, ja, die wollen wir haben, dann wurden sie doch nicht mit reingenommen. Und
du meinst May?
Ja, ich meine, in jedem Fall auch May. Und ich finde, da muss man einfach mal sagen, du bist ja wöchentlich doch auf irgendeiner Veranstaltung, so einer Panel-Veranstaltung, wo irgendwelche Profis Sachen machen. Und das ist ja, wenn du nicht gerade da auf dem Panel sitzt, merkst du ja auch, wie langweilig das dann oft ist und wie schlecht der Content ist bei solchen Veranstaltungen. Jetzt wollen dann eigentlich Amateure, ja, Leute, die das einfach mal so aus Spaß machen, eine World-Class Superkonferenz, die dem CCC mal quasi so im Vorbeigehen eins auf die Nase gibt und quasi den Diskurs der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts mal so grundlegend neu rocken. Und wenn man sowas machen wollte, dann muss man einfach viel, viel mehr tun. Und das konnten die nicht.
Also ich glaube, es gibt mehrere Dinge. Also eine Sache war ja natürlich, dass ausgerechnet zwei Leute am ersten Tag, die einen Vortrag hatten, sind ausgefallen. Mhm. Aus Krankheitsgründen, ganz spontan. Die auch sehr, sehr vielversprechend waren. Einerseits Hans.
Haben Sie Ihre Krankheiten veröffentlicht?
Ja, ich glaube, nee. Ja, also bei Hans war es irgendwas mit einem Zahnarztbesuch, den er am Tag vorher gehabt hat, irgendwie, das dann irgendwie dann Schmerzen verursacht hatte. Jedenfalls, Hans hatte einen ganz guten Vortrag. Dann war noch jemand, so ein Mädchen,
mit die. Mit so einer Bücher, Bibliothekengeschichte, ne?
Genau, mit Online-Reading und Textmarkierung und solche Sachen und wie man halt so diese aggregierten Daten nutzen kann. Das war irgendwie auch eine interessante Geschichte. Und dann war dann noch, also das war ein bisschen problematisch. Aber ich fand, und was insgesamt ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die politische Ebene tatsächlich. Ja. Ne? Also,
und die Austern.
Die Austern? Achso, ja. Nee,
und
die
Austern. Und der Teppichboden im HBC. Nee. Der hat
Also tatsächlich die politische Ebene, es wurde relativ wenig über konkrete politische Geschichten geredet. Es war eine Sache, die natürlich extrem wichtig war und extrem spannend war, war natürlich Ria, die da war, die ja momentan, und da wollte ich eigentlich auch noch nachher nochmal mit euch drüber reden, die Piraten in der Piratenfraktion in NRW sitzt und deswegen immer einen Shitstorm kriegst, weil sie immer private Dinge twittert. Ja, das war ein super interessanter Vortrag, weil sie dort einfach zu einer Diskussion geladen hat, so wie soll sie jetzt damit umgehen. Und das war irgendwie eine gute Diskussion. Und dann war tatsächlich Schwarz-Blond, hat als allerletzte Speakerin am zweiten Tag hat sie einen ganz großartigen Vortrag über tatsächlich das schwedische Steuersystem gehalten, wo ja tatsächlich die Steuerbescheide veröffentlicht werden von jedem Bürger und wie tatsächlich die Umsetzung dort funktioniert und wie das gemacht ist, weil wir reden immer davon, ja, die Schweden und ihre Steuern und so, aber sie hat das mal echt erklärt, wie das zustande kommt und tatsächlich auch die Vorteile und Nachteile davon abgewogen hat und dazu kam, dass wir das doch eigentlich auch mal fordern könnten und hat tatsächlich dann auch noch das Ganze verknüpft mit einer Selbstoffenbarung. Sie hat dann tatsächlich auch ihren Steuerbescheid dann in dem Moment auch offen gelegt.
Ich habe ein Foto von ihr irgendwo gesehen, wo sie ihr Einkommen quasi veröffentlicht hat, irgendwie auf Twitter und habe dann, okay, das war
die Spackerei.
Das fand ich echt nur großartig. Also tatsächlich waren, das passt auch gut zu der Woche, die großartigen Vorträge waren von Frauen. Waren natürlich wieder relativ unterdurchschnittlich wenig Frauen da, aber die Frauen, die da waren, haben das Ding gerockt so. Und was noch?
Aber das ist ja eigentlich auch mit dem Veröffentlichen der Steuererklärung oder sozusagen des Einkommens. Das ist ja eine Forderung, die jetzt gerade hier auch mal wieder ein bisschen so im abgemilderten Maße hochgekocht ist, nämlich die Veröffentlichung von der Einkommen von Bundestagsabgeordneten.
Das finde ich ehrlich gesagt ein absolutes. Also, dass wir das noch nicht haben, ist eigentlich ein totaler Antagonist.
Es ist in dieser Diskussion. Und ich frage mich, warum solche naheliegenden Argumente nicht gebracht werden.
Von Politikerinnen.
Nee, aber auch von Moderatorinnen werden die, also von Journalistinnen werden diese entsprechenden Gegenfragen nicht gestellt. So, das Politiker, aber es darf doch nicht jeder wissen, wenn Politikerinnen
das. Wie hieß die denn nochmal?
Jede Arbeitgeberin und wir sind nun mal alle Arbeitgeberinnen der Bundestagsabgeordneten, haben ja, natürlich haben wir, ist in jedem Arbeitsvertrag eine Klausel drin, dass man nicht für fremde Firmen arbeiten kann, darf, dass Frauen nicht nebenbei für fremde Firmen arbeiten darf und dass, wenn, dann ist das anzuzeigen und dass jetzt Bundestagsabgeordnete
Tinnene.
Nein, das ist auch bei Frauen, oder?
Abgeordnetinnen.
Also Abgeordnetinnen nebenbei noch was machen können, okay, finde ich irgendwo. Obwohl, selbst das finde ich eigentlich ganz
wichtig. Also, die genug. Diät heißt nicht umsonst Diät und nicht Lohn oder Gehalt, weil es einfach eine ganz andere Form der Entgeltung ist für die Leistung, die ein Abgeordneter bringt.
Eine Abgeordnete bringt. Kann man denn nicht erwarten? Kann Frau denn nicht erwarten?
Ich argumentiere historisch und diese Diät bedeutete, das ist eine Art Schutzschirm, dass diejenige, die dieses Mandat hat, quasi keinerlei Verpflichtungen zu folgen hat. Und deswegen ist es einfach, als die Diäten eingeführt worden sind, war es so etwas wie Aufwandsentschädigung, weil zu der damaligen Zeit konnte, also 1848 oder so, wer ist denn da Abgeordnete geworden? Auf jeden Fall keine Frauen.
Nee. Das waren die Patrizier.
Nein, aber es kann man nicht heutzutage können wir nicht von unseren Abgeordnetinnen erwarten, dass sie.
Das Argument ist, willst du Leute haben, die als Beruf nur noch das Parlament haben und von daher innerhalb ihrer jeweiligen Parteien immer stromlinienförmig funktionieren müssen? Das tun sie ja jetzt zu 90%
schon. Will ich auch gar nicht.
Aber auch die letzten 10%
werden verlieren. Ich will ja nur wissen, wo sie noch Geld
akquirieren. Also ich finde sie ja jetzt tun. Also,
wollen wir es mal hoffen.
Es gibt natürlich die.
Also, das war wirklich auf Heller und Wind.
Dass ein Per Steinbrück nicht einfach seine Steuererklärung veröffentlicht, ist eigentlich wahrscheinlich aus Angst, was da noch so hochkaufen würde.
Ja. Einfach die Zeit. Ich finde,
für bestimmte Leute, die ein Amt bekleiden, sollte das definitiv Zwang sein. Und für jeden Spitzenpolitiker sollte es zumindest irgendwie anrüchig sein, wenn man es nicht tut.
Und ich finde tatsächlich auch, ich erwarte von einer Politikerin, dass, wenn sie gewählt worden ist für 4 Jahre in den Bundestag und das ihr Job ist, da zu arbeiten, dass sie dann nicht irgendwie nebenbei noch andere Jobs macht und ihre Rechtsanwaltskanzlei noch mit Mandanten besorgt oder sowas. Das ist jetzt tatsächlich so aus, das geht doch, das können wir kleinen Frauen von der Straße uns doch auch nicht erlauben. Also so dieses
der Ab die Abgeordnete ist nicht dafür da, irgendwie Stunden im Parlament abzusitzen. Die Abgeordnete ist Abgeordnet für den Souverän. Und Souverän heißt, dass du niemanden Rechenschaft schuldig bist.
Ja, und dafür kriegt sie...
Souverän, deswegen ist das, was der Steinbrück gemacht hat, vollkommen richtig. Der hatte dieses Mandat und hat sich nicht drum gekümmert, weil er ist da hingegangen und hat seine Meinung, anstelle irgendwelche Parlamentsarbeit von Hinterbänklern zu machen, hat er seine Meinung, auch seine politische Meinung, in seinen komischen, gut bezahlten Reden Hunderttausenden von Leuten, die wahrscheinlich auch Multiplikatorinnen sind, entsprechend reingedrückt. Das ist doch ein genialer Hack. So,
Ernsthaft?
Ja. Nee, aber ich weiß nicht, ob das ein genialer Hack ist, ob ich das bezeichnen würde. Ja. Was ich auf jeden Fall dir zustimmen würde, ist, ich halte es komplett für legitim. Ich habe nichts dagegen, dass der Steinbrück meinetwegen auch eine ganze Milliarde im Jahr scheffelt. Habe ich wirklich nichts dagegen. Ich will es nur genau wissen. Und ich finde, darauf hat man recht.
Absolut, das kommt ja jetzt. Also ja. Da ist Steinbrück auch der Türöffner, weil als jetzt herausgekommen ist, dass es irgendwie Nebenverdienste bis 1.000 Euro, Nebenverdienste bis 3.000 Euro, Nebenverdienste über 7.000 Euro im Jahr gibt, ja. Dass das eine Kategorie ist, die wahrscheinlich immer noch für 50% oder 60% der Abgeordneten zutrifft, die sich da wiederfinden können. Aber es gibt natürlich ein paar hochbezahlte Leute und dann kommt halt wirklich auch derjenige, du willst vielleicht dann doch jemanden haben, der... Ich weiß, ich rede jetzt wie eine FDP-Politikerin. Die finde ich aber auch gut, weil die wieder so faul ist. Das fand ich schon. Ja, das
kann ich
die ist ja mehrfach aufgefallen. Das finde ich toll.
Ja. Wer ist mehrfach aufgefallen?
Eine Silvana.
Silvana, ja. Nicht Silvia. Ja.
Wobei das Lustige ist, in der EU verdient ja eine Sekretärin dann schon viel, viel mehr als ein Landtagsabgeordneter. Ich glaube, das Dreifache von einem Landtagsabgeordneten hier in Berlin. Diese Offenlegung von der Steuererklärung, das fand ich echt interessant von der Schwarzblond, weil da entsteht ein echt interessantes Druckpotenzial und zwar auf Seiten der Freiberufler und der Unternehmer. Denn da hast du ja unglaublich viele Möglichkeiten, steuerlich deine Lebensweise und deine Investitionsentscheidungen so zu steuern, dass du bei hohem Umsatz sehr wenig Steuern bezahlst. Da gibt es ja eine ganze Industrie, die mit Abschreibungsmodellen pipapo arbeitet, um Steuerminderung zu betreiben. Und wenn diese Steuererklärungen alle da sind, also jemand, der auf sehr, sehr großen Fuße lebt, dann aber ein nicht angemessen hohes Einkommen versteuert und angibt, auch mit allen legalen Möglichkeiten, der macht sich zumindest fragwürdig. Und das finde ich toll.
Und das erzeugt politischen Druck.
Aber auch gesellschaftlichen, ja, persönlichen ja, Druck. Ja, weil so der typische, der Zahnwald, ja, der alles hat, Haus im Grün, sonst was. Und dann kommt dann raus, dass er genauso viel Steuern zahlt wie eine mittlere Angestellte. Diese Person steht dann unter Rechtfertigungsdruck. Alles legal, dass er in irgendwelche komischen Scheinfirmen investiert und dies und jenes und Verlustvorträge macht, ja, wo vielleicht hinterher doch mal was rumkommt. Die Frau muss das dann halt sehr, sehr genau erklären, warum das dann vielleicht doch eine tolle Investition ist, die auf 10 Jahre extrem orbitante Verluste entstehen lässt. Aber wenn es dann nur diese reinen Modelle sind, die sind ja auch...
Es geht ja auch gar nicht darum, dass das irgendjemand erklären muss. Man sieht einfach mal,
ja.
Die Zahlen sprechen ja im Zweifelsfall für sich. Wenn hier immer diese Rechnung kommt, also so und so viel Prozent der Besserverdienenden zahlen den Spitzensteuersatz, die zahlen doch schon mehr als genug. Wenn man dann einfach mal sieht, nee, Moment mal, hier die Steuererklärung, wenn man die dann auch entsprechend anfängt, da fängt es ja an spannend zu werden, wenn man nicht mehr die einzelne Steuererklärung vor sich hat, sondern wenn man aufgrund dieses Material eigene Statistiken Frau eigene Statistiken bauen kann, ja, und dann sagt, nee, Moment mal, im Endeffekt zahlen die auch nur so und so viel Prozent Steuern. Da fängt es ja an, spannend, mhm, zu werden. Da braucht ja niemand, ja, mal großartig was zu erklären, sondern es reicht ja schon aus, einfach.
Umgekehrt finde ich es aber schade, wenn so Kümmerexistenzen wie der Michi oder ich, ja, er macht das ja freiwillig. Ich würde mich weigern, bisher meine Steuererklärung freiwillig offenzulegen, einfach weil ich so wenig Steuern bezahle. Und zwar aus ganz ohne Abschreibungsgeschichten. Dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich dann in dieser Gesellschaft nicht ernst genommen werde.
Ja, also da, ja, muss man sich halt einfach von verabschieden, dass, ja, man halt irgendwie nur ökonomisch.
Aber ihr redet beide, also es ist doch auf der anderen Seite total albern. Ihr redet, also du redest jetzt, ja, darüber, dass du Angst hast, dass du zu wenig Steuern zahlst, um, ja, davon ehrlich ernst genommen zu werden. Ja. Aber also, du hast doch das Gröbste schon hinter dir. Du hast doch,
weil ich schon so alt bin.
Nee, ich meine, du hast gerade
stimmt, ich bin in der zweiten Halbzeit.
Nein, du hast gerade offenbart, dass du wenig Steuern zahlst. Also,
ja, vor den WMR-Hörern.
Also ich, meinst du, wenn das Finanzamt deine Steuererklärung eröffnet, dann würden dann plötzlich 20.000 Leute so: Geil, von dem Gregor.
Nein, ein educated guess ist immer noch was anderes als die Fakten schwarz auf weiß.
Okay.
Und das ist dieser einprozentige Möglichkeitsraum ist genau der Unterschied zwischen, dass Leute sagen können, so ist es, oder ich habe den Verdacht, dass es so sein könnte.
Mir fällt gerade ein, ne? Also bei so einem richtig, wenn die Wahlkampfphase wenn der Wahlkampf in die heiße Phase eintritt, ja, muss ja der Spitzenkandidat jeder Partei ziemlich viele Auftritte machen und ziemlich viele Reden halten. Ja. Kann sich die SPD das überhaupt leisten bei Steinbrück?
Das wird scheiße teuer.
Das wird scheiße teuer für die SPD.
Griechenland 2.0.
Ja, es wäre billiger, er würde nicht antreten, weil ja die ganzen Bühnen und so, die kosten mal mehr als 25.000, wenn du so einen Marktplatz richtig beschallen willst.
Ja. Aber wäre es nicht so rein vom... Also es wäre schon geil, wenn die Steuererklärungen alle veröffentlicht
werden. Ja, bei mir ist nochmal hinsichtlich...
Also es hätte für mich auch gigantische Vorteile.
Hinsichtlich der politischen Partizipation gibt es quasi noch auch wieder so einen Restbestand an das alte... preußische Steuerklassenwahlrecht, dass je mehr Steuern du bezahlt hast, desto mehr Stimmen hattest du.
Das ist ja in Amerika so quasi.
Nee. Ja, aber nicht.
Naja, nicht offiziell.
Nicht offiziell, aber in Preußen war es halt,
weil
einfach gesagt hat, jetzt nehmt mal Partizipation, mal ganz wörtlich. Guck mal, niemand würde doch sagen, nur die Geschäftsführer von GmbHs sind zeichnungsfähig. Sind das die besseren Menschen? Die haben doch teilweise 15 oder 20 Mitarbeiter, deren Stimmen...
Mitarbeiterinnen.
Die
und Geschäftsführerinnen.
Geschäftsführerinnen. Die werden doch überhaupt nicht gehört. Sondern alles Unternehmen werden nur über die Geschäftsführerin identifiziert.
Ja.
Und dort bündelt sich die Macht. Im klassischen marxistischen System waren es doch die Räte, dass quasi die gesamten Kombinate, Produktionsstätten quasi über die Räte, wo alle sogenannte Stakeholder, alle, die irgendwas mit dem Unternehmen zu tun hatten, dann auch eine, zumindest
Stakeholderin, das ist mal ein schönes Wort,
in der Theorie einen Anteil hatten. Und so sehe ich das halt. Also die Gefahr, dass was dem Ponada passiert ist, einfach, dass der nicht ernst genommen wird, nicht weil er quasi auch noch weil er in diesem ALG-2-System drin ist, sondern ich habe das Gefühl, der wurde auch deswegen nicht ernst genommen, weil er nicht finanziell als Steuerbürger zum Gemeinwohl beiträgt.
Das kann
und
gut sein, ja.
Dass das immer noch so ein Ding ist, nicht die reine menschliche Existenz, sondern immer noch das, was du nachweisbar in irgendeiner Form produktiv reingehst. Ja. Und im klassischen Sinne ist es dann so, also die Männer, die kann ich jetzt nicht gendern, die schaffen halt an und die Frauen sorgen für die Reproduktion der neuen Generation und haben deswegen auch entsprechend ihren Beitrag geleistet. Das ist so dieses ganz altertümliche klassische Modell. Und deswegen war es halt für die Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung halt kein Problem, keine richtige Steuerbürgerin zu sein. Sondern im Gegenteil sogar noch so eine Steuerverminderungsinstrument zu sein, um den hochbesteuerten Einzelmann quasi über dieses...
Stimmt, ganz klassisch kann man seine Frau von der Steuer absetzen.
Ja, genau.
Mann, in dem Fall.
Das ist ja das, was du mit Diana jetzt auch versuchst.
Was?
Ja, deswegen wollte er ja noch heiraten.
Genau, das ist der
Grund. Und Diana ist dein Steuersparmodell.
Ja, das funktioniert.
Als du sie kennengelernt hast, hast du mir gesagt, Michi, das ist mein Steuersparmodell.
Da wusste ich aber noch nicht, dass wir Pi mal Daumen genauso viel verdienen.
Und das ist damit. Ach Mist, ja.
Ja, es geht immer nach hinten los.
Ja, und deswegen mal, es gibt unterschiedliche Grundlagen, wie man gesellschaftliche Partizipation quasi in politische Verantwortung überführen kann.
Aber dann halte ich es jetzt ehrlich gesagt, also ich meine, dass das den Ponada jetzt so hart...
Es gab so eine Missfelder übrigens, tatsächlich eine Forderung, der Missfelder ist ja irgendwie so dieses Enfant Terrible aus der Jungen Union und so, ne?
Enfant Terrible?
Ja, ja, klar.
Also Infantin Terrible.
Infantin
Terrible. Nein, das ist jetzt ein Thema. Nein, ich meinte aber... Ja, okay.
Gibt es eine weibliche Form?
Missfelder, die ärmste aller Säue von der...
Das ist das schreckliche Kind. Ja? Das schreckliche Kind, das immer auf den Tisch kackt.
Gibt es eine weibliche Form von Enfant? Nee, ich glaube nicht.
Infantin.
Infantin, ja. Egal. Auf jeden Fall, die Infantin Terrible, Philipp Missfelder hat tatsächlich auch mal irgendwo eingeschmissen, dass tatsächlich die Stimmgewicht eines einzelnen Bürgers anhand seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit oder so etwas oder an seinem Steuereinkommen...
Ja,
oder
aber es gibt noch andere.
Es gibt
aber noch andere Gründe, zum Beispiel die noch zu erwartende Lebenszeit.
Mhm.
Also das heißt, junge Menschen haben halt 10-mal höheres Stimmrecht als die Leute über 80.
Weil sie noch mehr einzahlen werden.
Das will die CDU nicht haben.
Nee, ich will jetzt ja nur mal ein paar, also ja, momentan haben wir das System, dass...
One man, one vote. Nee,
genau.
Also, halt, one woman, one
böse. Ja, Achtung. Bitte übernehmen Sie.
Das war jetzt ein Popper. One woman, one vote. Meine ich natürlich.
Genau.
Das
scheint so ein Kompromiss zu sein, mit dem sie alle halbwegs glücklich sind. Aber es gab mal andere Systeme und jetzt, wo die Kinder knapp werden in unserer Gesellschaft, gibt es jetzt Dinge wie das Familiensplitting auf einmal als Idee eingeführt wird, was ja im Prinzip früher war, ja, Ehegattensplitting, die Idee gibt es sowieso in jeder Ehe Kinder. Die paar Ausnahmen, wo das nicht passiert, die werden nicht weiter berücksichtigt. Jetzt sind aber so viele Ehen kinderlos, dass quasi auch dieses Ehegattensplitting wirklich zu so einem Steuersparmodell geworden ist. Mit einem Familiensplitting, dass sich also eine Gemeinschaft von Männern und Frauen sagen...
Wir haben wieder ein bisschen aufgeholt.
Hui.
Mappe hat gerade mal wieder einen Screenshot gepostet.
Cool.
Und,
49 Maskulinen, 45 Femininen.
Also wo es vorhin 5-1 stand, glaube ich, ganz am Anfang, da sind wir... Das sind immer noch 4 Vorsprung, aber es ist...
We try
harder. Also Familiensplitting wäre die Idee jetzt im modernen Gesellschaftssinne, dass zwei Personen oder sogar mehr sich als Eltern quasi bezeichnen und Verantwortung für die Aufzucht von Kindern Verantwortung übernehmen. Und das ist dann Familie und die werden dann entsprechend durch die Anzahl dieser Familie wird das dann entsprechend besteuert. Das hätte einen Vorteil, weil diese typische diese Doppelverdiener, kinderlose Akademiker-Ehe dann entsprechend diskriminiert würde. Hm. Und dann würde man sagen, die könnten doch 4 Kinder sich leisten, weil die hätten ja auch das Geld für eine Nanny. und würden endlich dafür sorgen, dass Deutschland auch in Zukunft noch Zukunft hat.
Ja, na, das ist ja immer sowas die spannende Frage. Wir leben auf einem Planeten, der jetzt an Menschen nicht gerade arm ist im Augenblick, und ich glaube, das ist auch
noch.
Aber hierzulande ist das ja schon rückläufig.
China kommt in der gesamten
auf jeden Fall schon ab, ja.
Es flacht ab. Also all die Menschen, also diese Demografen behaupten zumindest, sie hätten das ja alles schon jetzt im Überblick.
Demografinnen?
Das Wachstum der Menschheit nimmt, glaube ich, schon so ungefähr seit 15, 20 Jahren nimmt das stetig ab.
Ja.
Also es
beschleunigt immer noch Wachstum, aber das Wachstum flacht ab.
Ja, wir kommen zum Glück, oder?
Am Sockel. Ja, klar. Ja. Wir sind einfach sozusagen so eine Sättigung erreicht.
Ja. Ne? Also. Peak Population. Peak Population wird 2000.
Die Sättigung an Personen auf diesem Planeten ist erreicht.
Ja, Grenzen des Wachstums. Im Grunde genommen sind sie jetzt da. Ne?
Da habe ich neulich mal wieder, ganz kurz habe ich einen Vortrag von Douglas Adams gehört, vor der University of Santa Barbara. Das sage ich jetzt nur rein, damit man es leichter finden kann bei Google.
Habe ich auch schon gesehen, ja.
Das ist ein fantastischer Vortrag. Und der geht unter anderem um sein Buch. Ich glaube, im Wesentlichen geht er um sein Buch Last Chance to See, was es auch, wo es eine fantastische BBC-Serie dazu gibt mit Stephen Fry, die man sich mal dringend irgendwo kaufen sollte oder runterladen oder was auch immer.
Klaufen, ja.
Und der hat auf jeden Fall über den Kakapo erzählt, diesen von Aussterben, über die Kakapo, von Aussterben bedrohte Papageienart in Neuseeland. Und diese Papageienart hat eine unglaublich ineffiziente Vermehrungsform. Also er erzählt das wirklich sehr, sehr lustig natürlich, wie sich das gehört. Also es ist wirklich wahnsinnig kompliziert alles, und das ist also das
Rituale bis zum Sankt Nimmerleins.
Also das Weibchen, also das Männchen probiert immer Weibchen anzulocken und probiert das, indem es eine tiefe Schale in den Boden macht und ein Geräusch macht, so ein laut Boom. Also es ist so kurz vor der Hörbarkeitsgrenze. Also für Menschen ist es so, dass wir eigentlich das nur noch im Bauch spüren, dieses Geräusch. Das Problem ist, es ist ein so tiefer Bass, der ist einfach nicht ortbar.
Die ist für Papageienweibchen nicht fühlbar.
Nicht, sondern nicht attraktiv, nicht ortbar. Das ist halt das Problem.
Die Wissen werden ja nicht
okay, geortet. Wir wissen, irgendwo ist hier ein Männchen, was mich will, aber wo?
Bist du dir sicher, dass es nicht ein Hoax ist?
Nein, das ist. Darüber hinaus ist
so nicht.
Sind diese Weibchen auch nur gebärfähig oder empfängnisfähig, wenn irgendeine bestimmte Kakteenart gerade blüht oder irgendwie so? Also wirklich so. Und
extrem unlikely, dass sich überhaupt ein
Ja, das ist bizarr unlikely. Und der Grund dafür ist, weil es nicht, wir leben ja in einer Welt, wo es immer so schnell wie möglich darum geht, sich zu vermehren. Das ist das Beste, was einer Art passieren kann.
Ja.
Aber da in Neuseeland, wo du keine natürlichen Feinde hast, ist das die bekloppteste Art, überhaupt zu existieren. Weil wenn du nämlich, wenn so dieses exponentielle Wachstum da ist, wie bei uns bei Ratten oder weiß der Teufel was, dann hast du halt, wächst die Art unglaublich schnell, dann werden die Ressourcen knapp, so Fressen und sowas. Daraufhin verhungern unglaublich viele Tiere und du hast die unglaublich hohe Gefahr, dass das einfach irgendwann mal auf Null absackt.
Okay.
Und darum ist so dieses, was der Kakapo entwickelt hat, diese Technik, zu sagen, okay, wir vermehren uns gerade so ein bisschen mehr, als dass es überhaupt möglich ist. Also dass es stetig ansteigt und irgendwann mal so einen Höhepunkt erreicht hat und das Futter nie knapp wird, ist eigentlich, wenn man nicht weggefressen wird, so ziemlich die beste Methode, wie man sich als Art entwickeln kann.
Und das Verhängnis war tatsächlich, dass sie halt keine Fressfeinde gewohnt waren und dass sich also so evolutionär über einen Zeitraum von vielen Millionen Jahren, vielen hundert Millionen Jahren, nie irgendeinen Fressfeind gehabt haben. Und weswegen die Dinger auch komplett zutraulich sind. Also das hat er irgendwie erzählt, irgendwie, man kann dann einfach so einen Kakapo einfach so.
Man kann ihn nehmen und er meinte so, und es guckt einen an und denkt sich, naja, was auch immer er tut, er wird mich danach schon wieder zurücksetzen.
Genau, irgendwann lässt er mich bestimmt wieder.
Also es sind halt Vögel, die einfach davon ausgehen. das wird schon seinen Grund haben.
Ja, und
guck ich mal zu. Ja. Und dann kamen halt Ratten und Füchse und ähnliche Tiere und Menschen und
dann war es halt,
halt schnell vorbei.
Ja. Ah, ich verstehe.
Genau, das wollte ich. Das wäre vielleicht für Menschen wäre das vielleicht auch da auch so.
In so, so ja. Speziellen
und er meinte, und was er halt auch dazu gesagt hat, er meinte, es ist so, für uns ist es unvorstellbar, eine in einer Welt zu existieren, in der es keine Raubtiere gibt, weil wir Raubtiere sind.
Ja.
Und wo wir sind, sind automatisch auch Raubtiere anwesend und alle verhalten sich entsprechend.
Aber es sieht ja so aus, als hätten wir von diesem Kakabu gelernt.
Wir verlernen uns langsam.
Genau.
Genau. Vielleicht ist es ja auch was Gutes. Ja, vielleicht ist es was Gutes, sich so langsam zu vermehren.
Das ist ja einfach so ein evolutionärer Knick jetzt hier irgendwie in unserer Geschichte. Ich meine, wir reden ja auch tatsächlich ökonomisch immer mehr darum, wie können wir irgendwie eine Ökonomie jenseits des Wachstums gestalten. Wir müssen ja überlegen, dass unsere gesamte Ökonomie ist auf Wachstum ausgelegt. Diese ganze Idee von Zins, die ganze Idee von Zins und Zinseszins basiert nur darauf, dass es halt morgen mehr gibt als gestern. Ja,
ja genau. Moment, also Einspruch. Jetzt muss der Zins ist der Lohn.
Jetzt müssen wir uns über Zinstheorie unterhalten.
Der Zins ist der Lohn für die Leistung, nicht sofort alles zu verprassen, sondern das Risiko einzugehen.
Du, es gibt verschiedene Zinstheorien und die sind alle sehr unterschiedlich. Können wir gerne alle diskutieren.
Ich habe aber nur die eine.
Ja.
Die versuchte ich gerade.
Ich finde jetzt die unplausibel, aber da können wir, das ist das.
Aber man kann ja schon ein bisschen argumentieren, dass unser Reichtum, in dem wir hier im Augenblick leben, basiert darauf, dass wir Ressourcen verbrauchen, die einfach über kurz oder lang alle sein werden.
Clubmate?
Ja. Clubmate wird irgendwann, erst wenn die letzte Clubmate getrunken.
Abgesehen davon,
dass mein Kindle Power nicht weiterbringt.
Achso, ich dachte, dass mein Kindle echt nicht trinken kann.
Nee, abgesehen davon ist die Zukunftserwartung immer die, dass es morgen mehr gibt, als es gestern gab. Also das heißt, dass dieses Wachstum ist antizipiert. Ja? Das ist halt ist eingepreist.
Ja.
Und ohne dieses Wachstum funktioniert es auch gar nicht. Und wir reden ja auch schon von Rezensionen, wenn es halt nicht rückläufig ist, sondern tatsächlich schon bei
das, Null. Wenn das Wachstum relativ klein ist.
Bei Stagnation, beziehungsweise auch bei kleinem Wachstum schreien wir Rezensionen und so. Ja, also alleine schon die Arbeitslosenstatistik, man sagt irgendwie, dass alleine 3% Wirtschaftswachstum dazu da sein, um überhaupt die Arbeitslosenzahlen stabil zu halten, ja.
Wir sind doch hier keine Volkswirtschaftler. Die haben so viele Theorien. Volkswirtschaftlerinnen, die haben doch so viele Theorien. Natürlich.
Ja, das ist ja auch dann abgeschwiffen jetzt. Also.
Also wo ist denn eigentlich das Problem? Also natürlich können menschliche Gesellschaften mit Schrumpfungsprozessen umgehen.
Man muss sich darauf einstellen, aber.
Ja, das also werden wir wohl.
Also worüber wir leider mit in der Sendung mit Diana nicht so richtig das fand ich nämlich total spannend, so dieses, das heißt, das ist so ihr Thema mit, was sie mit beackert im Bundestag, ist so dass dieses wir haben Landstriche in diesem Land, wo die Bevölkerungszahlen abnimmt. Und das ist was wir vorher noch nie hatten. Das sind einfach, dadurch haben wir als Gesellschaft plötzlich neue Probleme.
Naja, also jetzt muss ich dazu mal sagen, da bin ich jetzt leider auch Historiker. Also im Dreißigjährigen Krieg, ja.
Ja, aber im Dreißigjährigen Krieg gab es auch noch keine Kanalisation.
Was hatte er? Da gab es doch letztens das Zitat des Jahres, war so absurd. Es ging so um die Frage, dann so, fragen Sie mal den Bauern im 30-Jährigen Krieg.
Das war zum Thema Stress irgendwie.
Ja, genau.
Das war ja kein
die
Stress gab.
Stress,
ja?
Die hatten Stress, weil ihnen der Schwede irgendwie.
Ja, aber es stellt dich trotzdem, wir haben
lachen heute und finden das alles lustig. Ich meine, dagegen ist Somalia, ja, so Failed State, ist wahrscheinlich eine lebenswerte Umgebung im Vergleich zu dem, was im Dreißigjährigen Krieg passiert ist. Und dann vor ein paar Jahrhunderte vorher diese Pestepidemien, da ist, glaube ich, 20% oder 30% der Gesamtbevölkerung innerhalb weniger Wochen gestorben. Meine Güte, das waren Schrumpfungsprozesse. Ja? Und zwar echt fühlbar.
Der Zweite Weltkrieg war auch ein Schrumpfungsprozess.
Na, Moment, der Zweite Weltkrieg hat nicht so, war nicht so drastisch.
Also auf die Weltbevölkerung gesehen vielleicht, aber für Europa zum Beispiel, also europäische Bevölkerung bestimmt.
Ja, bestimmt, oder hast du Fakten?
Sorry, tut mir leid.
Also 6 Millionen Leute sind...
Nein, es sind 55 Millionen Menschen werden als Opfer des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er ja auch in Fernost stattgefunden hat, bestimmt waren so in dem europäischen Bereich zu der damaligen Zeit 370 Millionen Menschen in diesem europäischen Bereich. 10%, und das über einen längeren Zeitraum und
wahrscheinlich gab es sogar ein Plus, ne? Kann gut sein, dass es ein Plus gab. Also damals haben die Leute ja noch echt viele Kinder gekriegt.
Ja, jedenfalls nachher schon. Ich glaube,
im Krieg, während des Krieges dann gerade nicht so dringend. Da gab es auch nicht so viel Essen und so. Wir hatten ja nichts Besseres zu tun, als Kinder zu kriegen.
Chat, recherchiere das doch bitte mal.
Nee, aber es ist...
Gab es in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Europa ein Plus oder ein Minus an Menschen?
Also wenn man so heutige Konflikte hört, so was weiß ich jetzt aktuell, Israel-Palästina, wo man so hört, auf der einen Seite bei Palästinensern sind 150 Leute gestorben, auf israelischer Seite sind 10 Leute gestorben. Oder sowas, also jetzt so beim bisherigen.
Das ist so ein ruhiges Wochenende in Rio de Janeiro, ne?
Na, es klingt, also ich meine, auf der einen Seite sieht man natürlich das Verhältnis der Zahlen, auf der anderen Seite klingt es jetzt nicht nach unglaublich viel. Es ist so, wenn man...
Aber das sind halt auch echt nicht viele Leute, die dort leben.
Das genau, das ist die Frage, die ich gerade sozusagen aufwerfen wollte. Sind denn im Zweiten Weltkrieg, erstens, er war furchtbar lang und zweitens, er war eine unglaublich große Fläche, aber war das denn so, dass wenn man hier in Berlin gewohnt hat, dass... kannte man irgendjemand, der gestorben war? Und zum Ende hin, nach 10 Jahren, hat man dann war in jeder Familie irgendeiner? Oder war es tatsächlich so, dass es ein Ende ohne Schrecken war und man jeden Morgen nachfragen musste, wer ist denn überhaupt noch am Leben? Und das ist, man hat ja im Nachhinein immer das Gefühl, dass man eigentlich jede Sekunde nur Glück hatte, dass man noch überlebt hat. Aber so wenig ich in dieser Situation, ich möchte das jetzt um Himmels Willen keinerlei Kriegssituationen verharmlosen, so wenig ich in dieser Situation sein will, scheint es ja doch irgendein Zustand zu sein, in dem man noch irgendwie existieren kann.
Ja.
Und der nicht die ganze Zeit. Aber nichtsdestotrotz, also klar, 30-jähriger Krieg ist die eine Nummer, aber trotzdem leben wir in einem Land, das das erste Mal seit sehr langer Zeit damit konfrontiert ist, dass Landstriche im großen Stil weniger Einwohner haben werden.
Wir müssen jetzt aber auch tatsächlich auch in globalen Maßstab denken einfach. Und das ist tatsächlich das allererste Mal seit Anfang der Menschheit, dass die Gesamtzahl der Menschen schrumpft. Schrumpfen wird.
Ja. Irgendwann in den nächsten 50 Jahren eventuell mal nicht mehr wachsen wird.
Ja.
Also das, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist eher noch das Gegenteil, nämlich dass wie versorgt man all diese Menschen, die da sind, vernünftig mit Nahrung und also, mit lebenswerten...
Ich glaube, wir haben beide Probleme, paradoxerweise.
Beide gleichzeitig.
Ja. Also ich war deswegen, als du mich mit Wachstum... Natürlich, es gibt so eine Gewohnheit der meisten... Wirtschaftstreibenden, dass in bestimmten Bereichen Wachstum passiert. Aber es gibt natürlich dann auch immer Branchen, in denen gerade kein Wachstum passiert. Zum Beispiel bei den Zeitungen, den Tageszeitungen.
Oh, was für eine Überleitung.
Ja, genau.
Da gehe ich doch mal glatt mal hier an MS Pro pullen auf diese Überleitung.
Scheiße, ich muss doch selber. Na gut, okay. Ich versuche mal das Thema einzuleiten.
Ja.
Also wir haben als allererstes die Schreckensmeldung, das, ich weiß nicht, so von einer Woche oder so, kam plötzlich das Ende der Frankfurter Rundschau.
Nun weiß die war ich, ja schon tot, als ja, sie auf dieses eben. Tabloid also umgestellt
das,
hat.
Das Problem ist halt einfach, ich höre, dass halt die Frankfurter Rundschau Issues hat, seit ich sie kenne, seit 10 Jahren oder was weiß ich, ja. Und das heißt mit anderen Worten, so richtig vom Hocker gerissen hat mich jetzt diese Nachricht nicht. Gleichzeitig kam aber diese Nachricht, der Prinz wird eingestellt.
Ja, das war ja auch nun ein unnötiges Produkt.
Das war auch wirklich ein unnötiges Produkt. Das habe ich schon zu meiner Jugendzeit nur dann benutzt, wenn ich in eine neue Stadt gekommen bin und wenn ich dann halt irgendwie keine andere Anknüpfungspunkt gefunden habe, wie ich jetzt irgendwie Partys machen musste. Und das war, um das dann wieder zurück aufzugreifen, das war auch tatsächlich, bevor man das Internet benutzt hat und dort irgendwie seine Informationen gehabt hat. Und deswegen war die Prinz irgendwie auch schon immer irgendwie, ja, man hat sie genutzt, wenn man es irgendwie mal brauchte, aber man braucht es eigentlich eher selten. Und durch das Internet ist sie jetzt komplett obsolet. geworden.
Ja, es waren Retorten-Stadtmagazin, weil die ganzen Stadtmagazine so aus dieser lebendigen Alternativkultur ja so entstanden sind, so als eigenständige Projekte. Und dann kam dann irgendwann, als sich das ganze Genre etabliert hatte, auf einmal so ein super schlauer Typ und hat gesagt, wir machen mit einem Mantelteil überregional und den Serviceteil regional, den hauen wir dazu. Und die haben sich hat so immerhin 25 Jahre irgendwo so dahin vegetiert und war jetzt nie ein Gamechanger. Die Financial Times mit ihren gesamten Redaktionen, also es gibt ja so eine Gemeinschaftsredaktion bei Gruner und Jahr, glaube ich, wo Kapital, Impulse, Börse hin und her, so ein paar Wirtschaftstitel
mit betreuen. Ich kenne da sogar einen, der da arbeitet.
Ja, und wir bewegen uns natürlich in einer Blase sehr publizistik-affiner Leute, die natürlich jetzt auch so ein bisschen so klagen im Sinne von die Frösche klagen, wenn man ihnen die Sümpfe trockenlegt. Ja, das hat natürlich bei uns mehr Gewicht, weil mal ganz ehrlich,
wie soll ich mein Blogger-Dasein finanzieren, wenn es die Financial Times nicht mehr?
Nee. Ja, so allalong werden doch nur drei Tageszeitungen übrig bleiben in den nächsten 20 Jahren. Das ist die Frankfurter, das ist die Süddeutsche und das ist die Welt. So, welche andere überregionale Tageszeitung fällt dir noch ein? Die Taz als vierte, aber
hoch. Die Taz hat, glaube ich, tatsächlich ein nachhaltigeres Geschäftsmodell, weil sie nicht nur auf Anzeigen, sondern halt vor allem auch
auf Eigenausbeutung.
Auf Eigenausbeutung und auf Spenden auch, ne?
Ja, und aus Leserausbeutung. Ja,
Leser und Eigenausbeutung. Aber das ist im Zweifelsfall ist das krisensicherer als irgendwie der Werbemarkt. Ja. Und die FAZ,
hat eine
große Stiftung im Rücken, die das ganze Ding auch nachhaltig stützen kann. Ja. Die wird also auch ziemlich lange überleben. Und die Süddeutsche hat momentan, glaube ich, das einfach tatsächlich das beste Geschäftsmodell, also beziehungsweise den besten den besten Revenue sozusagen. Aha. Und deswegen wenn die sich Süddeutsche, ja. Die wird echt ziemlich gut aufgestellt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und also würde ich dir absolut zustimmen. Ich würde sagen, die vier, ja. Also die werden sich ziemlich lange halten.
Die vier Musketiere des überregionalen Tageszeitungsgeschäfts sind
Spiegel Online, Bild,
Bild.de. Jetzt muss ich mal ganz kurz.
Die deutsche Huffington Post.
Weil ich habe, was ich mir.
Zeitung. Und Craigslist.
Ja, mein Print.
Meinprint.de.
Nee, ihr meint Print. Ihr meint.
Ja, Print. Also es geht darum, um diese Idee.
Print ist durch.
Totholz. Mit Distribution.
Also das,
in 20
meine,
Jahren.
Meine, das ist ja.
Ich behaupte, in 20 Jahren wird es noch so etwas wie Kioske, also so Verkaufsstellen für Totholz geben. Ja. Tagesaktuelle Verkaufsstellen für Totholz. Und dort werden Dinge verkauft werden, die unseren heutigen Tageszeitungen verblüffend ähnlich sind. Jetzt mal von der Bild-Zeitung abgesehen. Also richtige klassische Zeitungen, nämlich die Welt, einfach weil der Springer-Konzern es weiter subventioniert. Die Taz, weil sie durch Ausbeutung ihrer Mitarbeiter und ihrer Leserschaft auch weiter sich subventioniert.
Oh Gott.
Die FAZ, weil sie einfach eine Qualitätszeitung ist. Aha. Und die Süddeutsche, weil sie von dem prosperierenden süddeutschen Münchner Speckgürtel lebt.
Der in 20 Jahren noch existiert.
Und die werden das tragen. Und alles andere wird es nicht mehr geben. Also es gibt auch heute schon nichts mehr. Ich meine, gibt es noch die Frankfurter Rundschau war halt so ein Twitter.
Ja, ja, aber glaubst du, dass es Print in 20 Jahren noch geben wird?
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Also
es gibt ja heute noch Theater, obwohl
genau, auf der Ebene sehe ich das auch. Ich sehe, dass das so sozusagen als Liebhaberei wird es noch so die deutsche Zeitung des Zeitungsdrucks mit aktuellen Zeitungsdruckernachrichten und auch ein paar Anzeigen.
Druckhandwerk als Kulturtechnik.
Ja, das wird als Liebhaberei noch existieren. Ja. Aber ich glaube darüber hinaus.
Sowas wie heute Vinyl, ja?
Ja, also die Zeitung morgen wird das heutige Vinyl sein. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung von. Es führt keinen Weg dran vorbei. Also es ist bei anderen Kulturen, also Theater hat ja sogar noch diesen großen Vorteil, da ist ja noch was drin, was das Kino einfach nicht transportieren kann. und du hast die Interaktion mit dem Publikum, du hast und das gibt es einfach bei Zeitungen nicht. Das ist einfach das Einzige, was Zeitungen heute noch am Leben hält, ist erstens die zwei Dinge aufzählen, das wäre ein bisschen doof gewesen, ist die Faulheit der Leserinnen, die dieses Geschäftsmodell kennen. Das ist, glaube ich, wirklich was ein bisschen aussterben wird. Das Zweite ist das Zahlungsmodell. Das ist einfach noch nicht gelöst. Und wenn ich Bundeskanzlerin wäre in diesem Land, dann wäre meine große Anstrengung ja endlich mal ein vernünftiges Zahlungsmodell fürs Internet zu schaffen. Das ist nicht modern.
Das macht doch nicht dieser Staat.
Okay, ich glaube, wir kommen jetzt.
Der Staat kann dafür die Grundlagen schaffen.
Was soll er denn da schaffen?
Er kann Banken dazu verpflichten, irgendwie.
Micropayment.
Man kann sich was überlegen.
Also ich glaube, wir können ja festhalten, dass wir in unseren gesellschaftlichen Strukturen nicht richtig die Digitalität so mitdenken und mitplanen, so was die heutige politische und wirtschaftliche Elite angeht. Aber wir haben ja eine Partei, die dafür steht, das zu ändern.
Nee, ich will jetzt erstmal noch kurz in die Zeit, also ich glaube, die Zeitung, Print ist, Print durch. Erledigt.
Es ist ja auch
nein, das vollkommen wird's noch sehr lange geben, das bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube tatsächlich, einige Printtitel wird es noch 20, 30 Jahre geben.
Also da habe ich gerade gesagt, es wird in 20 Jahren gibt es noch 3,5 Liebhaberzeitungen, so Zeitungen, um damit
also
man noch.
Tageszeitungen reden wir, ne? Also ich glaube
keine 20, 30 Jahre mehr. Nee.
Also ich glaube, diese Wochenmagazine, so irgendwie Zeit und Welt am Sonntag und sowas, das wird es noch ziemlich lange, das wird es noch viel länger geben als die Tageszeitung. Und auch die Tageszeitungen werden.
7 Jahre.
Ja, aber die können ja auch Mischformen zwischen digitaler Distribution und Totholzdistribution aufsetzen.
Vielleicht ist es tatsächlich diese intelligente Zusammenführung dieser beiden Ebenen. Oder
ich glaube, das wird einfach zwangsläufig. Irgendwann hast du einfach mal den Punkt, du hast einen riesen Kostenapparat. Du musst diese Zeitung jeden Tag drucken und sie ausliefern.
Aber weißt du,
und
was wir für einen Shitload an alten Menschen haben, die noch ewig leben werden?
Ja, aber auch die machen irgendwann mal die Umstellung. Es sind ja nicht nur die alten Menschen, sondern es gibt ja auch junge Leute, die den ganzen Tag die nur Printzeitungen lesen und das trotzdem tun. Aber du machst einfach die Umstellung. Und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo es sich einfach nicht mehr lohnt, nicht mehr rechnet, dieses ganze Vertriebsmodell aufrechtzuerhalten. Ja, und dann bricht das innerhalb von kürzester Zeit in sich zusammen.
Das stimmt. An dem Punkt sind wir noch nicht. Es kann durchaus sein, dass wir schneller zu dem Punkt gekommen. Aber ich sehe zum Beispiel, also ich bin so ein bekennender FAZ-Leser.
Ja.
Und ich merke dann einfach so diese komischen, ekligen Kommentare, die lese ich immer zuerst. Diesen kleinen Kommentar und diesen langen Kommentar. Und da kommt ja
lang,
so...
Lang, kurz? Wie viel?
Anschläge, weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall auf der FAZ gibt es quasi so eine Kommentarspalte. Da gibt's
also ich gehe auf faz.de.
Nein, die Zeitung. Ich will ja gerade...
Ja, okay.
An der Stelle, wo weiß ich sofort, ist das Kommentar. Jetzt kriege ich öfters mal so Links durchgepustet über Twitter, wo ich quasi in einem Kommentar lande und das gar nicht merke, dass ich jetzt einen Kommentar lese. Aber ich habe quasi einen ganz anderen Filter, wenn ich weiß, ach, das ist die Frage, also früher war das...
Aber es ist doch genauso gelernt. Es ist doch genauso gelernt.
Ja, aber im Internet ist es ein Link und ich müsste dann irgendwie eine neue Kodifizierung lernen, um quasi einen Kommentar von einer Reportage oder einer Nachricht in der FAZ zu unterscheiden, weil die auch mit ihrem durchaus funktionierenden journalistischen Ethos da auch wirklich das als verschiedene journalistische Genres begreifen.
Ja, vielleicht sollte es auf ihrer Webseite dann auch ein bisschen besser kennzeichnen, dass das so ist. Ja, das sind doch alles lösbare Probleme. Das heißt jetzt nicht, dass das...
Ja, aber es ist schon mal vorbildlich... Mit dem bisherigen Tageszeitungsformat gelöst. Und ich sehe eher das Problem, dass du sagst, dass die Infrastruktur abstirbt. Die Infrastruktur, die also für diesen Vertrieb von diesen Massen von Papier sorgt. Und ja, ich merke es halt, ich lese teilweise Sachen zweimal. Einmal im Netz und einmal auf Print. Und es sind unterschiedliche Leseerlebnisse. Das ist ganz verblüffend. Und deswegen bin ich, konservativ wie ich bin, noch ein bisschen skeptisch. Und ich will ja auch nur 20 Jahre. Ich glaube, es wird sich das wird irgendwo als Gattung bleiben. Erstmal, weil es diese demografischen Schub gibt, Leute, die daran gewohnt sind und in ihrer Masse das noch weiter treiben.
Also ich würde sagen, in 10 Jahren haben wir noch 4 Tageszeitungen, in 20 Jahren haben wir noch 1 oder 2.
Ich glaube, das geht schneller. Ich glaube, das kippt. Es geht bis zu einem gewissen Punkt, geht's in einem okayen Tempo und dann hast du irgendwann so einen Absack nach
das
unten.
Da sind wir jetzt, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt...
Ich glaube, wir haben das Absack nach unten noch nicht ansatzweise erreicht.
2013 wird, glaube ich, das große Absacken kommen und dann werden, glaube ich, ganz, ganz viele Titel eingestellt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Also ich frage mich...
Aber der Witz ist, das ging jetzt gerade bei Twitter rum, und zwar Christoph Kappes und ein paar andere Leute, ich glaube Günther Hack, die haben irgendwie darüber philosophiert. Moment mal, also bei all diesen 3 Titeln lassen sich ganz andere Gründe als strukturelle, überklassifizierbare Gründe finden, warum diese Titel tatsächlich ausgestorben sind. Das haben wir eigentlich auch mal durchexerziert, ja. Also der Prinz ist überflüssig, die Frankfurter Rundschau suffert schon seit ungefähr 15 Jahren und die Financial Times war von Anfang an eine Totgeburt, war noch nie profitabel.
Genau.
Das heißt also, dass diese 3 Titel jetzt irgendwie auf einmal eingestampft sind, keiner von diesen lässt einen Rückschluss darauf übrig, dass es ein strukturelles Problem vorliegt.
Das stimmt. Aber es ist natürlich im Zweifelsfall immer so, dass als erstes die untergehen, die sowieso schon eingeschossen sind.
Also das strukturelle Problem auftaucht, genau.
Ja,
dann trifft es die Schwachen halt zuerst.
Ja, genau.
Also insofern, und ich hab bei der Financial Times Deutschland habe ich gestern oder vorgestern natürlich so einen Link darauf, auf einen Artikel von denen, in dem es darum ging, dass Banker jetzt nicht mehr die Spitze der Einkommen in Deutschland darstellen, sondern dass das jetzt Rechtsanwälte seien und dass Rechtsanwälte plötzlich mehr verdienen als Banker.
Ich dachte,
und
Entwickler.
Och Gott, schön wär's.
Max, erzähl doch mal. Nee. Aber nee, wir warten
was gibt's da zu erzählen? Ja, wartet auf meinen Steuerbescheid. Also, das ist nach oben ist das.
Halt.
Ja,
Entwicklerinnen,
Anwältinnen. Oh Gott, ja. Oh ja, ja. Banker. Okay, ich wiederhole den Satz. Also Bankerinnen verdienen jetzt plötzlich nichts mehr als Rechtsanwältinnen. Und ich habe mir vorgestellt, wie das für die arme Journalistin gewesen sein muss bei der Financial Times, die diesen Artikel geschrieben hat, wo man ja wirklich sagen muss, im Journalismus ist ja ist man ja davon jetzt, wer den Spitzenverdiener Dienerinnensatz kriegt, weit entfernt. Und also wie zynisch muss es sein, diesen Artikel gerade in dieser Situation, in der die Financial Times Deutschland steckt, geschrieben zu haben?
Apropos viel verdienen. Es gibt einen ganz tollen Podcast mit dem UFO Media, der aufgrund eurer Jubiläumssendung mit Sascha ins Leben gerufen ist.
Ja.
Und
den habe ich gelesen. Also Philipp Banse, den habe ich übrigens
auch Überwerbung, dieses
Jahr. Überwerbung,
ja. Den habe ich übrigens getroffen, kurz bevor er den Podcast aufgenommen hat. Und da hat er mir das schon erzählt. Also dass er unseren Podcast gehört hat mit Sascha.
Ja.
Und daraufhin kam er auf die Idee, diesen Thomas, wie heißt er nochmal? Jedenfalls den von
Thomas Uwe Koch.
Thomas Koch.
Von UFO Media.
Von UFO Media.
UFO Media. Ah, ja, genau.
Genau, von dem er erzählt hat, dass man sich ja mit dem mal unterhalten sollte über Werbung.
Ja.
Weil der sich, also ein alter Hase, der sich komplett auskennt und auch gut abraten kann. Und von dem ist auch ein respektabler Podcast geworden, der mir doch ein bisschen zu zahm war dann doch.
Also ich muss sagen, ich habe gehört, die zweite Hälfte soll deutlich besser sein als die erste. Ich habe noch nicht ansatzweise durchgehört. Ich fand nur so, hoch, ja.
Also erstmal, diese rheinische Ruhe, die dann so hin und wieder so herauskommt.
Er hat eine geile Stimme.
Also wirklich, das ist halt so Mad Men. Er hat noch diese Ausläufer dieser verrückten Werbegötterwelt quasi erlebt.
Göttinnen!
Werberinnen-Göttinnen-Welt erlebt. Und das kommt dann irgendwie auch so durch seine rauchige Stimme rüber. Aber weswegen diese 20-80%-Formel, die er quasi so als so eine Art strukturelles Grundgesetz eingebracht hat, die finde ich ganz interessant, weil
fand ich auch ganz lustig,
weil das nämlich bedeutet,
die kennt auch jeder aus dem Alltag, oder?
Ja, Aber das, da kann man sich ja mal vorstellen, was das heißt für alle möglichen Unternehmen.
Also die Formel, die er genannt hat, ist, dass 20% der Mitarbeiterinnen 80% des Umsatzes bzw. Gewinns bringen.
Ja.
Und dass das nicht nur, dass das eigentlich für alles gilt. 20%, also das könnte man wahrscheinlich auch auf sein eigenes Leben beziehen. 20% der Zeit bringen 80% des Einkommens rein.
Ja, ja.
Und so ja. Pi mal Daumen.
Genau.
Stimmt das wahrscheinlich bei uns allen.
Und, ja. und der Witz ist ja irgendwie, dass wenn du das überlegst, du bist ja auch Entwickler, das fand ich irgendwie beim Entwickeln auch immer ganz krass, also dass halt tatsächlich du nach 20% der Zeit hattest du immer das Gefühl, dass du 80% der Arbeit getan hast.
Ja. Ja?
Und dann hast du aber für die letzten 20%, die noch gemacht werden müssen, 80% der Zeit gebraucht.
Genau.
Ja. Und das ist immer so, das ist glaube ich nicht nur bei der Entwicklung,
sondern das ist bei anderen. Bei Büchern garantiert
bei allem
nicht besser.
So, ja. Ja. Und wenn man das mal auf Unternehmen und Institutionen runterbricht, mit der Überlegung, dass unheimlich viele Sachen automatisiert werden können, dass also quasi die Idee eines betriebswirtschaftlich kalt handelnden Menschen eigentlich sein muss, die 80% von den 20% zu trennen.
Mhm.
Und das durch die Bank, da sieht man, zumindest die FTD und Prinz gehörten wohl nicht zu den 20%.
Das stimmt definitiv.
Ja.
Aber da muss man natürlich auch sagen, dass ich meine, so dieser Pi mal Daumenwert ist ja durchaus auch schon seit längerer Zeit den Menschen bekannt.
Ja.
Und die Welt, in der wir leben, ist ja die, in der schon einige versucht haben, diese 80% wegzuschneiden. Aber offensichtlich sind auch 80% von denen.
Immer wieder nach.
Na, oder beziehungsweise 80% von denjenigen, die probieren, das wegzuschneiden, kriegen es dann auch wiederum nicht schon. Also im Endeffekt sind wir doch. Es sind auch nicht nur wir sind Idioten, sondern auch die probieren, uns wegzurationalisieren, sind Idiotinnen.
Man muss ja auch mal vielleicht sich freuen, dass überhaupt nur 20% von dem gelingt, was ich 80% vornehme.
Ja, ja, ja. Das ist eigentlich eine ganz okay Quote. Ich habe gerade nochmal auf dem Weg hierher so einen Freakonomics-Podcast angefangen zu hören.
Mhm.
Der hier, und da geht es um Unternehmensberaterinnen, die wovon dieses Geschäft eigentlich lebt. Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Ich bin noch nicht ansatzweise durch. Ich habe da vielleicht eine Viertelstunde, also wirklich nur auf der Radfahrt vom Büro bis nach Hause, das da gehört, so eine Viertelstunde vielleicht, wenn es hochkommt. Und das ist echt ganz spannend.
Also ich glaube, dass diese Leute, die wirklich hochbezahlten Leute bei McKinsey und sowas, ne, die sind hauptsächlich dafür da, um unternehmenskonzerninterne Entscheidungen zu legitimieren. Ja? Also es wird dann halt gesagt, so wir müssen irgendwie so die Drittel unserer Belegschaft entlassen, aber das können wir nicht einfach so entscheiden. Nein, wir holen uns jetzt irgendwie McKinsey-Berater rein ins Haus, die wursteln dann irgendwie 3 Monate rum und kann uns dann irgendwelche schönen Charts an die Wand beamen, aufgrund deren wir dann der Belegschaft sagen können, ja, wir hängen an euch und das ist alles und ganz schlimm für uns, aber die McKinsey-Leute sagen, wenn wir euch nicht entlassen, ja.
Und er meinte, bei so einer Unternehmensberatung, wenn man da als Beraterin arbeitet, ist das Wesentliche, 50% der Arbeit sind Nicken, wenn man irgendwas hört, 30% sind gut aussehen und 20% sind Vorschläge machen, die man beim geringsten Widerstand fallen lässt.
Ja, genau. Also im Grunde genommen geht es wirklich nur um die Hofierung des Vorstandes.
Genau.
Und dann sozusagen da zu sein als der Buhmann und als der Legitimator von Entscheidungen, die eigentlich schon längst gefallen sind.
Ja. Aber was ich ganz lustig fand,
übrigens auch mittlerweile seit Schröder auch, wird das ja ganz gerne auch in der Politik verwandt. Also Schröder war ja der erstejenige, der halt immer irgendwie Kommissionen und Gremien eingesetzt hat, ne, irgendwie Hartz IV, also Peter Hartz Kommission, dann die Rürup-Kommission und diese anderen Leute, die er sich von extern geholt hat, die sozusagen für ihn so einen Beraterstab dann sozusagen gemacht hat und auf deren Grundlage er dann immer sozusagen agieren konnte als Legitimationsbasis für seine Politik. So, ich habe hier ein Gremium, das hat jetzt irgendwie da lange wissenschaftlich irgendwie Dinge ausgearbeitet, die ich jetzt durchsetze.
Ja.
So,
ja? Genau.
Aber das kommt. Interessant ist, dass das nicht nur von oben nach unten geht, sondern vor allen Dingen auf so einer Peer-Group-Ebene, das heißt der Vorstand untereinander, die sind teilweise über Jahr oder Jahrzehnte in Institutionen miteinander groß geworden, die kennen voneinander jeweils ihre Leichen im Keller.
Mhm.
Und sie wissen natürlich, wenn ich jetzt es ist ja nicht nur, wenn ein Drittel einer Belegschaft gefeuert wird oder teilweise auch ein ganzer Sektor, dann gibt es ja einen Vorstand, der dafür auch Verantwortung hat. Das heißt, ja, diese Person wird mit allen Mitteln darum kämpfen, nicht bedeutungslos zu werden. Weil wenn diese Person weiß, dass 80% des Budgets und der Leute weg sind, wird es wahrscheinlich diesen Vorstandsposten nicht mehr geben. Und das ist nicht dann keine Sprungbrettoption. Das heißt, innerhalb dieser Strukturen gibt es so eine Art Deadlock.
Genau.
Und der wird aufgebrochen. Und meine These, möchte ich jetzt mal ganz steil formulieren zum Thema Neoliberalismus, ist einer gewesen, dass das politische System auch in so einem Deadlock gewesen ist und sich bestimmte Entscheidungen nicht mehr zugetraut hat und gesagt hat, ach wisst ihr was, wir entscheiden nicht mehr, wir lassen einfach die Marktgesetze entscheiden. Und wir, was früher eine Behörde war, das machen wir zu einer GmbH. Und dann erzählen ja, was auch immer, das ist dann eine GmbH öffentlichen Rechts, also die Müllwerke. Das sind ja alles keine Behörden mehr, sondern alles, was früher mal funktioniert hat in so einem militärisch-institutionellen Durchbefehlssystem, wurde jetzt quasi nach so betriebswirtschaftlichen Pseudokategorien neu aufgesetzt, mit dem Vorteil, dass quasi auch in der Politik, gerade die SPD zum Beispiel, die ja ihr bei der Bahn ihren Bahngewerkschaftlerinnen entsprechend nicht sagen kann, ihr seid alle überflüssig und eure Bahnbehausungen, die werden wir, warum sollen wir das zum doppelten Preis unterhalten als jede andere Wohnungsverwaltung und so fort und euren Bahnbetriebssportverein, den wollen wir auch nicht mehr haben. All diese Entscheidungen wurden gewissermaßen, weil man es auf so einer Auge zu Auge, auf so einer menschlichen Ebene nicht leisten wollte, weil umgekehrt im direkten Konflikt die Betroffenen dann doch Macht hatten, zurückzuschlagen. So auf
sein, das als Wähler.
So, Wählerin.
Wählerin.
Wurde quasi auf so eine lange Prozessbank gelegt und dann gesagt, irgendwie wird sich das dann schon nach den Marktgesetzen in unserem Sinne ökonomisch vertretbar ausmeandern. Und ich finde, das ist quasi aus meiner Sicht die große Verantwortungslosigkeit der Politik oder des politischen Systems, dass es sich nicht mehr traut, Entscheidungen zu treffen aus Angst vor den Wählerinnen oder den Verbündeten in Parteien und Gewerkschaften, sondern sich entsprechend so einen Trick bedient hat, um die Dinge irgendwie...
Dann doch nicht verantwortlich zu sein.
Genau.
Aber das ist doch das grundsätzliche Problem der Krise der Institutionen. Ja. Also ich meine, nach Luhmann, ich finde diese Luhmannsche Definition von Demokratie so unfassbar treffend. Also die Legitimation durch Prozesse. Ja? Ja. Also Demokratie ist Legitimation durch Prozesse. Du hast einen definierten Prozess und alle sind sich einig, dass wenn aus diesem Prozess eine Entscheidung herausfällt, dann finden wir sie alle legitim, weil wir den Prozess legitim finden. Ne?
Ja.
Und das ist egal, ob es eine Wahl ist oder wie die Wahl jetzt ausgestellt ist, solange halt alle irgendwie mit dem Prozess einverstanden sind, sind halt alle mit dem Ergebnis einverstanden. Das ist dieser Prozesskonsens.
Ja.
Und tatsächlich ist dann, wenn die Politik zurückgreift auf externe Kommissionen und Berater, dann ist das einfach nur ein Hinweis darauf, dass tatsächlich diese Prozesslegitimation nicht mehr gegeben ist.
Mhm.
Dass tatsächlich sozusagen die Wähler und vielleicht sogar die Politiker selber nicht mehr an ihre eigenen Prozesse glauben.
Ja.
Und deswegen müssen externe Prozesse rangeflanscht werden, die neue Legitimität schaffen.
Oder bessere Legitimität.
Bessere Legitimität, vertrauensvollere Legitimität.
Was ja
das Politische insgesamt ist so ein bisschen in Verruf geraten. Das heißt also, diese Idee, dass man überhaupt Dinge politisch aushandeln kann, sondern es ist dem gewichen zu einem rationalistischen, evidenzbasierten System, zu sagen, nein, es braucht eigentlich nicht irgendwie die politische Entscheidung, sondern es braucht tatsächlich die rational-wissenschaftliche Entscheidung.
Nee, das war ja keine rational-wissenschaftliche Entscheidung, sondern es war eine wirtschaftliche Entscheidung.
Ja, ja, Pseudo, also aber doch durchaus Pseudo, Pseudowissenschaft.
Nein, aber
also,
er hat sich nicht Wissenschaftler rangeholt, sondern er hat sich Wirtschaftler rangeholt.
Ja, aber das sind ja Wirtschaftswissenschaftler.
Ja, aber er hat sich keine Physiker oder Philosophen
rangeholt. Leute aus der Praxis, also der Fach, der neue neutrale Fach, die neutrale also, Fachfrau.
Du, nee, er hat sich glaubst oder nicht, aber tatsächlich die VWLer verstehen sich
durchaus als Wissenschaftler.
Die verstehen sich tatsächlich
als Wissenschaftler. Jetzt kommst du mir als nächstes noch das Germanistenwissenschaftler werden. Ja. Das oder ist doch alles
Informatikerinnen.
Genau.
Also Wissenschaftlerinnen, sorry.
Wissenschaftler. Ja.
Nee, ich kann das echt.
Ja. Wir müssen, aber es ist, wir probieren. Wir try hard.
Es ist ein einziges Scheitern. Es wird mir so peinlich sein. Also,
das ist aber Scheitern ist Failure is always an option.
Das
ist,
macht dich so männlich.
Oh Mann.
Nee, aber es war doch es war doch damals, als Schröder das war ja auch ein sehr kluger Schachzug, weil zu diesem Zeitpunkt galt ja, dass das Wirtschaftliche als das galt ja als das, was uns voranbringt und das, was effizient ist und sowas. Und also hat er sich einfach dieser Mittel bedient und hat damit sich selber den Stempel das heißt ja nicht, ich glaube nicht, dass es zwangsläufig heißt, dass die Politik deswegen in Verruf geraten ist. Darum probiere ich gerade diesen Unterschied zu machen. Sondern er hat sich einfach nur das geholt, was zu diesem Zeitpunkt als gut galt. Und wenn wir uns einer Sache bewusst sein können, dass so die Bankenwirtschaft in letzter Zeit doch nach Schröder dann im erstaunlichen Tempo. Du gehst einfach durch. Frag Diana, die sitzt im Wohnzimmer. Gregor wusste nicht, wo die Toilette ist, weil er musste als Einziger hier noch nicht diverse Male auf Klo.
Das ist noch nicht die. Noch
er schlägt sich.
MS Propulen.
Er schlägt sich hier erstaunlich gut.
Er soll echt mal da noch gleich Bier mitbringen. Egal.
Ja. Ja, und darum bin darum probiere ich gerade das so festzumachen, weil Wirtschaft galt damals als was Tolles.
Ja, also Wirtschaft gilt immer noch als was Tolles, weil ohne Wirtschaft hätten wir alle irgendwie
diese wirtschaftlichen marktwirtschaftlich zu handeln, so dieses Neoliberale, die Wirtschaft wird schon richten und der Markt wird schon richten, das galt damals als das Ding und dessen hat sich Schröder bedient und
worauf ich nochmal, also bevor wir
heute würde er wahrscheinlich seinen Sektenberater befragen.
Den Sektenberater.
also Homöopathieberater. Dazu wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar, das war nämlich
Homöopathie.
In diesem Podcast, den ich jetzt gerade höre, über Beratung, taucht dann nämlich ein Beispiel auf, wo irgendjemand so sagt, ja, so Berater, Wirtschaftsberater, das ist auch kein richtiger Beruf. Und dann fragt irgendwie der Moderator so, ja, wieso ist das denn kein Beruf? Woran machen Sie denn fest, was ein Beruf ist? Und dann so, ja, Beruf ist das, oder ein richtiger Beruf ist, wenn es auch Schäden verursachen kann. Also wenn man was richtig macht, dann ist es gut, und wenn man was falsch macht, dann hinterlässt es Schäden. Und bei Homöopathie und bei Unternehmensberatung ist es so, das kann keine Schäden verursachen.
Doch, kann schon. Also wenn du Leute falsch
berätst. Hast du jemals irgendwo eine Unternehmensberatung gesehen, die gesagt, oh Gott, wir haben diese Firma falsch beraten, darum ist sie jetzt pleite?
Das würde sie nicht zugeben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so Beispiele gibt, also wo eine Unternehmensberatung mit einer bestimmten Strategie einfach falsch gelegen hat. Und also sieh mal, ne? Man kann dieses Feld Unternehmensberatung auch relativ schnell verteufeln. Ich kenne zum Beispiel persönlich. Ich kenne persönlich auch Unternehmensberatung. Also eine Freundin von mir hat sich gerade selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin, die vor allem kleine Mittelständler und vor allem auch Selbstständige berät. Ja. Und das ist dann wirklich so, dass dann halt wirklich irgendwie die Leute hinkommen, die irgendwie wirklich mit ihrem kleinen Business, ihrem frisch gegründeten Quatsch oder tatsächlich einfach ihrer Tätigkeit dahin kommen und sie ganz handfest mit denen, die an die Hand nimmt und denen zeigt, so, guck mal,
das
so
ist kannst eine Steuererklärung.
Nee, nicht Steuern, das macht sie nicht.
Okay. Also
sie kann vielleicht an Steuerberater weitervermitteln, aber sie kann halt sagen, so, hier, pass auf, irgendwie, ich richte dir das ein, hier mit deinem, mit deinem Rechnungsschreiben, Geschichte, sozusagen, deinem Rechnungswesen, ich richte dir das ein, ich berate dich bei, halt Prozessen, ich berate dich, wenn du irgendwie sagst, du machst folgende Tätigkeit und deine Kostenstruktur ist irgendwie wie, ob das Sinn macht oder ob das weniger Sinn macht, weil tatsächlich haben die meisten Leute, die auch kreativ sind und die irgendwelche Dinge tun, echt extrem wenig Ahnung von diesen Dingen und sind extrem dankbar, wenn da jemand ist, der ihnen einfach sagt, pass mal auf, du, es ist zwar total nett, dass du irgendwie alle 5 Jahre irgendwie diese Tätigkeit für X machst, aber im Endeffekt zahlst du dabei drauf. Und das ist, ich habe das mal ausgerechnet, du zahlst dabei drauf. Und das wissen die meisten Leute nicht. Und dann sagen die, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst. Okay, da sollte ich vielleicht irgendwie mal meine Preisstruktur ändern oder sowas. Ja, also das ist halt wirklich ein ganz konkrete Problem.
Ja, ja, also dass das auch sein kann, das ist ja...
Das gibt es und das ist ein Großteil der Wirtschaftsprogramme.
Ein Großteil ist es nicht. Da gilt mal wieder die 80-20-Regel.
Ja, genau, das sind nämlich 80% der Wirtschaftsberater. Doch, weil das nämlich
die 80%. Ja, die 80% sind, das sind die 80%, die aber höchstens 20% des Umsatzes
machen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Das sind die irrelevanten, also vermeintlich irrelevanten 80%, die auch nie irgendwie groß in Erscheinung treten, von denen du nie in der Zeitung lesen wirst oder so etwas, die aber eigentlich sozusagen den Großteil der Arbeit machen.
Ich rede jetzt von den
20%. Genau, und die 20%, das sind dann die McKinseys und Co. Genau. und so weiter und so fort, die dann bei Mercedes oder was weiß ich halt sitzen und die. Ja, die halt diesen komisch abgehobenen Quatsch machen und so weiter. Ne? Also, aber das ist dann eben auch wieder gefährlich, sich dann halt irgendwie da so, ja.
Wir müssen nochmal auf die letzte Sendung eingehen.
Ja, wieso?
Auf die Kommentare, die da kamen.
Was war denn da nochmal?
Die Kommentare hier zu Refugee Camp, wo ich ja doch teilweise, wo du ja auch,
glaube ich, ein bisschen erschüttert. Oh nee, das ging mir auf den Sack. Also, sorry, aber ich kann, also mir wurde dann irgendwie, ich hab dann irgendwie gesagt, Leute, ich bin ein bisschen erschrocken darüber, was für Leute unsere Sendung hören, weil da tatsächlich sehr menschenfeindliche, sehr, ich finde, teils ins Rassistische gehende Kommentare abgeliefert wurden. Und ich hab dann irgendwo gesagt, dass ich mich ein bisschen für meine Hörer jetzt schäme oder dafür schäme, was für Hörer wir haben, Hörerinnen wir haben. Und ich habe dann... Und dann habe ich halt ordentlich auf den Sack gekriegt, irgendwie von wegen so, ja, ich würde doch immer Toleranz in Sachen Meinungsdings irgendwie so predigen. Ach sorry, aber bei mir und bei meinen Medien hört das wirklich genau dort auf, wo es um Menschenfeindlichkeit gibt, da kenne ich einfach nichts. Also da habe ich dann das lasse ich dann auf meinen eigenen und auch von mir betriebenen Plattformen.
Außerdem, wenn du dich für deine Hörerin schämst, ist das ja erstmal vollkommen legitim.
Wir haben ja das letzte Mal über dieses
Refugee Camp. Wir haben jetzt auch keine Kommentare nicht freigeschaltet.
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben über das Refugee Camp mich hier so ein bisschen erzählt und beziehungsweise.
Ich habe die Sendung gehört und fand die ganz, ganz toll und ich auch gerade, weil ich mich von der ganzen Aktion so gar nicht angesprochen gefühlt habe, aber es quasi dann 80% meiner Timeline gefüllt hat, hatte ich auch so ein bisschen den möglichen Erneuerungsfaktor so als ständiges schlechtes Gewissen so im Hintergrund und habe mich dem Ganzen ausgesetzt, ohne aktiv zu werden, weil ich einfach aus bestimmten Gründen das Ganze für eine sehr starke Inszenierung gehalten habe, auch hinsichtlich des selbst erzeugten Drucks. Ja? Mhm. Und ich dann auch die Polizeitaktik, dass die Polizei ist nie ein angenehmer Gesprächspartner, finde ich. Es sei denn, man hat gerade...
Dafür ist sie auch nicht da. Also muss man auch sagen.
Nee, ich finde, die könnten freundlicher sein. Ja. So in allen. Okay. Also nicht nur, wenn ich weiß nicht.
Also ich habe auch schon sehr, sehr freundliche Polizistinnen erlebt.
Ja, es ist ja auch so eine Frage, kennt ihr Menschen aus eurem persönlichen Umfeld, die zur Polizei gegangen sind? Ich weiß auch nicht, wer geht denn eigentlich zur Polizei? Ich behaupte, es ist einfach eine etwas problematische Klientel.
Ja, ja. Also kann ich vielleicht an dem Punkt mal kurz reinwerfen, ein Mitschüler von mir ist dann später zur Polizei gegangen. Und den habe ich dann auf dem, ich weiß nicht, 10-jährigen Abi-Treffen getroffen oder 5-jährigen, oder es war auf jeden Fall so Abi-Treffen, und es saß so eine Gruppe von Menschen da, die hätte die ganze Zeit, also die hätten 1:1 am Abi-Abend da so sitzen können und hätten immer noch so da sitzen können, und außer dass sie ein bisschen gealtert sind, wären sie exakt dieselben Menschen gewesen. Also da hat keinerlei Entwicklung da stattgefunden. Ja. Bei dem einen hat dann doch eine gewisse Entwicklung stattgefunden, nämlich der war in der Zwischenzeit, der hat dann damals auch nicht mit uns Abi gemacht, der ist schon vorher abgegangen, ist nämlich auf die Polizeischule gegangen.
Ja.
Und der hat dann so Ja, dann kann man so, ist ja auch so Quarz-Sandhandschuhe kaufen. Also es ist so, was ich damit sagen will, es gibt offizielle Handschuhe, die man von der Polizei kriegt, ja, die man beim Einsatz zu tragen hat. Und er war offensichtlich, er war nicht so Streifenpolizist, sondern er war schon aktiv bei Demonstrationen. Also genau diese Menschen, die mit denen wir dann auch auf solchen Demonstrationen zu tun haben. Und der hat dann halt, also er war sich seiner Sache sehr, sehr überzeugt. Ja, bevor wir da reingehen, da waren wir auch dreimal, dass wir jetzt da reingehen. Und wer da noch dann sitzt, der ist ja auch selber dran schuld. Das war so seine.
Der kriegt dann auch den Quarz in die Fresse.
Und es gibt halt Handschuhe und man kann sich dann bei entsprechenden Zubehörlieferanten, ich weiß nicht mal, ob das legal ist, also ob Polizisten während ihrer Arbeit nicht offizielles Material tragen dürfen, aber da sind dann so Handschuhe, in denen Quarz dann drin ist und die verstärken einfach die Wirkung so eines Faustschlags gewaltig, sodass, was vorher vielleicht nur als blauer Fleck im Gesicht geendet hätte, dann zu einem Kieferbruch wird.
Wenn einem der Knüppel aus der Hand geschlagen worden ist, damit man dann noch wenigstens.
Genau, und das ist so dieser und da kommt dann halt bei uns in den Kommentaren so plötzlich so dieses, ja, die Polizei, die würden doch nun wirklich niemals irgendwas machen, was ist nicht unglaublich rechtsstaatlich
ist. Was so eine unglaubliche, ein unglaublicher Glauben an die, an allem, was die Polizei tut, an der Legitimität.
Aber dieser
allem,
Glauben muss vielleicht auch erstmal erschüttert werden. Ich meine, ja, man muss es wahrscheinlich mal...
Bei S21 hat man das ja gesehen, ne? Als plötzlich diese ganzen Bürgerleute dort irgendwie auf einer Demo waren, die dann halt einfach mal zusammengeknüppelt wurde, wie das hier in Berlin ja auch relativ einfach üblich ist, aber wie dann plötzlich dieser Aufschrei da war, oh Gott, diese Polizisten, die ja eigentlich sonst immer sozusagen für uns da waren, unsere bürgerliche Schicht zu bewachen, die kann ja auch mal böse sein.
Das hätten wir ja nie gedacht. Aber so ist es ja auch. Also ich meine, ich habe noch vor ein paar Wochen, habe ich ja auch hier erzählt, haben wir einen Wellensittich gefangen und haben den zur Polizei gebracht und die haben sich wahrscheinlich liebend um den, ich glaube nicht, dass sie den danach erschossen haben, den haben sich liebend um den gekümmert und haben ihn dann haben dann gewartet, bis das Tierheim kommt und die waren auch freundlich und so und es ist, also ich meine, warum soll man nicht davon ausgehen, dass Polizisten in erster Linie dafür da sind, einen zu beschützen und dass da natürlich auch andere Strukturen existieren, dass nicht jeder Polizist jetzt unbedingt der netteste Mensch ist, sondern dass sich gerade Leute, die zu Demonstrationen gehen, vielleicht, also Menschen, also Polizisten, die sich für den Dienst, für diese Karriere entscheiden, für diesen Berufsweg entscheiden, jetzt vielleicht auch tendenziell Menschen sind, die durchaus gerne mal
Hooligan-Karriere eingeschlagen hätten. Hätte man ihnen die Chance dafür gegeben.
Ja, sehr, sehr schön formuliert, genau. Und jetzt nicht unbedingt nur auf Tiere und Pflanzen aufpassen wollen den ganzen Tag über. Das ist ja, und dass das dann auch so eine Eigendynamik hat, und das ist, glaube ich, gerade auch so dieser Prozess, weil das ist ja auch ein, ihr glaubt doch nicht, dass die Behörden in diesem Land rassistisch sind. Nö, ja. aber es sind Strukturen, die Rassismus nicht verhindern und ihn ein bisschen befördern und dagegen muss man was tun. Und genau das ist ja die Kritik.
Aber interessant fand ich dieses quasi schon pseudo-juristische Klein-Klein, das da abgelaufen ist, das auf einer gewissen Weise auch eine Zivilisierung eigentlich von Gewaltprozessen bedeutet, so wie du ja auch bei einem Rechtsanwalt nicht sagen kannst, das ist aber ein netter Rechtsanwalt, weil den kenne ich, weil wenn der gegen dich für seinen Mandanten irgendwas durchdrücken will, der wird er auch die absurdesten Kniffe anwenden und komischerweise...
Es ist sein Job.
Es ist sein Job. Und das will man natürlich bei einem Polizisten nicht sagen wollen, ja, weil natürlich auch es gab ja jetzt diese Sache mit Udo Vetter, der ja stark von Herrn Urbach, aus meiner Sicht vor allen Dingen von Herrn Urbach, sehr stark so in so einen Gewissenskonflikt gehauen worden ist. Und meine Güte, diese Leute, als Anwalt bist du quasi ein vom Staat bestalltes Organ der Rechtspflege. Es gibt zwei Staatsexamen, die man bis zum Volljuristen quasi unter staatlicher Fittiche absolvieren muss, bis man dann quasi alle Funktionen in der gesamten Rechtssphäre quasi ausüben kann, von Richter bis Staatsanwalt bis eben auch Anwalt. Und dazu gehört eben, dass man auch jeden, der diesem System irgendwie anheimfällt, auch helfen darf, ja.
Und muss.
Nee, naja, muss nicht, er muss nicht, aber
ja, es muss sich jemand finden, der ihm hilft.
Aber bei Vetter fand ich zumindest, es ging ja, glaube ich, vor allen Dingen um diese Nazi, was heißt Nazi? Also jedenfalls irgendeine rechtspopulistische Truppe aus Hannover hatte da irgendeine Geschichte. Aber der Fall war interessant, weil irgendeine Meinungs- oder politische Meinungs- und Kundgebung irgendwie von staatlicher Stelle irgendwie drangsaliert worden ist. Das ist ein Thema, das kann doch auch den quasi eher kommoden politischen nahestehenden Personen passieren. Also es muss doch möglich sein, dass ein Rechtsanwalt auch einen Nazi vertreten darf, wenn es um allgemeine Einschränkungen der Meinungsfreiheit geht.
Es ist ja. Man kann ihn auch vertreten, wenn er, also ich finde es absolut, also.
Nee, aber er muss ja nicht. Also, ja,
genau. Das wollte ich jetzt mal ganz kurz sagen. Und da finde ich tatsächlich die Argumentation von Stefan Urbach etc. finde ich sehr treffend, zu sagen, es ist völlig okay, wenn man als Rechtsanwalt irgendwie solche Dinge übernimmt, aber wenn man gleichzeitig für ein politisches Amt und für eine politische Tätigkeit sich in den Ring wirft, und das tut Udo Vetter mit seinem Mandat für, er will ja gerne in den Bundestag, dann sollte man tatsächlich solche politischen, Unsensibelheiten, ja, die sollte man definitiv abstellen, da sollte man definitiv drauf achten. Jemand hat das in einem Kommentar sehr schön ausgedrückt, ja, wenn die Piratenpartei gerne auch sozusagen ein Bündnispartner und eine glaubwürdige Kraft gegen rechts auftreten will, dann ist so etwas eine Belastung. Und damit haben Sie, glaube ich, recht. Also ich finde Udo Vetters Engagement im Hintergrund seiner politischen Ambitionen durchaus problematisch.
Oh,
ich finde das wirklich problematisch.
Stell dir vor, der Mann wäre Arzt.
Ja, das ist ein quatschiges Beispiel.
Nee, das ist kein quatschiges Beispiel.
Das ist der macht seinen Beispiel. Job.
Das ist aber was anderes. Ein Arzt kann sich tatsächlich nicht aussuchen, wen er
will. Doch, natürlich kann sich ein Arzt aussuchen.
Nein, sorry, kann sich kein Arzt aussuchen. Das ist der hippokratische Eid. Wenn jemand zu dir hinkommt und sagt, er ist krank, dann hast du ihn zu behandeln. Ja,
geh mal zu einem anderen Spezialisten.
Nein.
Geh zu einem Spezialisten.
Sorry, also Udo Vetter hätte diese Sache ablehnen können.
Ja, aber er hat es nicht.
Und deswegen ist es ein politischer Akt, sie es nicht abgelehnt zu haben.
Ach Quatsch.
Na, sicherlich ist das politisch.
Wieso ist das politisch?
Natürlich ist das politisch.
Vielleicht ist es auch eine wirtschaftliche Entscheidung. So, weil ein Block
ich glaube nicht, zu pflegen, dass, ich glaube nicht, dass
kostet Udo ja auch
Vetter,
viel Zeit.
Ich glaube nicht, dass Udo Vetter am Hungertuch
hat. Ja, das müssen wir erstmal auf die Offenlegung der Steuer erklären.
Das müssen wir jetzt genau.
Aber
das ist eine politisch problematische Geschichte. Das ist einfach nicht auch
wegzudiskutieren. Aber wenn eine Partei anfängt, Leute auszusperren, weil sie etwas machen, was im Rahmen des Rechtsstaats einfach notwendig ist. Und ich finde, an dem Punkt finde ich es doch tatsächlich mal so ich kann Nazis, ich stimme mit ihnen am keinen Punkt in ihrer Meinung überein, aber ich würde mir die Hand abhacken lassen, um ihr Recht, ihre Meinung sagen zu dürfen, zu vertreten. Und das ist ja was, wo Stefan Urbach auch schon nicht mehr mit mir übereinstimmen würde, wo er sagen würde, nein, Nazis sollte man die Fresse verbieten. Und auch Nazis haben Rechte und diese Rechte gelten für jeden in diesem Land und damit auch für Nazis. Und
auch Nazis sind Rechte.
Also ganz kurz, um das ganz klarzustellen. Ich bin da absolut mit dir auf einer Meinung und ich glaube auch tatsächlich, dass man da nicht selektieren sollte, irgendwie diese Gesinnung ist mir genehm, deswegen wende ich jetzt folgende Maßstäbe an und folgende ist mir nicht genehm, deswegen wende ich folgende Maßstäbe an. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich Udo Vetter, indem er für ein politisches Mandat kandidiert, aus so einer Neutralitätsposition herausbewegt hat.
Dann kann er aber seinem Job nicht mehr nachgehen.
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Dann kann er seinem Job jedenfalls nicht mehr in der Weise nachgehen, wie er es bisher getan hat. Dann muss alles, was er tut, auch außerhalb seiner parlamentarischen Tätigkeit, als politisch bewertet werden und es legitim, das zu bewerten. Aber sorry, Max, um ganz kurz ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich persönlich
Ja.
Finde nicht, dass das ein Grund ist, für Udo Vetter jetzt nicht zu kandidieren. Ja. Ich habe mich über Udo Vetters Kandidatur gefreut. Ich glaube, Udo Vetter ist ein guter Kandidat. Ich glaube, Udo Vetter ist auch jemand, der sehr glaubwürdig für bestimmte Dinge eintreten kann, für die wir alle stehen. Und deswegen bin ich für die Kandidatur für Udo Vetter. Ja. Aber ich finde, nichtsdestotrotz finde ich durchaus diese Aktion kritisierenswert.
Also ich will mal kurz an dem Punkt sagen, die Piraten sind jetzt schon ganz gut darin, ihre Mandatsträger und ihre Leute nicht zu bezahlen, wie man an
Ponanda. Als Bundestagsabgeordneter hast du dieses Problem.
Als Bundestagsabgeordneter, aber wenn man jetzt schon anfängt, den Leuten in dem Moment, wo sie überlegen, öffentlich zu kandidieren, eventuell, um dann irgendwann mal reinzukommen, anzufangen, ihnen ihre Geschäftsmöglichkeiten massiv einzuschränken und in dem Fall nicht irgendwie so, du lass das mal mit der Steuerhinterziehung, mit dem Drogenhandel, sondern in dem Fall probiert man ihm ja sozusagen es gibt Vorwürfe deswegen, weil er seinem Job als, und Herr Urbach sagt ja nicht nur, oh, das könnte eventuell ein negatives Licht auf Herrn Vetter werfen, dass er auf der einen Seite ihn da vertritt, auf der anderen Seite da aber kandidiert, sondern es ist ja, er treibt das Ganze ja schon voran.
Und man muss dazu sagen, dass zwischen Herr Urbach und zwischen Udo Vetter, dass die Diskussion durchaus sehr, sehr persönlich abläuft und dass ich das eigentlich gar nicht so als guten Referenzpunkt irgendwie nehmen würde.
Ja.
Weil, also ich glaube, Udo hat dann irgendwann mal irgendwie seinen Artikel, den Artikel von Stefan in der Süddeutschen über Zensur auf Twitter und Plattformen etc. hat er halt irgendwie negativ konnotiert mit, dass das doch eine bigotte Einstellung sei. Und daraufhin ist Stefan, glaube ich, jetzt echt ziemlich angepisst von Udo und hat auch keinen Bock, mit ihm zu reden, wobei eigentlich, glaube ich, so eine Aussprache drauf ist auch egal. Auf jeden Fall, der Witz
ist. Also da könnte man einiges messen.
Dazu muss man auch sagen, dass beide irgendwie konkurrierende Kandidaten für den Bundestag sind. Also beziehungsweise nicht konkurrierend, weil sie halt in unterschiedlichen Landeslisten stehen, aber oder stehen werden. Durchaus sozusagen im Zweifelsfall miteinander im Bundestag miteinander klarkommen müssen. Egal, aber auf jeden Fall, ich finde tatsächlich Udo Vetter einen guten Bundestagskandidaten und ich unterstütze die Kandidatur, aber ich finde trotzdem, dass er sich der Verantwortung bewusst sein muss und seine Fälle durchaus nach politischen Kriterien anders gewichten sollte.
Also ich finde, diese ganze Vorgehensweise, dieses, was ich vielfach lese, erstens, der vertritt auch Nazis und dann auch, der vertritt auch Kinderschänder.
Kinderschänderinnen.
Oh mein Gott.
Das klingt
was ja auch oft, ne?
Das, wie heißt das? Das feminine Generikum muss unter allen Umständen durchgesetzt werden.
Das muss man dann auch. Aber das, diese Einstellung.
Das ist total interessant, weil es hier jetzt wirklich auf einmal so eine ganz andere, so richtig obszön klingt, ne?
Ja,
Kinderschänderinnen.
Ja, aber ich meine, in den USA gibt es definitiv, habe ich von einigen Fällen gehört, wo tatsächlich Frauen verurteilt wurden. Tatsächlich
ja.
Auch
als ungefähr 3% aller Fälle sind so.
Ja.
Oder weiß der Teufel was, wahrscheinlich weniger. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, so was mir auch auf Twitter öfters begegnet ist, so dieses, dass Menschen dafür sozusagen, der hat doch auch irgendwie was Negatives getan, weil er jemanden verteidigt, der was Negatives, das ist dein Job als Rechtsanwalt.
Moment, wir sind, glaube ich, jetzt ein bisschen schlecht informiert. Wir wissen gar nicht, ist es ein Verwaltungsgerichtsprozess, wo er für so ein rechtspopulistisches aka Nazi-Projekt irgendwelche Demonstrationsauflagen versucht durchzufechten.
Also der Witz ist ja genau,
oder ist es ein Strafverfahren?
Nein, es ist kein Strafverfahren.
Genau, das ist nämlich der Punkt.
Der Punkt ist, es ist nämlich gar kein Strafverfahren. Ja. Es ist wirklich eine Klage dieser rechtspopulistischen oder rechtsradikalen Gruppe gegen den Staat.
Ja,
wegen Demonstrationsauflagen oder irgendwas.
Genau, wegen und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist noch nicht mal ein Strafprozess, wo irgendwie der Angeklagte ein Recht auf eine Verteidigung hat oder so.
Aber hier würde ich jetzt sagen, da geht es gar nicht um diese Nazi oder sonstige unschöne Gruppe, sondern da geht es darum, den Staat in seine Grenzen zu führen, anhand eines exemplarischen Beispiels. Und das könnte man auch politisch für eine wie die Piratinnenpartei sich so Rechtsstaatspartei, die bessere FDP-gebende Formation, finde ich, könnte man das durchaus auch politisch darlegen. Das also bei meiner Strafverteidigung, finde ich, ist es für einen Anwalt, finde ich, schwieriger, aber es gibt auch Anwältinnen, die sagen, das mache ich einfach nicht. Mhm. Das ist mir zu hart.
Ja,
also ja, aber wer Strafverteidigerin ist, die muss dann auch wirklich wahrscheinlich alles nehmen, was kommt. Auch Kinderschänderinnen.
Nee, muss nicht, auf keinen Fall. Also muss nicht.
Ja, aber was ist das für ein Ethos? Also das ist dann eher, das sehe ich, wenn du diesen Weg gehst, dann bist du so wie ein Arzt. Und das ist vielleicht kein Eid.
Ich finde nicht, dass es vergleichbar ist mit einem Arzt. Also es ist halt, es ist definitiv von der internen institutionellen Ordnung schon nicht so wie ein Arzt organisiert. Das heißt also, Arzt muss und ein Anwalt muss nicht. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, es gibt Entscheidungsprozesse, ja, ich nehme diesen Fall an oder ich nehme diesen Fall nicht an, den gibt es immer und der obliegt dem Anwalt.
Und aber welche, die Gründe dafür
und welche,
sind
nee, und welche Gründe er dafür anführt, die sind auch komplett ihm überlassen. Er kann wirtschaftliche Gründe angeben, so, oh nee, die hat nicht genug Geld oder so. Oder er kann halt auch sagen, so, nee, diese Mandantin hat zu wenig, die passt mir politisch nicht. Also das sind durchaus legitime Gründe. Das ist nicht so, dass das irgendwie verpönt oder auch verboten sowieso nicht, aber auch nicht mal verpönt wäre. Ja? Also das heißt mit anderen Worten, wenn Udo Vetter diese Entscheidung, diese politische Entscheidung, Rechtsradikale zu vertreten, nicht unternimmt, dann muss man das auch als politische Entscheidung werten.
Ja.
Aber ich würde in dem Fall würde ich die politische Entscheidung, dass auch eine Rechtsradikale ein Anrecht auf Verteidigung hat.
Nee, es ist ja nicht mehr Verteidigung. Es ist ja
nicht oder
es ist Durchsetzung
auf Rechts. Ich meine. Ich finde, der Vergleich ist tatsächlich nicht so abwegig. Was wäre, wenn jetzt in dem Vereinsheim von diesen rechtsradikalen Menschen das Rohr gebrochen wäre und sie rufen eine Installateurin, die das reparieren soll und könnte man der einen Vorwurf daraus machen, wenn sie dieses Rohr dann repariert? Also da wird jemand wegen einer Dienstleistung angefragt und ihm wird jetzt ein Strick draus gedreht und ihr wird jetzt ein Strick draus gedreht, dass sie diesen Job angenommen hat und nicht verweigert hat. Und das halte ich für problematisch.
Also nochmal wieder zur Rechtssphäre. Wenn jetzt eine Abgeordnete der SPD-Fraktion die Rechtsanwältin ist, im Falle der Schlecker-Familie gewissermaßen versucht, deren seltsame Outsourcing-Praktiken irgendwie gegen das Arbeitsgericht durchzusetzen, dann wäre aber in der SPD-Fraktion die Hölle los. Ja, also so ein Outsourcing außerhalb von Gewerkschaften und eine SPD-Abgeordnete, die halt Juristin ist,
verteidigt das. Das war schon immer so, dass solche Dinge politisch interpretiert wurden. Also das ist halt, das ist nichts Neues.
Das würdest du nicht machen. Also jetzt könnte man aber sagen, naja, so eine Arbeitskampfsphäre ist halt im Zweifelsfalle auf einer anderen Ebene als da, weil da kämpfen Unternehmer gegen Arbeitnehmer, da haben wir die großen Konflikte im Großen und Ganzen befriedigt, da kann ich mich zurückziehen. Umgekehrt sagt vielleicht jetzt der Udo Vetter, hier ist der Staat übergriffig und da geht es nicht um Pro-Nazis, sondern es geht darum, dass der Staat in seine Schranken verwiesen wird. Anhand welchen Exempels, das ist ihm vielleicht egal. Das wäre für mich eine politisch auch zu argumentierende Begründung. Und deswegen stehe ich irgendwo so in der Mitte zwischen euren beiden Positionen.
Hier meint gerade Schlipsnerd, und ist doch gut, dass Udo das so offen schreibt, sonst hätte niemand das gewusst. Das stimmt nicht. Also erfahren hat man davon, weil es einen Zeitungsbericht gab.
Also bei Spiegel Online habe ich es gelesen.
Ich habe es irgendwie auf irgendeiner hannoverschen Blablabla allgemeinen Also bei irgendeiner kleinen Zeitung war auf jeden Fall sein Name
erwähnt. Das würde ich mir auch ehrlich gesagt ganz ehrlich von Udo wünschen, dass er nochmal irgendwie einfach ausführlich darüber schreibt, über seine Motivation, diesen Fall anzunehmen, warum er diesen Anfall, also ich halte es wirklich für totalen Quatsch, wenn man irgendwie Udo Vetter in die Richtung rechtes Gedankengut jetzt, das ist auch passiert, nicht von Stefan, aber von anderen Leuten, irgendwie, dass dann irgendwie da irgendwie eine zu große Nähe gebracht wird. Udo Vetter hat sich immer sehr, sehr glaubwürdig gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit eingesetzt. Und zwar auch vor dieser Geschichte. Also das kann man, diesen Vorwurf kann man ihm nicht machen, finde ich persönlich. Also dass seine persönliche Integrität in dieser Hinsicht irgendwie angeknackst ist, sehe ich einfach nicht. Ja? Er hat tatsächlich einen sehr, sehr starken und sehr, sehr emphatischen Rechtsstaatsbegriff. Und innerhalb dieses Rechtsstaatsbegriffs, und da, ich glaube, da hat Gregor auch ganz recht, also wenn er diese Argumentation jetzt hier bringt. Ich glaube, das ist tatsächlich die Motivation von Udo Vetter zu sagen, so, nein, wir haben hier irgendwie grundlegende Rechte für die Demonstrationsfreiheit und egal welche Gruppe und welche politische etc. Ich glaube schon, dass Udos Beweggründe absolut her sind, sonst wäre ich auch nicht für seine Kandidatur. Mhm. Ja. Aber ich würde durchaus, wenn ich in der Piratenpartei selber wäre, würde ich durchaus mehr Fingerspitzengefühl von ihm einfordern, was jetzt seine Mandatsträgerschaft angeht. Weil das ist nicht irrelevant. Das ist wirklich nicht irrelevant. Im politischen Tagesgeschehen ist das nicht irrelevant.
Im politischen Tagesgeschehen ist es leider nicht irrelevant. Das ist ja vielleicht nochmal ein Grund dafür, ist, dass man, wenn man dann in den Bundestag gewählt, das vielleicht nicht mehr unbedingt praktizierender Rechtsanwalt sein sollte.
Ja, also sogar Schröder war, glaube ich, während seiner Kanzlerschaft immer noch irgendwie eingetragener Anwalt in seiner Kanzlei.
Ja, das heißt ja nichts.
Das muss
ja
nichts.
Ja, das heißt, er hat auch in der Zeit, glaube ich, niemanden vertreten. Nee.
Also er war hallo, sind meine Haare nicht schön?
nee, aber du verstehst, was ich meine. Also ich finde die Kritik an Udo durchaus in gewisser Weise gerechtfertigt.
Ich verstehe das auch, aber es ist, meinte ja auch gerade jemand im Savage 70, meint das im Chat, dass, ich meine, er hat das Mandat angenommen, er kann jetzt nicht einfach über seine Mandanten öffentlich auf einem Blog reden, warum er sie angenommen hat und warum nicht, also nicht, solange das Verfahren noch läuft.
Ist vielleicht ein bisschen ungeschickt,
das stimmt. Das wäre, also ich glaube, das wäre der schlimmere Verstoß.
Ich glaube, Harry Liebs hat das auch schön gefordert, in unserem Blogantrag hat er gefordert, dass sich Udo nochmal dann vielleicht auch einfach generell, und Harry Liebs ist halt selber auch Jurist, hat gefordert, dass er sich in seinem Blog und vielleicht auch in seinem Engagement nochmal deutlicher gegen rechts abgrenzt in Form von halt ganz unabhängig davon irgendwie Aktionen oder irgendwie sowas, dass er halt irgendwie da einfach nochmal seine Linie klarer zeichnet, irgendwie gegen rechts. Mhm. So als Kompromissvorschlag. Finde ich jetzt persönlich jetzt auch keine schlechte Idee.
Ja.
Also ich finde tatsächlich ein klares Statement gegen rechts erwarte ich durchaus von jedem Politiker.
Außer den Rechten.
Naja.
Ich finde, das ist eine wichtige Sache. Also jedenfalls, wenn ich sie wählen soll.
Also ich halte das für... Ich finde, das geht dann in so Richtung so eines Gesinnungstests, der... ich meine, wir haben das jetzt ja mit, dass nur noch Gelder... öffentliche Gelder an Vereinigungen fließen sollen, die nachweisen können, dass alle ihre Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, sich zur Verfassung der Bundesrepublik Deutschland bekennen.
Was ja, gegen die Lehren des Ron L. Hubbard.
Was?
Ja, ja, das kennt ihr nicht.
Zeitologen, also es gibt einen Zeitologenparagraf.
Es gibt einen, und zwar immer wenn du für irgendwelche öffentlichen Stellen, sei es jetzt, du machst eine Schulung, Software-Schulung oder sowas, dann kriegst du erstmal so einen Schrieb und da steht dann, hiermit erkläre ich, dass ich nicht für die oder in keinster Weise mit Organisationen in Verbindung stehe und die Lehren von Ron L. Hubbard vertrete.
Ach krass. Ja.
Das ist so ein General-Disclaimer.
Oh Mann, oh
ja.
Ja, ich sehe diese Gefahr durchaus, also aber Max, ich würde definitiv sagen, der Staat hat dafür zu sorgen, solche Dinge nicht zu machen, ja? Ja. Aber eine Partei ist, wie du vielleicht der Name auch schon sagt, parteiisch.
Ja.
Das heißt, eine Partei ist nicht ist nicht dazu aufgefordert, irgendwie plattformneutral zu
sein.
Nein,
ja? das will ich auch damit gar nicht. Das will ich auch damit gar nicht.
Aber das ist das, worum es gerade bei Udo Vetter geht.
Nee, genau darauf will ich nicht hinaus. Also ich möchte jetzt nicht, dass die Piraten, die müssen doch auch Nazis eine Chance geben. Die Piratinnen müssen doch auch
Nazissen.
Nazi ist eigentlich gut, weil Nazi ist das geschlechtsneutral.
Das ist der Nazi, die Narzisse.
Nein.
Nazis ist, das muss man die Nazis echt mal lassen. Voll den geschlechtsneutral. die konnten nicht nur Autobahnen, die konnten auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Piraten.
Das ist das, was nämlich der Rainer Langhans an den Nazis so toll fand, war diese Postgenderheit. Na egal.
Genau. Also das jetzt, ich finde nicht, dass Piratinnen jetzt eine Plattform irgendwelchen Rechtsradikalen liefern sollten. Ich finde aber, dass das quasi ein ständiges im Zweifelsfall, ich habe noch nicht gehört, dass du dich gegen Rechtsradikalismus, ja, ich bin wirklich gegen Rechtsradikalismus.
Also ja, das ist irgendwann so K-Gruppenmäßig, ne? Also
ja, das finde ich furchtbar. Ich finde, man kann einfach, es gibt wahrscheinlich mehr Leute in diesem Land, die rassistisch sind oder die es unterschwellig haben, als einem lieb wäre. Ich finde aber, wir sollten es da nach dieser alten Folge von, wie hieß er gleich? Hier, The Ill Doctrine, diesen kleinen TEDx-Vortrag, den er da gehalten hat, mit es gibt ja auch so ein bisschen Rassismus. Also es war also
rassistische Handlungen versus rassistische Personen.
Genau, also der hat halt
also nicht rassistisch als personale Identität stark zu machen, sondern halt irgendwie auf die rassistische Handlung hinweisen zu können.
Genau.
Oder rassistische Aussage.
Das war ein Mensch, jemanden. Der das ist ich weiß leider seinen Künstlernamen nicht, ich weiß auch seinen Geburtsnamen nicht, ich guck mir nur seinen Videoblog gerne an. Seine Mutter ist schwarz und sein Vater ist weißer oder umgekehrt. Er hat eine Hautfarbe, die nicht hundertprozentig zuordnenbar ist, sodass es für ihn absolut normal ist, dass er mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt und irgendwie das Gespräch auf Hautfarbe kommt. Und er erwischt dabei natürlich unglaublich viele rassistische Vorurteile und hat sich für sich angewöhnt. Also er hat das dann verglichen mit, wenn man beim Essen ist und jemand hat hier irgendwie Spinat zwischen den Zähnen, dann sagt man, du hast da Spinat zwischen den Zähnen und diese andere Person sagt, oh, danke, mach den Spinat weg und alles ist gut. Ja. Die Person geht nicht davon aus, oh mein Gott, du hast mir unterstellt, dass ich mich niemals waschen werde. Ja. Und er hat vorgeschlagen, dass man auch Personen, die einem mit rassistischen Gedanken entgegenkommt, dass man sagt, du, das war jetzt gerade rassistisch, was du gerade gesagt hast. Dass man nicht sagt, du bist ein Rassist und du bist auf Ewigkeit verbrannt und dass auch diese Person das dann nicht dementsprechend aufnimmt, sondern sagt, okay, das war jetzt ein rassistischer Gedanke, den ich jetzt gerade hatte. Stimmt, du hast vielleicht recht oder vielleicht auch nicht recht. Ist ja auch, also dass man nicht dieses totale Schwarz-Weiß-Denke hat, weil ansonsten hat man wahrscheinlich jeden Menschen irgendwann mal mit rassistischen Gedanken überführt.
Aber meine Erfahrung mit so erkennbaren Rassistinnen sind dann die, dass sie so einen kleinen Tropfen mal von ihrem
Gift
in das eigentlich reine Wasser der Kommunikation eigentlich ein ganz, alles super. Letztens, ich habe mein Motorrad gewaschen. Oder Luftdruck geprüft. Und dann kam ein anderer Motorrad, war jetzt ein Motorradfahrer, keine Motorradfahrerin, dann auf mich zu. Und irgendwann hat er sich dann beschwert, dass halt die Ausländerinnen hier ihre Autos so wienern, während unserer einer, weißt du, so Zauselbart mit einem uralten Motorrad halt auf keinen grünen Zweig. Also normalerweise sind Motorradfahrerinnen untereinander immer sehr kommunikativ, weil man gehört zu so einer Minderheit überall und da ist das sehr, sehr angenehm. Und quasi schon im zweiten, dritten Satz musste er dann quasi dann so eine das war nicht mal mehr unterschwellig, das war einfach so übel, dass ich ihn dann auch sofort dann habe stehen lassen.
Ja, also das stimmt, das merkt man tatsächlich. Ja. So, es gibt so dieses Dass man mal eigentlich, gucken, man fängt so ein okayes Gespräch an, ja, und dann plötzlich fällt irgendwie so ein Satz und man weiß mit einer gewissen Erfahrung schon genau, wenn ich jetzt nicht sofort irgendwie totale Ablehnung zeige, dann kommt der zweite oder dritte Satz direkt hinterher, weil diese Person offensichtlich noch nicht, also dieses meine Nichtreaktion darauf als Zustimmung und auffasst. Das stimmt, das meine ich jetzt aber nicht, aber es gibt halt. Ich hatte, wo ich früher gearbeitet hat, hatte ich einen Kollegen und der war ein netter Kerl an sich. Aber er hatte 3,5 Ansichten. Er war wirklich kein er hat das dann auch wirklich ein. Also man hat dann so sag mal. Dir ist aber schon klar, was du gerade gesagt hast, und dann hast du mitgekriegt, dass er irgendwie drüber nachgedacht hat. Ja. Also bei dem hat das dann auch ein Stück weit funktioniert. Ja. Wer weiß für wie lange. Vielleicht abends am Stammtisch war er vielleicht ein komplett anderer Mensch und hat auch fett ausgeteilt, was weiß ich. Vielleicht war er auch nur mir, hat er auch nur kapiert, mit dem kann ich nicht offen reden, dann tue ich mal wieder so. Kann auch sein, will ich nicht behaupten. Aber bei dem hatte ich das Gefühl, dass das durchaus grenzwertig war und niemand, mit dem ich mich jetzt dringend danach nochmal treffen würde, aber so im Alltag konnte man dann doch mit ihm umgehen, wenn man ihn darauf hin. Also ich glaube, es kann auch funktionieren. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, in denen es funktioniert. Wie gesagt, ich glaube, dass uns allen es öfters mal passiert, dass wir in irgendeiner Form rassistisch oder sexistisch sind und sei es bewusst oder unbewusst und dass es absolut legitim ist, andere darauf hinzuweisen und sich selber darauf hinweisen zu lassen, ohne dass man jetzt gleich das Gesicht verloren hat. Das halte ich.
Ja, das ist alles richtig. Aber wollen wir kurz diese Episode abschließen, weil die Piraten sind insgesamt eine interessante.
Jetzt haben wir doch über Piraten geredet.
Ja, weil, also erstens, es ist jetzt dieses Wochenende Piratenparteitag.
Mhm. Bongs.
Weißt du gar nicht, oder was?
Das stimmt, wenn ihr das sagt. Also
ich meine, das ist jetzt wirklich echt, glaube ich, ich glaube, das wird echt spannend. Irgendjemand hat vorgeschlagen, ich glaube Ilf, also André Meissner hat vorgeschlagen, wir müssten eigentlich ein Public Viewing mit viel Popcorn veranstalten. Ich meine, so verstritten, wie das alles momentan ist, so groß wie der Druck momentan ist, auch momentan die Chancen so groß wie, ich meine, gerade werden halt überall die Landeslisten für den Bundestag aufgestellt, ja. Und ganz, ganz viele sind halt gerade, ich meine, wir reden über Udo Vetter, wir reden über Stefan Urbach, wir reden über Schwarz-Blond. Das sind alles potenzielle Bundestagsabgeordnete. Die sind alle Leute, Abgeordnetinnen. Das sind alles Leute, die für den Bundestag kandidieren. Mhm. Und natürlich gibt es da auch ein Hauen und Stechen, natürlich gibt es da irgendwie verschiedene Geschichten und ich glaube, das wird ein echt extrem spannender Piratenparteitag. Also es geht diesmal nicht um Personal, sondern es geht eigentlich um Inhalte. Aber natürlich wird das jetzt, ist das auch, ich finde auch tatsächlich, in der Piratenpartei haben sich jetzt mittlerweile auch die Flügel entsprechend klar abgetrennt und diversifiziert, die in der Piratenpartei existieren, die also so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Das ist gerade auch ein ganz spannender Prozess in der Piratenpartei. Wo da so ein bisschen diese utopistische Fraktion ist, die so sehr, sehr linksliberal, beziehungsweise sehr, vor allem auch sehr links irgendwie denkt, versus sozusagen so ein bisschen der Süden, die südlichen Landesverbände, die viel bodenständiger, viel traditioneller und viel
männerbündischer.
Auch männerbündischer sind, also das muss man auch dazu sagen. Die haben ja teilweise ihre Landeslisten fertig, wo dann irgendwie, ich glaube, wir haben, wie viele Landeslisten sind jetzt schon fertig? Und ich glaube, wenn jetzt die Piratenpartei mit diesen Landeslisten 5% erreichen würde, würde in der gesamten Bundestagsfraktion genau eine Frau sitzen. Und das sind irgendwie kleine, keine Ahnung, 5 oder 6 Landeslisten sind schon fertig, so, ja. Und also das heißt mit anderen Worten, dass da gibt es irgendwie ganz arge Geschichten. Für den Berlin gibt es jetzt diesen Vorstoß oder zumindest diesen Vorschlag, wir machen jetzt eine reine Frauenlandesliste, also wo die ersten 4 Plätze nur von Frauen belegt würden, um so den Missstand bei den anderen Landesverbänden auch ein bisschen auszugleichen. Das sind alles so Sachen. Also beispielsweise Schwarz-Blond, die ja irgendwie ihren Vortrag über Post-Privacy und Steuern gehalten hat, die wird definitiv, glaube ich, ganz oben auch auf der Landesliste landen. Ich glaube, Mareike Peter, über die wir auch schon geredet haben, die auch ganz viel aktiv beim Refugee Camp war.
Das ist die Karit Wen,
genau. Ich glaube, soweit ich weiß, wollte die, glaube ich, auch. Und ja, und ansonsten würden sich, glaube ich, noch Leute finden lassen. Ich glaube, Fiona hat sich, glaube ich, so spaßkandidaturmäßig aufgestellt. Also, auf jeden Fall hat Herr Lehmann irgendwie so ein Plakat irgendwie geleakt mit irgendwie Programmieren statt Politik. mit Fionas
Bild
so im Piratenstyle. Ja. Und naja, also es ist irgendwie gerade ganz, es ist interne Wahlkampfzeit.
Gut, jetzt muss man natürlich bei den Berliner Piratinnen ja sagen, dass die erste Kandidatur im Prinzip im Abgeordnetenhaus sitzt und effektiv gar keine Chance hat.
Ja, die erste Garnitur würde ich gar nicht sagen. Also ich gerade im Berliner Landesverband kenne ich so viele super Leute. Mhm. Ich meine, okay, ich wohne in Berlin, deswegen. Aber ja. Aber lass uns doch lieber über den nordrhein-westfälischen Landesverband reden. Da ist ja auch Udo Vetter her. Und die haben ja auch eine privaten Fraktion im Landtag. Und dieser Landtag, diese Landtagsfraktion ist sehr viel größer noch als die Piratenfraktion in Berlin. Das sind 20 Leute, die 20 Piraten. Und Piratinnen, sorry. Und jedenfalls diese 20 Piratinnen, darunter ist halt eine der Piratinnen, ist Ria, Birgit Rischewski.
Rydlewski.
Ja. Mir auch gut bekannt, ja. Sehr nette Person, die schon seit immer irgendwie auch relativ freizügig über ihr Leben twittert.
Und bei der Spackeria, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, daran ja, also einen Vortrag gehalten hat.
Sie hat immer mit der Spackeria sympathisiert von Anfang an. Sie war aber erst bei der jetzigen Spackeria hat sie jetzt einen Vortrag gehalten. Genau.
Spackeriade
hat sie jetzt einen Vortrag gehalten.
Spackiadinnen. Nein.
Spackeriadinnen.
Nein.
Also auf jeden Fall hat sie dort einen Vortrag genau über das Thema gehalten. Also sie hat halt verschiedene Tweets abgesetzt, die ihr persönliches Leben abbilden und darunter auch ihr Sexualleben. Einerseits hat sie geschrieben über einen Inzident, den sie gehabt hat, wo ein Kondom gerissen ist und wo sie jetzt dann einen AIDS-Test gemacht hat. Das hat sie öffentlich getwittert und das hat dann tatsächlich zu einem medialen Shitstorm geführt. Ja, wenn eine Landtagsabgeordnete von NRW, dem bevölkerungsreichsten, größten Bundesland in Deutschland, irgendwie plötzlich über ihr Sexualleben twittert, dann ist das ein Skandal. Jedenfalls im Rahmen der Presse.
Ja, natürlich.
Und jetzt gab es einen zweiten Skandal darum, da hatte sie, ich glaube, das war aber so im Zuge einer Art Meme irgendwie, dass halt irgendwie ich würde ja gerne mal ein XY lecken, das war aber irgendwie, das war jetzt aber tatsächlich irgendwie so ein Spaß, das war jetzt wirklich nicht mit einer echten, tatsächlichen sexuellen Konnotation versehen. Das wurde so aus dem Kontext gerissen und dann wieder ein Skandal und wieder die Sex-Ria, die da irgendwie rumtwittert. Und dann gab es dann irgendwie diesen Blogantrag von einem Piraten auch noch irgendwie, der dann irgendwie so die Porno-Ria oder so irgendwie übertitelt hat. Und dann hat sie halt echt extrem viel Sperrfeuer aus der eigenen Partei auf einmal gekriegt. Und das Krasse dann halt auch aus der eigenen Fraktion. Also es gab dann in einem Fraktionsblock tatsächlich einen Eintrag, wo die Fraktion sich von dem, was Ria so tut, distanziert hat und sie ein bisschen zur Disziplin aufgerufen.
Dieses Twitter, das können wir ja gar nicht gut heißen.
Genau, ohne Scheiß. Also wirklich, das war so. Ich kenne ja übrigens auch den Spitzenkandidaten, den Nick Haflinger, ganz gut. Und der, mit dem habe ich halt auch schon immer irgendwie so ein bisschen Zoff gehabt, weil der auch mal so ein bisschen Antispackerier war. Und eigentlich ist das ein netter Typ, aber er ist halt.
Aber er ist halt doch doof.
Nee, er ist halt extrem konservativ. Und das hat man auch echt extrem gemerkt. Er hat nämlich nicht nur, es gab nicht nur diesen, bevor es diesen Fraktionsblock gab, gab es bei ihm im Nick Haflinger-Block, gab es, also er ist ja eigentlich, wie heißt er eigentlich in Wirklichkeit? Er ist nicht Nick Haflinger, es ist sein Nutzername.
Okay.
Egal. Auf jeden Fall hatte er dann auch noch irgendwie einen großen Artikel bei sich persönlich dann geschrieben über Ria und diese Geschichten und wie er sich davon distanziert und dass er ja von Post-Privacy noch nie was gehalten hat und dann auf seine alten Artikel gegen die Spackeria und so verlinkt hat. Und also wirklich ganz armselig, so richtig armselig sind sie dann irgendwie ihrer eigenen Fraktionskollegin in den Rücken gefallen. Bei so einem Thema, wo es wirklich irgendwie in jeglicher Hinsicht um Fortschritt geht, also sowohl um irgendwie wie persönlich, wie echt, wie menschlich dürfen Politiker sein, A, B, wie können und B, wie sollen Politiker Online-Medien nutzen und so weiter und so fort, dort halt so eine dezidiert
konservative Position als Piraten einnehmen und seine eigenen Fraktionskollegen in den Rücken fallen. Ja, also das war wirklich, also ich habe mir wirklich einen Kopf gefasst und habe mir gedacht, was sind denn das für Dorfdeppen, die sie da irgendwie in den Landtag geschickt haben?
Unfassbar. Joachim Paul meinte er.
Halt. Joachim Paul, genau. Joachim Paul heißt Nick Haflinger. Und das war wirklich eine ganz, ganz widerliche Geschichte. Und ja, ich glaube, Schlipsnet, soweit ich weiß, ist, glaube ich, auch ein Pirat, den ich, glaube ich, in der gleichen Situation kennengelernt habe wie Joachim Paul. Und zwar tatsächlich.
Ja, gerade über Ria hergezogen. Nein.
Genau, egal. Auf jeden Fall, jedenfalls hat er den. Wie war das nochmal? Also genau, das war dann erstmal dieser Shitstorm und das darüber hat dann auch Ria auf der Spackeriade geredet. Mhm. Sie hat das sehr diplomatisch ausgedrückt, aber alle haben gedacht so, ey, was sind das für Spastis so, ne? Und dann hatten tatsächlich nicht mal eine Woche später die Piratenfraktion NRW den nächsten Skandal am Sack. Und zwar war das ein anderes Fraktionsmitglied, das anlässlich des Anfangs des neu aufflammenden
Nahostkonflikts,
diesen Tweet abgesetzt hat, Volkstrauertag, bin gerade auf einem jüdischen Friedhof, irgendwie, wo die Leute trauern, während in Israel, während die Israels Gaza bombardieren. Und das war so, also halt, ne, also dieser, also wirklich so klassisch, wirklich absolut klassisch antisemitisch, irgendwie die Opfer des Nationalsozialismus mit den Taten Israels irgendwie in Beziehung zu setzen, geht einfach gar nicht. Und das ist eigentlich, jedenfalls im politisch gebildeten Deutschland, ist das ein absoluter Konsens, dass so etwas gar nicht geht.
Ja.
Und das ist wirklich ein Skandal.
Ja.
Das ist wirklich ein Skandal und das ist wirklich problematisch. Und da gab es jetzt praktisch fast gar keinen Ärger. Irgendwie das Fraktionsblock spricht da von missverständlichen Äußerungen und so weiter und so fort und versucht das alles zu beschwichtigen. Und ich finde das alles so bezeichnend. Es ist wirklich, also ich bin von diesem von dieser Fraktion bin ich.
Der Schlipsnet ist übrigens kein Pirat, sagt er.
Ist kein Pirat, aber ich glaube, ich habe ihn auf dieser Piratenveranstaltung kennengelernt.
Du hast ihn, genau, bei den Piraten hast du ihn kennengelernt, aber ist kein, ja.
Ja, und jedenfalls, also ich bin wirklich maßlos enttäuscht von dieser Fraktion, die in anscheinend jeder Lage die falsche Entscheidung trifft. Die falschen Leute stützt und die falschen Leute angreift. Also ich bin richtig, ich bin jetzt am Montag, bin ich im Landtag NRW und habe da eine Veranstaltung. Wenn ich einem von diesen Piraten begegne, dann werde ich sehr, sehr skeptisch sein.
Tja. Ja, so richtig, naja, die sind halt
Breaking News. MS Pro kündigt aktive Skepsis gegenüber NRW-Piratinnen an.
Aktive Skepsis.
Brutalstmögliche Skepsis.
Brutalstmögliche Skepsis. Sorry, aber das geht halt gar nicht, ihr widerlichen, komischen Fraktionshampel da. Es ist echt, ihr seid echt total defailed, seid ihr.
Ja, ach.
Genau.
Ach. Haben wir es langsam?
Ja, warte mal, es gibt ja, wir haben so viele Piratenskandale.
Oh,
müssen jetzt alle die ganzen Gates, die müssen wir jetzt alle aufs Boot spielen.
Oh.
Nein, an dieser Stelle sei aber auf jeden Fall, das soll auf jeden Fall nochmal gesagt werden, an dieser Stelle sei nochmal auf die Popcorn-Piraten hingewiesen, das wahrscheinlich beste Politblog derzeit im deutschen Internet.
Achso, ja, stimmt, die sind ganz
so. Von Leitmedium, den wir übrigens auch mal auf unsere Liste schreiben müssen.
Ja, mach das mal.
Ja, klar, auf jeden Fall. Leitmedium, wunderbarer.
Du bist Telelisten-Verantwortlicher.
Der hat auch einen tollen Spackeria-Vortrag gehalten und zwar über offene Beziehungen, wobei er offene Beziehungen eben nicht polyamorös meinte, sondern offen in Form von Post-Privacy offen. Also, das heißt also, dass man sich miteinander irgendwie auf Latitude verfolgt und dass man irgendwie miteinander irgendwie ein E-Mail-Konto oder sowas, keine Ahnung.
Ich liebte ein Mädchen auf Latitude, das kam dann irgendwann nicht so gut.
Genau, das war doch von Sim Sullen der Tweet, den er da mit zitiert hat. Ja, genau. Ja, gut, also ich glaube, dann haben wir es auch irgendwie jetzt durch.
Aha, so. Haben wir es durch.
Okay. Ja, dann wünschen wir den Hörern.
Kann Map noch hier nochmal noch eine endgültige Quote nochmal reinpacken?
Genau, Map, hast du nochmal eine Quote für uns?
Das wäre.
Und das wäre die Sache. Und was wäre noch die Sache? Ja, wir wünschen den Piraten, die jetzt vielleicht zugehört haben oder vielleicht
und
noch
Piratinnen.
Mann, einen wundervollen Parteitag und seid
wie gute Kandidatinnen.
Nee, es gibt ja keinen, es ist ja keiner.
Ach so, nee.
Knapp 50-50, sagt Mapp.
Das ist besser als 0 zu 100.
Ja, also es ist ein Anfang, sagen wir mal.
Es ist ein Anfang. Also,
we tried. Ja. Und bitte lasst euch am Leben. Ich glaube, das wird ein wirklich blutiger Parteitag. Ich glaube, das wird ein sehr emotionaler Parteitag.
Winter is coming.
Ich glaube, es werden Farbbeutel gegen Ohren geschmissen oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich bin ja eher
auf die nächsten Jahre gespannt. Ich bin ja eher darauf gespannt, ob sich die Piraten dann anpassen und dann nur in diesem langweiligen Politikbetrieb drinnen stecken werden oder ob sie so einen Hauch von Änderungen tatsächlich noch reinbringen werden. Und ich glaube, noch ist es zu früh, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist das die Vorentscheidung. Vielleicht ist jetzt nach dem Parteitag klar, dass die innerhalb von 2 Jahren total langweilige Vollidioten werden. Aber vielleicht, wenn es offen ist, zeitweise ist ja auch da, ne? Bestimmt beim Parteitag.
Wollen wir hoffen, ja.
Gehen wir mal von aus. Also das ist einer von den Guten. Ja, zeitweise, yeah.
Zeitweise.
Sollen wir so ein bisschen, so ein bisschen als Fan tun.
Ja, Jella ist auch da, aber die wird, glaube ich, hauptsächlich einen Stream machen. Und ansonsten, es sind ein paar Leute, die ich kenne. Ich hoffe, dass sie alle lebend wieder nach Hause kommen, dass es Parteitagsheimkehrer gibt.
Parteitagsfrühheimkehrerinnen. Genau.
Gregor, hast du noch was zu sagen?
Ja, mir tut das so leid, dass so viele tolle Menschen ihre Lebenszeit unwiederbringlich in dieses Parteien-Train-Wreck, heißt das, glaube ich,
ja.
stecken, weil aus systemischen Gründen kann eine Partei nicht funktionieren. Und wenn dann hinterher sowas wie...
Oh, jetzt machst du wieder einen Fass auf.
Ja, jetzt machst du wieder, aber es ist doch ein bisschen auch, guck mal, es wird nach
oben... Du hattest mich um meine Meinung gebeten.
Ja. Nee, mach ruhig. Aber du verzögerst jetzt irgendwie deine
Heimkehr. Du verzögerst das Ende. Ne?
Ja. Ja, genau.
Du machst schon den Eindruck, als ob du dich freust, bald ins Bett zu kommen.
Ja, aber trotzdem muss ich... Meinungsoffenheit. Ich kann aus meinem Herzen
noch
meinem Herzen keine Mörderruhe machen. Und ich sehe so viele tolle Menschen, die ich persönlich sehr schätze. Und dieses politische System zwingt die nach bestimmten Regeln zu funktionieren. Und auch die RIA wird nicht mehr so viele persönlich private Dinge uns mitteilen über ihren Twitter-Account. Und du kannst das ist auch ein revolutionäres Problem. Kann man innerhalb eines bestehenden Systems revolutionär arbeiten?
Wollen sie überhaupt revolutionär arbeiten?
Wollen sie das. Und jetzt tun sie das und dann wird es an solchen Lächerlichkeiten wie diesen RIA-Tweets sichtbar, dass das nicht passt.
Aber es ist doch, ich glaube, das hat nicht nur was mit Parteiensystem zu tun. Das ist ein System, das nach oben hin einfach, wo die Luft deutlich dünner wird. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten, die auf bestimmte Posten kommen können. Und in bestimmten also es ist, Politik ist ein Machtkampf. Das ist doch in der Natur der Sache.
Ja, aber dieselbe Geschichte an einem Stammtisch unter 8 oder 10 Leuten erzählt von der RIA, hätten genauso viele Leute das dann weiter tratschen können und kein Journalist, kein Bild-Zeitungsmensch hätte ernsthaft daraus eine Geschichte gemacht. Aber in dem Moment, wo ein so informelles Medium wie Twitter auf einmal direkt in die Nachrichtenkanäle schwarz auf weiß in deren Sinne draufkommt, dass sie noch nicht mal mehr so Meme und Wortspiele verstehen, die Frau, die wir alle irgendwie so untereinander noch handeln können. Wir sind aber aufgewachsen, das über Twitter zu machen. Und es, im Fall der Piraten wird ihnen das auf einmal zum jetzt. Sie müssten eigentlich diese Sprachspiel- und Spaßebene von Twitter gewissermaßen wirklich offen halten müssen, schon als politisches Programm.
Ja, ja, ja. Das sehe ich auch so. Und das fühlt mich, und das muss ich das deinetwegen jetzt doch nochmal ausführen, meine endgültige Meinung zu den Piraten ist folgende.
Ja.
Ich finde sie als Experiment viel interessanter als Partei.
Ja.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Weil was wir momentan sehen, gerade zum Beispiel in diesem RIA-Ding, ne, irgendwie sehen wir momentan die Konflikte der Zukunft, die auf die Gesamtgesellschaft zukommen. Sehen wir in RIA irgendwie manifestiert, da sehen wir diese Ungleichzeitigkeit zwischen zum Beispiel Medienapparat, Institutionen und Erwartungshaltungen, die halt noch an eine andere Zeit geprägt sind, die aber plötzlich mit einer anderen Politikergeneration konfrontiert werden, die eben offen und so kommuniziert. Und diese Diskrepanz, die entlädt sich immer in großen Shitstorms und in großen Geschichten. Und dafür eigentlich tatsächlich, obwohl man total genervt ist von diesen ganzen Gays, ja, aber eigentlich genau dafür ist die Piratenpartei am besten, weil es ist gewissermaßen, sie sind welche von uns, sie sind so ein bisschen die Medienavantgarde, die gerade die neuen Möglichkeiten auslotet und die auch die Kämpfe kämpft, die Kämpfe auskämpft, die auf die wir gerade zusteuern.
Aber ich glaube, sie kämpfen nicht nur gegen die, ich meine, sie kämpfen ja nicht nur gegen klassische Medien und gegen existierende Erwartungshaltungen und Apparate, sondern sie kämpfen auch schon gegen ihre eigenen Mitglieder, die auch nur über Twitter aufgestachelt werden. Vielleicht ist das einfach das, was...
Sie handeln das auch intern aus. Ja, natürlich. Das sind auch interne...
Sie haben auch die internen Shitstorms. Und entweder lernt jede Instanz davon, irgendwann mal die Klappe zu halten, oder wir entwickeln uns auf den ewigen Shitstorm hin. Und ich glaube, es ist eher Letzteres.
Aber ich
vielleicht ist es auch gar nicht schlimm. Vielleicht ist so ein ewiger Shitstorm, vielleicht kann man damit auch umgehen lernen.
Was macht eigentlich Pavel? Der twittert ja nicht so viel, aber ich vermute mal, dass er in der AGH-Fraktion der Piratin eine Funktion hat. Und
Pavel ist klug, ich glaube ehrlich gesagt.
Pavel Richter meinst du jetzt?
Ja, Pavel Richter, der ist.
Nee, ich meinte jetzt Pavel Meyer.
Pavel Meyer meine ich ja, nicht Pavel Richter. Pavel Richter ist von Wikimedia.
Ja.
Der Chef von Wikimedia Deutschland. Aber Pavel Meyer. Ich glaube, er ist so ein bisschen der Ruhepol, so ein bisschen der Laidback, irgendwie Intellektuelle, der weise Mann, der so ein bisschen den Ausgleich schafft. Ja. Und ich glaube insofern auch ein Ruhepol in dieser ganzen Geschichte. Aber also mir, um das abzuschließen, mir ist wirklich tatsächlich fast egal, in welche Parlamente jetzt die Piratenpartei als politisch messbaren Erfolg noch reinziehen. Selbst aus der Asche der Piraten wird noch irgendwie etwas Interessantes entstehen.
Zumindest auf Phoenix TV.
Genau, Phoenix aus der Asche TV. Und jedenfalls, ich glaube tatsächlich, dass dieses Experiment, dieses Sozialexperiment, das die dort gerade versuchen umzusetzen, dass das sehr, sehr viele wertvolle Erkenntnisse bringt für uns alle. Und dass wir das, glaube ich, erst vielleicht auch in späteren Zeiten zu schätzen wissen.
So wie bei der NSDAP. Nein. bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen.
Liebe Hörerinnen, genau, jetzt nochmal alle den generischen Femininen. Jetzt
nochmal so auf den letzten Meter richtig.
Genau, und damit wir nochmal kurz diesen Vorsprung nochmal reinkriegen. 50-50. So. Sag es auch nochmal einmal Hörerinnen.
Ja, danke, liebe Hörerinnen, und danke fürs Zuhören und danke, dass ihr mich eingeladen habt, liebe WMR.
Es war uns ein großes Vergnügen, lieber
Gregor. Genau, auf jeden Fall. Hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Dann bis zum nächsten Mal mit einer Gästin wieder.
Jo, bis denn.
Tschüss.
Ciao.